Johnny, wir müssen reden.
Micha, Max, wir müssen reden.
Ach, Max, ach nee, das heißt ja Max,
wir müssen reden. Ja.
Ich hab das vor lauter Starstruckness habe ich das.
So, dann können wir auch nochmal anstoßen hier. Ach so.
Bin ich mit beiden angestoßen?
Ja. Das ist.
Ich bin gut erzogen.
Ach, seit wann das denn?
Ich glaube, ich bin gut erzogen.
Du, ja, nee.
Doch, nein.
Wollte ich jetzt nicht bestreiten.
Nee, hatte ich auch nicht den Eindruck, aber nee, ist gar nicht so ein doofes Thema, oder? Ist man gut erzogen und was bedeutet das eigentlich?
Das stimmt, das ist tatsächlich ein spannendes Thema.
Super, womit wir alles über den Haufen schmeißen, wenn wir gerade darüber geredet haben.
Nö, wir sind ja total offen.
So Themenwechsel ist schon mal nicht gut erzogen.
Das stimmt. Nee. Das kann aber Strategie sein.
Weil du nicht über Republika, Plan B und deine Sexaffären reden möchtest?
Doch, dann hast du noch das Urheberrecht vergessen. Kann man alles extrem gut miteinander verknüpfen.
Ja, das ist hier schon ganz ordentlich, glaube ich. Ne?
Was heißt denn das? Guckt ihr da jetzt auch rein? Ach nee, man muss dann auf Play drücken.
Gerade mal auf diese...
Geil, wir reden die ganze Zeit darüber.
Wie, wo? Ja, also wir haben jetzt... willkommen zu...
Ach so, die Zahlen
wir müssen reden. Folge 40, ne, ist das jetzt. Und... wir haben einen speziellen Gast wieder bei uns. Diesmal wirklich eine ganz große Netzpersönlichkeit, Johnny Häusler.
Guten Tag, halt mal einen Ball flach.
Ed Spreeblick. Nee, du bist ja schon so das Urgestein und der Bürgermeister von Klein-Bloggersdorf warst du doch mal. Du warst mal lange Zeit Bürgermeister von Klein-Bloggersdorf, oder?
Ist das so?
Andreas Schepers hatte ich mal, weiß ich noch, das hast du auch massiv abgestritten, als der Säulenheilige der deutschen Blogosphäre bezeichnet.
Ich mache mir langsam Sorgen. Aber ich musste gerade total lachen, weil du Urgestein gesagt hast. Habe ich gleich eine kurze Geschichte zu. Olaf Kohlbrück hat heute nochmal über das Urheberrecht geschrieben. Oder? Hat er ja, glaube ich. Hat der Spreeblick als die UNO der Bloglandschaft oder so bezeichnet.
Ach stimmt, ja, das war nicht
lustig. Aber das war doch vorgestern oder gestern oder so, oder?
Ja. Das war in so einem Vergleich. Jetzt hat wirklich jeder mal über das Urheberrecht was geschrieben, oder?
Genau. Urgestein ist deswegen extrem lustig, weil wir heute, ich mache ja wieder Musik, und dann sind heute die Tickets online gegangen bei Eventim für zwei Konzerte. Und die haben dann so einen kleinen Infotext. Ne? Man kommt da auf so eine Seite, wo so ein Bandfoto ist, und dann steht da irgendwie so ein kleiner Infotext, und da stand dann: die Urgesteine kehren zurück oder irgendwie sowas. Sofort eine Mail, so: könnt ihr das sofort ändern, bitte, Urgestein? Ey, meine Fresse, so alt bin ich ja nur auch noch nicht.
Urgesteinheberrecht.
Oh. Nicht schlecht, okay, den schreiben wir mit. Urgesteinheberrecht.
Könnte ein schöner Titel werden.
Ja, Urgestein, das stimmt, das ist der Titel schon mal.
Haben wir ja schon mal. Falls wir uns nachher noch dran erinnern können. Was hatte ich denn dazu eigentlich getrieben, da nochmal... Nochmal mit der Band wieder. Also du kurz jetzt vorweg, falls es noch jemand nicht mitbekommen hat. Ich hab's ja, meine Mutter hat mir das erzählt, dass es deine Band wieder gibt.
Das fand ich so süß. Du hast mich angetwittert. Ich sag mal, meine Mutter sagt gerade, ja, das ist halt so unsere Generation, Max.
Die hat das auf Radio 1 irgendwie gehört, dass du da, als du da irgendwie ein Interview gegeben hast. Ansonsten war das ja vorher so, entweder habe ich mich wirklich sehr blöd angestellt oder du hattest das nicht anders kommuniziert so richtig, oder?
Nee, ich habe, du meinst in der Zeit, als wir noch uns oft gesehen haben, oder?
Nee, ich meine jetzt hier so, als das jetzt losging. Also.
Nee, wir haben das ganz langsam angefangen zu kommunizieren. Das hat angefangen, ich habe ja immer gesagt, es wird auf keinen Fall eine Plan B Reunion geben, weil ich das viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang sogar, für unmöglich hielt. Und ich habe diese Band sehr, sehr, sehr geliebt und damit mit den Jungs ganz viele tolle Sachen erlebt und hatte eine wunderbare Zeit. Bis 1995. Und danach, ich habe dann auch mal mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht, aber festgestellt, ich bin nicht wirklich ein Musiker. Ich bin nicht wirklich einer, der dem das egal ist, was er macht, sondern wenn, dann will ich auch meine Songs und ich will Songs schreiben und die auf die Bühne bringen und muss auch mit Leuten spielen, die ich mag, also mit denen auch irgendwas funkt und so. Und ich hatte nie den Eindruck, dass ich das mit anderen kann. Also es hat dann auch nie so richtig gefunkt. Und habe das deswegen tatsächlich an den Nagel gehangen. Außerdem habe ich mich ja immer sehr wohl gefühlt, auch beim Schreiben. Also so, ich hab ja so einen Blog schon oft auch damit verglichen, dass das auch eine Art Bühne ist und dass man da Texte schreibt und so. Habe dann aber nach 10 Jahren Spreeblick festgestellt, da ist ja gar keine Musik. Und, genau.
Hui.
Und dann hat man sich irgendwie so erstmal so locker getroffen, so von wegen, ach komm, lass uns mal ein paar alte Nummern im Übungsraum spielen. Und das klingt so blöd, wenn man das selber sagt, aber das war schon echt Gänsehaut. Das war schon echt irre, dass das sofort wieder funktioniert. speziell mit unserem Drummer, den ich.
Also ist das die richtige Originalbesetzung auch?
Nee, also ist leider nicht die Originalbesetzung, weil, naja, weil das Leben nicht anhält und weil halt, das ist jetzt schon richtig zeitaufwendig und viel Arbeit auch. Mhm. Ich finde es auch spannend, gerade jetzt in der Zeit mal wieder zu sehen, wie ist denn das so als Band, wobei wir natürlich nicht ganz jetzt von ganz vorne anfangen. Aber die Originalbesetzung haben wir so erstmal nicht hingekriegt, da kann aber auch noch was passieren, und mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Haben aber zwei Leute dazu gekriegt, also der Schlagzeuger ist original, ich bin original und die anderen sind auch original, haben aber früher nicht bei Plan B gespielt, sondern Beckmann war bei den Rainbirds unter anderem, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Und
die machen was mit Musik, ne?
Musik, richtig, ne? Musik.
Endlich kann ich euch mal vorwerfen, was ihr den anderen immer übers Netz vorwerft, nämlich, dass ihr keine Ahnung habt.
Das ist gerne.
Wir würden das nicht beschreiben.
Schmeißt mich damit zu.
Genau, also wir halten fest, MS Pro hat keine Ahnung von Musik.
Nicht wirklich, nee.
Jetzt Urheberrechten aussehen, werden wir nachher klären, aber...
Also ich hab schon mal Musik gehört, ich weiß, was es ist.
Das ist schön.
Ich kenne sogar auch ein paar Bands ab, aber ich kenne mich nicht gut aus mit Musik, ja.
Und wo war ich stehen geblieben? Genau, Beckmann ist total klasse am Bass und hat auch nicht nur damals bei den Rainbows gespielt, sondern hat die ganze Zeit sich mit Musik beschäftigt, stellt Soundtracks für Filme zusammen, hat auch bei Depp Jones gespielt, was so eine Ablegerband von den Ärzten damals war und Sven Schumacher spielt Gitarre und singt auch die Chöre und so mit Perzi zusammen und der war früher bei Gum und No Harms und ist auch, ja, die sind halt auch alle so aus der Zeit, aus der Szene irgendwie so, damit man da nicht völlig artfremde Mucker plötzlich in der Kapelle hat, das will man ja nicht.
Scheiße, das fällt mir jetzt gerade ein. Mucker. Das wollte ich jetzt tatsächlich ganz konkret. Das ist ein
Schimpfwort, Mucker.
Ach so, also
okay. Für mich, bei mir.
Okay. Du kannst das auch kurz sagen, dann kann ich immer deinen Ton
kurz leise machen?
Siehst du? Nein. War ich fast pünktlich.
Das wollte ich fragen, also meinst du, wir können hier auch ein Stück hier von dir reinspielen, so?
Ja, oder? Klar.
Aber dann müssen wir irgendwie mit der GEMA wahrscheinlich
irgendwas. Nee, ich klag euch einfach den Arsch ab dann.
Ach so.
Naja, es ist super. Ja, nee, aber das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil ich habe ja auch eine Zeit lang gepodcastet und wollte auch immer einen Musikpodcast machen, dann gibt's diese GEMA-Tarife, ne? Die sind aber, da will man, ist einfach auch nur bis zu Umsatz und nur 30 Sekunden, aber nur rückwärts und wenn satanische Verse drin sind, dann nicht. Satanische Botschaften, satanische Verse, was anderes.
GEMA kümmert sich um satanische Botschaften?
Nein, das war jetzt übertrieben. Also, hast du dir diesen Tarif jemals angeguckt?
Nee.
Solltest du mal machen?
Wir hatten noch nie die Überlegung, hier Musik zu spielen, oder? Nee, hatten wir noch nicht.
Also es gibt für ein paar Euro die Möglichkeit, Musik-Podcasts zu machen. Und selbst wenn man die Songs ganz spielt, ist es auch nicht so wahnsinnig teuer, aber es ist umständlich. Wenn ich jetzt, wir haben ja den Song, den wir jetzt neu aufgenommen haben, auch ins Netz gepackt, einfach technisch und rechtlich müssten wir GEMA dafür zahlen, dass wir den veröffentlichen. Es ist aber tatsächlich so, dass diese ganzen Fälle, da drehen die ja durch. Also auch die GEMA weiß ja, dass das alles überhaupt nicht mehr so zu handeln ist. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, ihr könnt den Song spielen, den wir ja aufgenommen haben, dann spielt ihr den und dann ist
Wollt ihr mal anspielen oder so?
Ich weiß nicht, oh Gott,
müssen wir hinterher reinschneiden.
Song anspielen.
Nee, wir schneiden nicht.
Warte mal kurz. Mal gucken, ob ich das jetzt.
Wir schneiden nicht, das wäre Zensur.
Plan B. Oh, da findet man YouTube.
Genau, machen wir YouTube, bla.
Ach scheiße, welche?
Guck mal, nee, das ist der andere Plan B.
Achso, hier gibt's
da auch. Ist das, guck mal. Da. Oh, guck mal.
Hier, echt? Grab Plan it.
B, YouTube, genau. Das
mal gucken, haben wir ja schon hochgeackert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas kommt. Warte mal, ich kann ja hier mal ein bisschen.
Das Video läuft ja noch nicht.
Ja. Ah, Flashblocker.
Max muss jetzt seinen Flashblocker abschalten.
Achso, soll ich vielleicht mal hier.
Das ist es nicht.
Die Hintergrundmusik abschalten. So, und? Mal gucken, ob wir das hören. Na toll, wir haben natürlich
nichts. Naja, kommt ja noch nichts. Warte mal. Erst wenn das Bild kommt, dann kommt auch Musik.
Ah.
Ah, jetzt, da kommt was. Guck mal, es geht sogar. Kann man drüber moderieren. Siehst du, jetzt sagt die GEMA auch nichts. Aber ist ja sowieso umsonst im Netz.
Achso, wenn man drüber moderiert, dann sagt die nichts?
Ich weiß es nicht. Also. Keine Ahnung. Ist so Rockmusik, ne?
Mhm.
Kennt ihr, oder?
Das ist dieses Rock'n'Roll, von dem der Sven Regner so erzählt hat, ne?
Nee, das ist das Rock'n'Roll, von dem meine Mutter erzählt hat. Nee, deine. Genau.
Aber das ist ja ein Cover von einem Song, der, glaube ich, einer zu einem der bekanntesten von eurer, also ich weiß nicht, die Leute, die das vielleicht nicht wissen, wir haben ja auch teilweise, glaube ich, relativ junge Hörer. Johnny hatte schon mal eine Band.
Genau.
Und diese Band hieß Plan B und die war relativ bekannt. Die war relativ erfolgreich.
Die war erstaunlicherweise, aber die war da in der damaligen Zeit waren so gleichzeitig mit uns als deutsche Bands unterwegs, Fury in the Slaughterhouse, Philipp Bohr, dann gab es noch die Hosen natürlich und die Ärzte, klar. Und die Ärzte und Hosen zum Beispiel waren viel, viel, viel erfolgreicher. Aber wir haben insgesamt von 3 Alben, die wir bei einer großen Plattenfirma rausgebracht haben, damals 140.000 Stück verkauft. Das war schon ordentlich.
Das war gut. Aber ihr habt auch Englisch gemacht, konsequent.
Genau.
Ne?
Machen wir auch weiter erstmal, weil erstens, weil es so schwierig wäre, wenn man jetzt anfängt, Deutsch zu singen und dann das alte Zeug dazwischen, wäre vielleicht auch egal, aber ach, ich bin so mit englischsprachiger Musik aufgewachsen und ich finde das Schwierigste, ich liebe Deutsch, Bands, die deutsche Texte machen und es gut machen, also Kraftklub zum Beispiel finde ich ganz großartig.
Ich auch nicht.
Sorry. Meine Güte.
Also die sprechen dann quasi zu den Melodien, ja?
Jesus. Ja, wir können ja gleich wieder über Modems reden. Jedenfalls finde ich das ganz bewundernswert und toll, aber ich könnte mir auch vorstellen, deutsche Texte zu machen, aber es geht ja beim Gesang auch immer noch so um andere Geschichten und Englisch klingt schon immer noch für mich so ein bisschen stimmiger bei Rockmusik und vor allen Dingen höre ich nicht, und damit will ich nicht sagen, dass ich nicht auf die Texte achte, ganz im Gegenteil, aber man hört nicht die ganze Zeit nur auf den Text. Ich finde, wenn ich deutschsprachige Musik höre, dann höre ich immer, ich muss immer hinhören, was singt der da eigentlich und nicht wie. Und das hat man sich über die Jahre ein bisschen abgewöhnen können, das ist auch gut. Aber du musst halt, so Floskeln auf Deutsch sind dann ganz schlimm. Also wenn du dann mal eine Überbrückungszeile hast, die vielleicht nicht 100% wichtig ist, dann wird es halt, die Diskussion interessiert euch überhaupt nicht.
Doch. Ich finde das.
Swipe-Zeug anwesend?
Mir ist das auch schon aufgefallen. Mir fällt das auch gerade bei Serien auf. Ich meine, das ist so, ich gucke ja mittlerweile Serien komplett auf Englisch. Und
guck, ich habe nur die letzten 2 Drittel gucke ich immer nur auf Englisch. Die anderen, nein, egal.
Ach so. Nee, und ich habe jetzt neulich Sherlock geguckt und diese hochgelobte BBC-Serie. Ich frage mich, wenn die ARD sowas, exakt sowas machen, wenn die Idee gehabt hätten und das genauso produziert hätten, bloß auf Deutsch, ich glaube, ich hätte es gehasst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so ein Tatort ist teilweise so weit gar nicht von dem entfernt. Also zumindest die besseren. Ja? Ich weiß nicht, ich habe seit Ewigkeiten keinen Tatort mehr gesehen.
Ich meine, überhaupt das ganze Konzept ist ja noch gar nicht angekommen in Deutschland, dass man eine Serie von der Story sozusagen über mehrere Folgen als eine Story erzählt. Ja, also dieses ganze Konzept ist ja noch gar nicht angekommen in Deutschland. Ja, also in deutschen Serien.
Genau, und dann machen die Engländer ja noch das Hübsche, dass sie das tatsächlich nur über, wobei gerade Sherlock ja, gut, das ist verknüpft, aber es sind schon abgeschlossene Geschichten.
Ja.
Und dann aber ist so eine Staffel halt 3 Folgen, was ich auch total sympathisch finde.
Dass das man ist sagt, krass,
das sind 3 1-Stunden-Folgen oder ein bisschen länger.
Anderthalb sogar.
Aber es stimmt, was so richtig hier angekommen ist, das nicht. Und ich glaube, das geht hier schon auch. Also wenn du wirklich herausragende Schauspieler hast und großartige Dialoge. Ich fand, es gibt vielleicht auch eine deutsche Art, das zu tun. Vielleicht ist die dann, kann man die nicht mit einer englischen oder amerikanischen Art vergleichen. Aber was ich zum Beispiel ziemlich großartig fand, war der Tatortreiniger.
Den habe ich bis heute leider nicht gesehen.
Das hol mal nach, weil das ist unfassbar intelligent. Da gab es so Episoden, die hätten total doof sein können. Die hätten viel zu schlüpfrig sein können und unter der Gürtellinie mit dem üblichen deutschen Humor. Und sind da so elegant dran vorbeigesteuert. Wirklich ganz toll. Also tolle Dialoge und so. Und das ist natürlich, das ist nicht so cool wie Sherlock, aber es ist in sich
stimmig. Wenn es gut ist, ist es gut.
Und es ist gut, genau.
Na, der Negemeyer hat sich da mal furchtbar drüber aufgeregt. Also der mochte das offensichtlich auch und hat sich, also das ist der einzige Zusammenhang, in dem ich davon gehört habe, dass die das beim NDR offensichtlich so nachts um 3 weggesendet haben, weil das noch ins Letztjährige, also so aus Budgetgründen, weil das muss noch im letzten Jahr versendet werden, weil das haben wir finanziert aus dem und dem Topf und darum haben die das irgendwann morgens um 3 mal abgesendet und das war's dann. Und jetzt ist es halt keine Premiere mehr und eine Premiere darf nicht um 20:15 laufen, also läuft es halt wieder irgendwann 23.08 Uhr.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, nur 4 Folgen, ne?
Ja, ja, da gab es nicht viele von.
Aber das ist ja auch eigentlich so eine Grundfrage der Kultur, die ja immer wieder gestellt werden. Warum schaffen es die Amis, diese geilen Serien zu machen? Oder jetzt auch die Engländer teilweise, ja?
Ich glaube, einerseits haben sie ein größeres Publikum. Das war, klar. Da haben wir eine Parallele zur Musik. Wir sind ja zweimal in Staaten getourt damals. Und zwar jeweils für 3-4 Monate. Da bist du ja richtig unterwegs. Und da triffst du Bands, von denen hattest du in Deutschland nie was gehört. Und die lebten aber von der Musik. Einfach weil, wenn du in Amerika an der Westküste losfährst, zur Ostküste und wieder zurückfährst und dazwischen halt alle möglichen Städte spielst, bis du zurück bist, sind 2 Jahre vergangen. Und dann fährst du wieder die Tour. So. Und dann war dein letztes Konzert auch 2 Jahre her. Und wenn du dich in jeder Stadt über die Gage dann finanzierst und so über die Runden kommst, dann kannst du davon leben, einfach nur durchs Live-Spielen.
Und bist du so ein Vagabund.
Dann bist du so ein Vagabund, so ein Musizierender. Das
ist eigentlich auch ganz geil, oder?
Total.
Och, ich finde, das geht jetzt so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ob das unbedingt so meins
wäre. Würde ich heute auch nicht mehr wollen, aber damals war das erstrebenswert. Und das wäre dir in Deutschland natürlich nicht gelungen, weil die Münchner
nach dem dritten Konzert sagen, im selben Jahr, selben Woche. Genau. Bis Dienstag bist du ja durch. Ne?
Also. Ja, es war. Und vielleicht, also gut, die Serien touren natürlich nicht, aber ich habe gehört, dass die nur bis zu einem Drittel quasi durch die Fernsehausstrahlung verdienen, also von dem Geld wieder reinholen.
Und der Rest dann über DVDs und Blu-ray DVDs, und. Ja.
Was auch der Grund immer noch für diese schwachsinnigen Region Codes ist und so, wenn man halt die Territorien so beliefern will, weil ich meine, ich möchte nicht wissen, was sowas wie Game of Thrones kostet.
Das ist schon teuer.
Ich habe Gerüchte gehört, die erste Staffel, ich habe mich da mal probiert, ein bisschen schlau zu machen, 50 Millionen. Also das ist schon so viel wie ein besserer Spielfilm, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das hat ja hier ein Spielfilm.
Das ist aber ein langer Spielfilm dann, also, ne? Also, muss schon so sagen.
Ja, ja, also
Der will so lange im Kino sitzen. Also, ja.
Ich habe von jemand eine interne Kritik gelesen, der hat sich an einigen Stellen auch darüber aufgeregt, dass Game of Thrones tendenziell relativ, also dass es natürlich schon teuer gemacht ist, aber zum Beispiel gibt es diese eine Folge, wo, wie heißt der Kleine gleich?
Ich kann mir Namen nicht merken.
Also auf jeden Fall der Kleine, wo der so direkt Tyrion. Am Anfang der Tyrion, genau, der kriegt am Anfang der Schlacht so einen Hammer über den Dez und ist K.O. und dann Schnitt und die Schlacht ist vorbei. Und da meinte der natürlich so, ja, da hatten die offensichtlich kein Geld für eine richtige Schlacht. Also das ist, und so im Nachhinein, ja, stimmt. Mir ist es nicht aufgefallen, aber wenn man ein bisschen Ahnung von dem ganzen Scheiß hat, dann merkt man es
halt. Man könnte aber auch sagen, ich meine, diese Erzählmuster sind ja häufig komplex, dass das vielleicht irgendwann in einer Rückblende die Schlacht nachgeholt wird. Aber gut.
Ja, Danny Ramone schreibt auf Twitter gerade, dass im Angesicht des Verbrechens eine gute deutsche Serie wäre. Hab ich noch nie von gehört.
Aber im Angesicht des Verbrechens.
Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Aber ich gucke halt auch
einfach
kein Fernsehen.
Ja, das ist auch irgendwie
keine Musik, kein Fernsehen. Wir sind irgendwie auch total exklusiert aus der ganzen Popkultur. Ja,
aber über Urheberrecht quatschen oder was?
Ja, wir reden ja jetzt
Kultur haben, aber welche sie bestimmen wollen.
Da gehen wir. Da kommen wir
aber gerade. Du willst mich anzünden.
Wir sind halt Instagram-Fans. wir sind ja gerade bei Game of Thrones. Und ich weiß es ehrlich gesagt. Ich meine, 42 Millionen ist jetzt ein guter Hollywood-Schinken, aber dafür haben sie ja viel, viel mehr Stunden.
Ja, ja,
viel, viel mehr Stunden. Material produziert.
Aber sie müssen auch nicht ganz so viele, also die Kostüme musst du nur einmal machen und musst nur die ganzen Dekos und so.
Was mir aber aufgefallen hat an der Serie, ist halt, dass da auch unfassbar viel einfach mit dem Computer gemacht ist. Ja. Also, und das ist halt genau das, was ich dann auch meine, das wäre dann noch vor irgendwie 10 Jahren, wäre das so nicht möglich gewesen. Ja? Da hättest du halt viel von dem, was du heute mit dem Computer gemacht hast, hättest du viel, viel teurer machen müssen mit Kulissen und dies und jenes.
Ob das immer billiger ist, das wage ich jetzt aber auch zu bezweifeln.
Das wird ja immer,
also dann setz mal ein paar Leute hin, die tatsächlich CGI machen.
Ja, also das ist schon ein Unterschied.
Ich glaube
also
ehrlich gesagt, wenn man, dass eine Kulisse streckenweise günstiger ist.
Nein, hängt von der Kulisse ab. Also wenn man so eine komplette Stadt nachbaut. Raumschiffe
ist schwierig, aber...
bei Games of Thrones haben die wirklich Städte aus dem Computer
gebaut. Ich habe neulich nochmal Blade Runner gesehen. Ja. Ja, da ist kaum CGI, sondern das ist halt irgendwie in so einer Kleinstadt Modellstadt nachgebaut und das sieht total cool aus. Man sieht es auch, dass es künstlich ist, aber damals hat es mich beeindruckt und jetzt immer noch, total irre. Also man kann das auch so machen. Ja, aber halt, ich glaube, Computer geht schneller, das ist der wichtigste
Aspekt. Nee, der wichtigste Aspekt ist, dass dir tatsächlich die Computertechnologie sich halt extrem schnell weiterentwickelt. Das heißt also, als George Lucas irgendwie die neuen Star Wars Filme gebaut hat, da hat er ja tatsächlich eine Armee von CGI-Leuten gehabt. Also wirklich halt Hallen voll, ja, mit Leuten, die da halt den ganzen Tag, Jahre nichts anderes gemacht haben, als da rum 3D-modelt
haben. Und hinten auf so einem Podest stand Steve Jobs und hat gepeitscht.
Und,
Steve Jobs?
Nee, ich glaube, Steve Jobs hatte damit nichts zu tun.
Stand immer dabei.
Steve, es gibt was zu peitschen. Okay. Wenn du dagegen jetzt Iron Sky nimmst, die auch unfassbar viel mit CGI gemacht haben, das waren 20 Leute. Und zwar in wenigen Monaten. Und das ist halt, und das ist ein beeindruckender Film von den Effekten her.
Okay, ich habe den noch nicht gesehen, nur die Trailer. 20 Leute in einigen Monaten plus Vorbereitung und so. Boah, kommt schon auch ein bisschen was zusammen.
Da, kommt also, was da geht's zusammen, halt gar nicht aber, anders bei Raumschiffen und Weltall. Man sieht halt eine unglaubliche Kostendegression. Das ist genau der Punkt.
Und was willst du damit sagen?
Dass es billiger wird.
Wenn so eine Serie nur noch 50 Millionen kostet?
Wir sind nur noch zwei Wochen davon entfernt, dass Podcaster wie ich und du Star Wars nachdrehen können. Genau. Fliegen wir immer mit so Raumschiffen.
Nein, aber grundsätzlich, das ist ja auch, also ob es billiger, ob es wirklich, es kommt drauf an, aber ob das wirklich dabei nur um Kosten geht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass es um Fantasie und um das, was einfach umsetzbar ist.
Ich glaube, die Effekte wären auch besser. Also ich habe Blade Runner, muss ich auch bis heute noch nicht gesehen. Ich mache ja aber noch einen anderen Podcast, der heißt Mobile Max, aber ist Huckel mit dabei und nachdem Tim und Dennis dann beide so, ja, Blade Runner muss man gesehen haben und wir waren halt bei die beiden so, Blade Runner, immer noch nicht gesehen, hat sich Huckel den irgendwann mal angeguckt und hat sich dann auf Twitter wirklich so, was ist denn das für ein Scheiß? Also ich glaube, bei Blade Runner muss man ein bisschen dabei gewesen sein, also es ist so...
Nee, finde ich nicht.
Also vielleicht, ist schwer für mich zu gucken. Guck mir nochmal an, aber...
Also ich finde tatsächlich diese Zukunftsvision, die dort gesponnen wird, irgendwie aus einem heutigen Standpunkt ein bisschen nicht mehr ganz nachvollziehbar. Sie ist so ein bisschen veraltet. Also die Zukunft, die vorgestellte Zukunft ist ja schon retrofuturistisch, kann man schon sagen.
Ja, na okay, das ist logisch.
Aber das ist sie doch auch, wenn wir ehrlich sind.
Also war sie von Anfang an, meinst du?
Nee, aber also ich meine, wir leben ja quasi... in dieser Zukunft.
Ja, ja, genau. Es ist ja so. Nicht mehr weit weg. Ne?
Das genau, und ich finde, Blade Runner ist eigentlich...
Wann spielt es denn?
2000, müssten wir gleich in der Wikipedia gucken, aber nicht so spät. Aber eigentlich ist Blade Runner das jetzt mit der Lautstärke auf 12. Also das ist einfach alles übertrieben, aber ansatzweise finde ich, ich meine jetzt mal abgesehen von den Robotern.
Ja, aber darum ging es ja.
Aber die kommen ja noch. Mist, jetzt geht's um Roboter. Ich habe es wieder verpasst, Mist.
Ja, aber den Roomba, den hast du ja schon.
Den Roomba habe ich schon,
also, genau. Da geht's ja schon los.
Ja, jetzt, ne? der liegt da genau. Und frisst sich. Also vor dem brauchen wir jetzt noch, also vor dem knie ich jetzt nicht jeden Morgen wieder. Also super, nur, wenn ich ihn wieder aus der Ecke holen muss, um ihn...
Muss man erklären, was das ist?
So ein kleiner Roomba. So ein kleiner Staubsauger für...
Ein Roboterstaubsauger.
Genau, und ich gehe einfach mal davon aus, dass er keine Ahnung hat, was Roomba ansonsten ist.
Roomba, also der Tanz oder was?
Oh, okay.
Nein.
Das ist ein Zwischenapplaus.
Achso, ich dachte, du wolltest darauf hinaus, was sie normalerweise produzieren.
Ich trinke gleich noch ein Bier und dann verrate ich euch richtig. Dich zumindest, Micha. Ich ziehe mal schon mal meine
Schuhe normalerweise aus. Bauen die ja, glaube ich, Minenräumroboter und andere Dinge fürs Militär, von denen ich gar nicht wissen möchte, was sie da noch so bauen.
Wollen wir mal hoffen, dass die besser funktionieren.
Also genau.
Im Fall der Minenräumroboter.
Ralf Stockmann.
Naja, es muss ja genau einmal funktionieren. Rüber, boom, fertig. Ich glaube, so ähnlich machen die das tatsächlich.
Super Roboter erfunden.
Nennt sich Stein. Kostet auch nur 250.000.
Ralf Stockmann wendet gerade ein, weil er macht in seinem Wikigeeks-Podcast, er erzählt ja auch mal von seinem Roomba der hat Angst vor schwarzen Teppichen, weil tatsächlich
der ist Roomba?
Ja, der Roomba, weil er tatsächlich eine Funktion also der denkt, das ist ein Abgrund. Ja? Also, okay. Wenn er so eine Kante mit schwarz geht, dann denkt er, das ist ein Abgrund und hört auf und fährt wieder zurück.
Ach, ernsthaft? Ja. Ein Abgrund, der nach oben geht. Interessant. Aber stimmt das?
Meiner ist eigentlich total, also der ist wirklich doof. Das ist einfach ein Ding. Das hat vorne so ein Tastsensor drin quasi. Also das ist wirklich so, kann man auch gegenhauen mit der Hand. Und wenn er irgendwo gegenfährt, dann sagt er, hier ist eine Wand, dann drehe ich mich halt um. Und dann fährt er in irgendeine andere Richtung weiter. Und das Ganze basiert darauf, dass er vermutlich irgendwann schon mal den Raum müsste jetzt hinkommen, müsste ich überall mal drüber gefahren sein und dann fährt er wieder auf seine Ladestation zurück, wenn er sich nicht irgendwo auf dem Weg mit Schnürsenkeln oder Kabeln oder sonst irgendwas verhakelt hat.
Also das mit dem Rumba-Sponsoring für den Podcast kannst du jedenfalls knicken.
Den hättest du jetzt besser verkauft. Samsung stellt auch so eine Roboter her.
Aber was ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ist, du hast ja auch mal einen Spreeblick-Podcast gemacht. Warum gibt es den nicht mehr?
Den gibt es eigentlich hauptsächlich deswegen nicht mehr. Ich habe den ja immer mit Tanja zusammen gemacht. Für die, die das nicht wissen, Spreeblick, ich habe Tanja zusammen gegründet, gemacht die ganze Zeit. Und die Podcasts waren eigentlich so das, was wir tatsächlich so in so einer gemeinsamen Produktion immer gemacht haben. Und wir hatten zwischenzeitlich, es gab schon 4 neue in den letzten 2 Monaten oder 3 Monaten und so. Und die waren so furchtbar, fanden wir.
Also, achso, ich dachte, ihr hättet immer das Aufnahmegerät vergessen.
Nee, das hat alles geklappt, aber weiß ich nicht, entweder du hast dann doch ein Glas Wein zu viel gehabt oder hast dich verstrickt in irgendein völlig uninteressantes Thema.
Oder hast dich über Facebook-Pages verkracht oder.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. aber weiß ich nicht, es hat irgendwie nicht gerockt. Also irgendwie reicht das nicht. Ich weiß, dass wir, ich kriege auch immer noch sehr viele sehr nette Mails oder Tweets von Leuten, die sagen, mach doch mal wieder einen Podcast und so. Das finde ich toll, dass Leute das immer gerne gehört haben. Aber irgendwie fehlte uns da so ein bisschen irgendwann, Struktur wäre zu viel gesagt, das war schon irgendwie nett, immer einfach zu plaudern, so ähnlich wie wir es jetzt hier tun und so 2-3 Themen zu haben. Weiß nicht, aber irgendwie haben die letzten nicht gezündet. Sonst habe
also zumindest
ich
nicht.
Immer gesagt, ja, bei uns, nee, wir fanden die nicht gut. Ja. So. Und dann war es in den letzten Monaten auch da tatsächlich einfach wirklich eine Zeitfrage. Ich meine, also wir haben eine Familie, so, dann ist jetzt sowieso seit einem halben Jahr, wir schreiben gemeinsam ein Buch, die Republika muss gemacht werden.
Was?
Re-Dings. wir müssen reden. Und dann die Band dazu und. Und dann ist einfach irgendwann dicht. Und vor allen Dingen haben wir den Podcast ja auch immer so, wie wir es jetzt machen, abends gemacht. Und ehrlich gesagt war es dann auch ganz oft so, die Kinder sind jetzt älter, die gehen auch später ins Bett, sondern es ist irgendwann 10 und dann sagst du, boah, jetzt ist gut, der Tag ist vorbei.
Ja, ich muss ja sagen, also es war tatsächlich genauso wie Spreeblick war das erste Blog, das ich gelesen habe. Und tatsächlich war der Spreeblick Podcast auch der erste Podcast, den ich gehört habe.
Echt?
Ja. Und also ich meine, ihr wart ja auch immer so ganz entspannt unterwegs. Ihr hattet, glaube ich, so auch so ein mobiles Aufnahmegerät und habt dann einfach irgendwie so in so einer Situation einfach beim irgendwie, ach ja, man, nehmen wir mal kurz einen Podcast auf, so irgendwie so.
Ganz am Anfang habe ich so 3 bis 5 Minuten Podcasts gemacht, als wir da noch in der
Garage saßen. Stimmt, die hast du so richtig nachgeschnitten und so mit Amps rausgeschnitten und so. Das war noch so richtig alte Radiokunst.
Genau, und da haben wir uns ja kennengelernt in diesen alten Räumen. Und da habe ich immer nur so 5-minütige Podcasts rausgedonnert, ganz am Anfang alleine. Die sind auch nicht so richtig schlecht. Habe ich neulich nochmal reingehört?
Kann man ja nochmal raussuchen. Auf jeden Fall hat man so schnell geladen.
Das stimmt. Die sind so schnell vorbei, dass du gar nicht so schnell kannst.
Aber ich finde ja dieses Thema Podcasting total spannend, weil das geht jetzt ja zur Zeit gerade, also Tim ist da sehr aktiv.
Der Tim ist Wahnsinn. Also ich kann das ja, mir gelingt es nicht, diese langen Podcasts zu hören, weil ich habe kein Commuting-Verhalten. Also ich habe keinen langen Arbeitsweg. Ich bin mit dem Fahrrad in 10 Minuten quasi im Büro und so, und dann wirklich mal irgendwie 2 Stunden oder auch nur 1 Stunde einen Kopfhörer aufhaben. Ich kann ja nicht schreiben und dabei was hören.
Nee, auf keinen Fall. Das ist.
Und ich habe nie 1 Stunde, wo ich einfach nichts mache.
Also ich mittlerweile, also so auf dem Weg zur Arbeit oder sowas, da höre ich relativ viel. Und während der Arbeit auch überhaupt nicht. Aber auch so, also Tim ist auch gerade so, was die Technik angeht, so das weiterentwickeln und weiter voranbringen und so und Standards entwickeln mit den Instacast, kauft Instacast. Wir müssen uns immer bei den Instacast-Charts ein bisschen nach vorne
pushen. Genau, wir waren kurzzeitig, nachdem wir das letzte Mal gemacht haben, sind wir, glaube ich, auf Platz 13 vorgerückt und jetzt sind wir aber wieder zurück auf Platz 15.
Naja, aber wir müssen ja mehr Folgen machen. Das ist ja immer, das zählt immer nur für den Tag. Was ist
denn Instacast?
Das ist so fürs iPhone so ein Podcast-Client.
Ach. Ein Podcatcher, ein sogenannter.
Ja, weil dieses, was Apple da mitliefert, ist ja leider totale Grütze.
Das macht man eigentlich über iTunes oder was?
Eigentlich über iTunes muss man halt synken und anschließen, so wie vor 100 Jahren den Podcast, den iPod oder.
Ach so, der lädt die nicht.
Lädt die auf den Rechner und dann synkst du das über den Rechner irgendwie rüber.
Und du kannst das auch. Du kannst auch sagen, ja, jetzt geh mal auf den Podcast. Dann musst du sagen, ich will jetzt explizit die neue Folge runterladen. Das ist alles ganz furchtbar. Und so diese, gibt es so ein paar Clients, also Instacast, Downcast und so, die alle mehr oder weniger gut das im Hintergrund runterladen und dir dann abspielen und schöne Suchfunktionen haben und Statistiken und Sharing und weiß der Teufel noch alles.
Und vor allem Charts. Ganz wichtig.
Und Instacast hat auch
vor allem deutschsprachige Charts.
Guck mal, wo ihr seid.
Ja, also ich weiß nicht, ob die das auf der Webseite haben, aber auf jeden Fall in der App kann man das halt.
Ja, guck mal, Tim räumt da endlos ab, not safe for work.
Stimmt, ja, ja.
Wobei Max macht den nicht mehr.
Doch, doch, klar.
Ach, doch, auch.
Ja, okay. Klar, das machen wir dann immer
das
noch.
Ist, das Max ist sozusagen auf Platz 1 mit
Mobile Maps. Ja, ja. Was ist Fanboys?
Die Fanboys, das ist
auch ein Apple-Podcast.
Das sind hier die ehemaligen Bits und so Leute. Also nicht, das sind Bits Martin und Pittenauer und die sind
Bits und so kenne ich.
Dominik Wagner. Ist
ja also sozusagen drei Apple-Podcasts unter den ersten vier.
Ist auch ein iPhone-Client, also muss man auch sagen.
Ja, gut.
Vrind ist halt das von Holgi.
Okay, das kenne ich nicht.
Alternativlos.
Ist Frank Rieger.
Genau.
Felix von Leitner.
CRE.
Genau. Dann Chaos Radio. Also Tim ist da natürlich.
Tim ist da
natürlich. Das Umfeld auch. Und
Raumzeit. Chaos Radio. Raumzeit macht er ja auch selber. Also Tim ist da wirklich überall weit vorne. Das ist
über 15.
Aber wir müssen reden auf Platz 15. Das ist doch gut.
Ja, ja, das ist auch okay.
Ich meine, aber das, ehrlich gesagt, das, also ich glaube, dass Not Safe for Work ist sicher eine Ausnahme. Vrind würde ich denken auch. Aber ansonsten ist halt schon viel Apple-Technik und so eine Sachen, ne?
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen. Ist auch ein iPhone, also ist auch ein Client fürs iPhone und es hat sich leider noch nicht so richtig weit rumgesprochen. Ich finde das ja, ich habe ja auf der letzten Republika habe ich ja eine vom Grimme-Institut zugelabert. Und habt ihr gesagt, mach doch mal Grimme-Preise für Podcasts, so Grimme Online Award, weil das ist eine schöne Kategorie.
Das ist für die Jury natürlich extrem hart.
Sich den ganzen Scheiß anhören zu müssen?
Nein, nicht Scheiß, aber eigentlich, wie willst du das zeitlich hinkriegen?
Das stimmt schon, ja.
Das ist schwer, aber ich meine, kann man auch mal irgendwie.
Dann müsste man vielleicht eine extra Jury oder so, die halt
keine Ahnung.
So Podcast-affin stimmt, oder so. Stimmt,
natürlich. Und dann, auf jeden Fall, finde ich, ist ein Bereich, wo die Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja, glaube ich, auch für Grimme immer ganz wichtig, dass die Öffentlichen, also dass da auch die Öffentlich-Rechtlichen vertreten sind und die ganzen Radiosender. Ja, ja, eben, die sind da vertreten. Und es gibt halt vielen guten deutschsprachigen Content und dann. Kriegte ich neulich eine Presseerklärung vom Grimme-Online-Institut so, dieses Jahr mit einer neuen Kategorie. Und ich so, wow, die haben es nicht wirklich gemacht. Apps. Jetzt gibt es da beim Grimme-Online-Wort eine Kategorie für Apps.
Ja, ich habe die Meldung auch gekriegt und fand das auch, also ich habe mir die Begründung nicht durchgelesen, ich weiß nicht, ob es eine gab, aber Apps fand ich jetzt auch komisch, weil es geht ja, vorher ging es ja um Inhalte.
Ja.
Und in der App kann natürlich ein Inhalt haben, oder hat einen Inhalt, das ist schon klar. Aber das wäre so, als ob ich jetzt ein Software-Grimme online mache, ich weiß nicht.
Genau, das
ist. Jetzt auch erstmal nicht so richtig.
Muss dann aber schon journalistischen Content oder
Bezug haben. Keine Ahnung, nachdem ich kapiert hatte, dass es nicht um Podcast geht, habe ich beleidigt aufgehört zu lesen.
Okay. Aber weißt du, was das ist, der Punkt ist? Ich glaube tatsächlich, dass der Podcast-Bereich in der allgemeinen Wahrnehmung komplett underrated ist. Weil, also, du hast wahnsinnige Reichweiten. Tim hat wahnsinnige Reichweiten. Wir haben jetzt, wahnsinnige Reichweite.
Das jetzt, für die heutige Sendung haben wir dummerweise keine Statistik. Ich sag mal so.
Warte mal, also wir haben jetzt die Live-Statistik.
Ja, ja, die stimmt wahrscheinlich nicht, weil da die Sendung mit der Nummer gab es. Egal. Ist auf jeden Fall, ich schätze mal so um die.
Ach so, stimmt, das ist die alte Statistik.
Das ist die alte Statistik, genau.
Klar. Aber Barbara twittert übrigens gerade, Blade Runner spielt 2019.
2019? Mhm. Ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Ja. Da haben wir, bis dahin klappt das auch noch mit den Robotern. Das kriegen wir da hin. Ich schätze mal so irgendwie so um die 180 bis 200 Live-Hörer jetzt gerade und dann im Download hören sich das dann so im Allgemeinen 3.000 bis 3.500 Leute an.
Das ist toll und viel, aber keine Reichweite.
Ja, also ich würde sagen, bei den letzten hatten wir teilweise 5.000.
Das ist auch keine Reichweite.
Naja.
Da muss ich einfach mal jetzt ganz blöd sagen, weil das ist toll, aber das ist auch keine Reichweite, 5.000 Leute.
Ja, also kommt drauf an. Also du meinst jetzt für Vermarktung oder?
Nö, überhaupt. Also das ist einfach nicht genug. Wenn es 50.000 hören, dann können wir reden.
Ja, das ist genau da muss es halt.
Ich sag das nicht, euch irgendwie.
Ich glaube, Also ich glaube, Mobile Max ist.
Ich habe mich bei den Spreeblick-Podcasts immer gefreut, wenn das 3.000, 4.000, 5.000 Leute waren, weil das ist tierisch viel. Und ich freue mich bei Spreeblick ja auch über die Leserzahlen, die ja auch nicht. Aber das ist einfach keine Reichweite. Das ist auch. das ist mir immer aufgefallen, Leute, die, was mich natürlich auch freut, und ich bin stolz auf Spreeblick und ich finde das, nach wie vor mache ich das gerne und freue mich, wenn da Feedback kommt und alles. Aber man muss einfach auch mal ganz, ganz offen und ehrlich sagen, dass man das nicht schafft, das Ding über so Grenzen hinaus zu kriegen. Und deswegen, ich meine, wie lange podcastet ihr jetzt? Die 40. Ausgabe.
Ja.
So, und Tim ist wirklich was anderes. Ich glaube, Tim hat irgendwie auch fünfstellige Zahlen und so. Und da,
der hat 20.000, oder? Mit Mobile Max?
Mobile Max, so? Ich glaube, ich weiß, so 15.000 würde ich schätzen, ja, jetzt.
Also aber
ich
jetzt lasst uns mal kurz überlegen, seit wie vielen Jahren, wie viel Geld, wie viel Arbeit und Energie und natürlich auch Leidenschaft und so Tim da reinsteckt. Und dafür müsste da eine Null hinter sein. Der muss 100.000 Hörer haben.
Ja, das ist aber in Deutschland nicht. Ne?
Also, das ist in Deutschland nicht drin. Die amerikanischen Podcasts haben das.
Die haben Millionen.
Das ist,
also This Week in Tech hat über eine Million. Oder was.
Ich habe lange nichts mehr von Tim gehört, muss ich jetzt zugeben, aus den vorhin erwähnten Gründen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich bin ganz sicher, dass er das höchst professionell macht.
Das ist.
Also, wobei das auch damit immer gar nichts zu tun hat. Ich meine, wir klingen ja jetzt auch sauber, also technisch.
Hoffentlich.
Ja. Also in meinem Kopfhörer klingt super.
Es gibt da so eine, ja, und danach kommt noch hier auf Honig drüber und dann klingt das alles nochmal so, als ob wir, dann klingen wir alle so, als ob wir 25 wären und schön wären. Und
aber ihr habt natürlich auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, also ich mache jetzt hier mal ein bisschen Beratung. Wenn ich auf die Website gehe zum Beispiel.
Könnte schöner sein.
Nee, aber die war mal schöner. Geht gar nicht um schöner, aber ich schnall ja nicht mal, dass wir gerade auf on air sind.
Das sind so alles Dinge, an denen wir noch arbeiten. Also ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen.
Wir haben hier so ein Live, guck mal rum. Wir haben so ein Live.
Haben wir vergessen, den Termin einzutragen? Nee, haben wir nicht eingetragen. Doch, der müsste eigentlich
da sein. Da sind halt so ein paar Infos über die Live-Geschichten, aber.
Ja, aber es steht ja nicht mal wann.
Ja, ja.
Da geht's ja schon mal los. Wie wollt ihr denn Hörer kriegen, wenn ihr nicht sagt, dass es euch gibt?
Na, per Twitter und per Facebook und, genau. Und auf der Seite stand es auch also drauf.
Die Kommunikation
steht jetzt geht immer eigentlich nur
Twitter so hauptsächlich.
Aber das stimmt, das kann alles durchaus noch besser werden. Das ist gar keine Frage.
Was mache ich hier gerade eigentlich? Moser.
Ich bin auch.
Entschuldigt bitte.
Nee, ist richtig.
Also was ich so einen totalen, ich glaube so, wann das live ist und so, und ich das ist schön, aber das ist gar nicht so unglaublich wichtig. Das kriegen die Leute, die es interessiert, schon mit. Das
stimmt natürlich.
Was ich schade finde, dass so im Podcasting-Bereich es gibt. Also wenn irgendwo ein toller Artikel erscheint, dann habe ich 500 Blogs, die darauf verlinken und es geht per Twitter rum und sowas. Und das hat man bei Podcasts natürlich nur relativ selten. Also auf uns wird jetzt schon hin und wieder mal hingewiesen und natürlich auch auf andere Podcasts.
Ich flatter euch mal.
Juhu! Dann kriegst du auch noch ein Bier.
Dann darfst du dir noch eins nehmen. Hab ich
mir schon genommen. Ja, aber mit dem Flatter bezahle ich ja nicht mal ein Bier zum Zehntel.
Also ich glaube, bei mir sind schon einzelne Flatters mal 20 Euro wert gewesen. Weil
echt?
Das ist die Summe, echt? Die ich jeden Monat reinschmeiße. Und es gibt, obwohl mittlerweile habe ich genug Subscriptions laufen. Aber
genau, ich mache auch Subscription viel. Also.
Aber ich habe eine Zeit, hatte ich schon das, dieses, also da habe ich dann am Ende des Monats eine Warnung bekommen, dass ich jetzt mal dringend was flattern soll, weil ansonsten wird das für wohltätige Zwecke gespendet.
Ja.
Das hattest du, glaube ich, auch mal. Da hast du so irgendwie rumgefragt, wie du mal schnell flattern könntest.
Und nö, ich habe das jedes Mal so eine Torschlusspanik und denke mir immer, oh, ich habe so wenig geflattert und ich vergesse das auch immer, ne? Also es ist echt schlimm. Ich zahle jeden Monat mal 20 Euro, also mittlerweile 20 Euro rein, weil ich jetzt gerade so ein bisschen wieder knapp bin. Ich hatte halt eine Zeit lang 40 Euro reingetan.
Das ist schon richtig viel.
Und jetzt ist halt so auf 20 runter reduziert, aber das ist ja eigentlich schon ganz okay. Okay, Summe und dann, aber vergesse ich immer zu flattern. Also
ja.
Muss ich mich echt wirklich darauf konzentrieren. Ich lese einen Artikel und dann, erstmal Flatterknopf suchen. So.
Man sollte mal so eine Chrome-Erweiterung bauen.
Dann stellst du dir die Frage, ist mir dieser Artikel jetzt 20 Euro wert?
Ja, klar, das ist natürlich, wenn man dann so, wenn man nie klickt, dann so, boah, der würde jetzt so richtig absahen, damit lieber nicht klicken.
Aber jetzt lass uns doch mal kurz überlegen. Ich muss zugeben, dass ich nur, ich glaube, 10 oder 12 Euro habe im Monat. Das ist jetzt ein bisschen peinlich.
Ach komm,
mit für jemanden wie mich. Aber
stimmt, dafür, dass du mit einem goldenen Helikopter gekommen bist, ist wirklich relativ wichtig.
Genau, ganz schwierig hier mit dem Parken. Aber ich flatter schon eigentlich auch okay. Also so, ich muss jetzt überlegen, so 6, 7, 8 Mal irgendwie oder so,
ja, genau.
Dreh
so ich
im Monat.
Auch
aber ich muss zugeben, dass ich gar nicht. Dafür kriege ich jetzt bestimmt auf die Mütze, aber ich finde nicht genug Sachen, die ich flattern kann. Kann, weil der Button fehlt. Und ehrlich gesagt auch nicht so super viel Content, wo ich sage, wow, cool. Mindestens 1 Euro. Und da muss man sich natürlich wenn ihr jetzt sagt, oder Micha sagt, er vergisst das, dann ist natürlich, vergisst du es oder entdeckst du nicht genug Sachen, wo du sagst, yeah. Flatter ist echt eine komische Geschichte, ist auch noch also viel zu klein.
Also ja, das natürlich sowieso.
Ja, also wenn es halt tatsächlich normaler wäre, dass halt wirklich ich davon ausgehen könnte, dass da ein Flatter-Button ist, ja, dann würde es vielleicht mehr in Fleisch und Blut übergehen. Ich meine, Flatter
nein,
ist ja...
Nein, würde es nicht, red dir doch nichts ein.
Flatter ist doch auch vor allem dafür da, dass du eben genau diese man Überlegung nicht
machen musst. Man hat das Geld doch schon bezahlt. Ja? Also man hat auch das Geld doch schon bezahlt. Das ist ja nicht so, dass es einem was kosten würde, sondern es ist ja nur, an wen verteile ich es. Und da bin ich eigentlich, wenn ich dran denke, dann klicke ich auch sehr großzügig.
Ja.
Und ich hätte eigentlich gerne Erweiterung, also die sollte jetzt nach möglich, also so eine Chrome-Erweiterung, die automatisch für mich den Flatter-Button drückt. Oder vielleicht nochmal kurz, hey, wenn du innerhalb von 10 Sekunden nicht Nein sagst, dann drücke ich jetzt mal den Flatter-Button für dich.
Da wäre was los.
Als Chrome-Erweiterung. Also echt? Ich meine, wenn ich mir das selber installiere.
Bei Instacast ist das drin übrigens. Also du kannst deinen Flatter-Account angeben und dann wird alles geflattert, was du anhörst.
Ja? Diese Sendung. Automatisch?
Automatisch.
Okay.
Ach so, das ist natürlich dann okay.
Ja. Und
nach einer bestimmten Zeit oder so.
Ja, kann man ja machen. Man kann ja, ich meine, wenn... Nachher fand ich den Podcast nicht total toll und die Person hat trotzdem 10 Cent gekriegt. Ich meine,
Flatter,
ich bezahle manchmal auch
Flatter, ein Essen, wenn schlecht Flatter ist ja als Modell genau darauf optimiert, dass du dir eben keinen Kopf kosten musst. Ja, also du hast halt einmal gezahlt, du weißt, wie viel du irgendwie reinsetzt und diese Idee, okay, ist mir das jetzt so und so viel wert oder so und so viel wert, genau diese Überlegung sollst du dir ja gerade nicht mehr machen. Du sollst ja einfach nur sagen, hier, klick.
Irgendwie. Aber umso mehr mache ich sie mir, wenn ich zum Ende des Monats immer noch kein Geld ausgegeben habe.
Ja.
Also das ist schon so ein bisschen... Ralf Stockmann hat ja gerade das gesagt, dass die Referenzierbarkeit von Podcasts, genau, also dass man sozusagen auch auf eine Stelle verlinken kann. Und das habe ich jetzt bei WMR, genau das habe ich eingebaut. Dass man nämlich, wenn man den Podcast-Player abspielt, dann geht oben so ein kleiner Timer mit, der oben in der URL drin ist. Und wenn man die URL kopiert und in Twitter packt oder sowas, dann springt der Player auch genau zu der Stelle. Und ich habe mit dem Martin Hering, der Instacast baut, abgesprochen, dass wir so, das muss ich noch machen, in den Feed, also es wird ein Standard, also sowas einbauen und dass er dann nach dem gleichen Prinzip, dass er auch, dass man direkt aus dem Instacast-Client heraus so was twittern kann und das springt dann auch zur richtigen Stelle im Player.
Okay.
Also, dass man auch so direkt auf Stellen springen kann, weil das finde ich bei Soundcloud also ganz geil.
Dass du aus der Instacast-App raus twittern kannst.
Ja, das geht sowieso schon. Okay. Aber auch, dass man sagen kann, du bist jetzt gerade bei 1 Stunde 38, hahaha, das ist ja lustig. Und wenn das jemand auf den Link klickt und dann springt sein Player auch direkt zu 1:38.
Aha.
Entschuldige.
Nö, das war schon. Erzähl weiter.
Also. Das ist natürlich trotzdem totaler Nerdkram, ne, was wir hier machen. Also, ich meine, wenn man wirklich, weiß ich nicht, ihr habt ja, nicht nur ihr, Tim, bla, alles Leute, die tolle Sachen machen. Und das ist aber trotzdem alles noch viel zu kompliziert. Ich glaube, in der FAZ war dieser Artikel über die Piratenpartei von dem, der sich da so versucht hat reinzumogeln.
Ah ja,
habe
ich nicht gelesen.
Ich leider auch noch nicht.
Das ist insofern ganz spannend, als dass er halt so ein paar Klischee-Erwartungen, die er hat, nicht eingetroffen sind, andere dann dafür doch und so. Aber eine der Kernaussagen ist, wie unglaublich nerdig und kompliziert das ist. Also diese ganzen Tools, die man benutzen können muss, um da Politik mitmachen zu können. Das
Liquid Feedback ist unglaublich schlecht.
Ich glaube, bis dahin ist er gar nicht gekommen.
Benutzerführung.
Ich glaube, okay, das ist schon vorher an. Also wenn man, er sagt, wenn man nicht wirklich konstant online ist und die ganze Zeit vernetzt über Twitter und weiß ich was alles, dann hast du eigentlich keine Chance und dann wirst du da auch nicht akzeptiert sozusagen.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich in der CDU brauchst du dann einen Benz. Also das ist wahrscheinlich genau das Gleiche.
Du musst 8 Bier trinken können, ohne mit der Wimper zu zocken. Das ist, glaube ich.
Das ist
deren Liquid-Feedback. War jetzt geklaut von irgendeinem, ich habe da neulich so in einer FAZ so einen Artikel auch drüber gelesen.
Echt schade.
Ja, dieser Wortwitz, der ist aber auch, dieser Wortwitz ist auch echt naheliegend.
Gibt es denn einen Podcast, also kann ich zum Beispiel vom iPhone aus direkt podcasten? Und das Ding wird dann, ich spreche das ein, das wird irgendwo hochgespielt, verpackt und als in meinen Podcast reingepackt. Weil ehrlich gesagt, mich nervt diese ganze hinterher umwandeln in MP3, hochspielen.
Auf ja, Server, das bla. Ist auch Pain. Es gibt da, ich arbeite bei, ich entwickle die App mit für so einen Dienstleister namens Soundcloud.
Ah ja.
Und die haben das.
Ah ja.
Die haben so, ich kann mit Soundcloud direkt podcasten?
Gib mir mal deine E-Mail-Adresse oder deinen Soundcloud-Namen, dann schalten wir das entsprechende Feature frei. Also es ist im Augenblick noch in der Beta-Phase, das Podcasting-Feature, aber Das geht. Also dann kann man das direkt in iTunes einspeisen und sowas. Und da wollen die auch viel stärker hin. Die wollen auch so gern Spoken-Content und sowas. Das ist schon alles ganz spannend für die.
Ja, ist auch weniger stressig mit den
exakt darum
Urheberrechten.
Aber jetzt nochmal zu der Band. Was hatte ich jetzt nach, wie viel waren es, 15 Jahren dazu geritten, das nochmal zu machen? Also wirklich so, hey, wir haben gesehen,
das klappt. Schiss, über Urheberrecht zu reden. Nein.
Ja, wir schlagen uns wieder.
Nö, Schiss haben wir überhaupt nicht.
Was mich, dass du keinen Schiss hast, weiß ich. Immerhin hattest du die Eier, einen der mutigsten Artikel zu schreiben zu dem Thema, gleichzeitig auch einen der dämlichsten, aber das macht ja nichts.
Das ist ja oft, liegt ja oft nah beieinander.
Ja. Nee, aber dafür muss man irgendwie einfach eine Menge Respekt haben, dass mal endlich einer gesagt hat, ich finde, Urheberrecht abschaffen, weil du hast damit komplett recht, dass viele trauen sich das nämlich einfach nicht. Da hattest du total recht mit. Die Band.
Ich glaube, Johnny will jetzt über das Urheberrecht reden.
Ehrlich gesagt, will ich es gar nicht.
Normalerweise erst, wenn wir viel getrunken haben, damit es auch, auch das entsprechende Niveau also, hat.
Wovon soll ich denn leben, Micha? Sag mal ehrlich. Ich habe Familie. Ganz normal, weil du nett gefragt hast und weil die Frage berechtigt ist. Ehrlich gesagt, ich hatte echt tierisch Bock drauf. Okay. Das ist wirklich, und ich habe vor allen Dingen letzten Sommer festgestellt, wir waren so klasse in England und ich habe plötzlich so richtig Abstand gekriegt. Ich habe den Rechner kaum vermisst, das Internet kaum vermisst. Und ich habe vor allen Dingen festgestellt, ich tue genau das, was ich nie tun wollte. Ich sitze den ganzen Tag an einem Schreibtisch, an einem Computer. Mhm. Ich fand's plötzlich total furchtbar. Spreeblick macht mir tierisch Spaß. Ich habe wahnsinnig geiles Feedback gekriegt von Leuten. Wir haben tolle Aktionen gemacht. Wir hatten eine tolle Zeit bei Spreeblick. Ich hatte eine tolle Zeit mit allen Leuten, die bei Spreeblick waren oder sind. Und alles. Ich will das wirklich überhaupt nicht klein oder schlecht reden, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich sitze nur noch da, sauge die News auf, sortiere, ist das jetzt, finde ich das interessant genug, dann Text schreiben, wie mache ich das und bla. Ich fand mich plötzlich total doof und langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, was mir noch richtig Spaß gemacht hat in meinem Leben bisher, war neben den privaten Dingen, war die Musik. Dann hat man das mal ausprobiert, das hat funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das jetzt mal. Und das ist tatsächlich ein ziemliches Wagnis. Wir sind keine jungen Männer, ich sage absichtlich nicht alt.
Dann sagen wir es auch nicht.
Ja, genau. Wir sind keine Newcomer-Band und so, wir stammen musikalisch aus einer Zeit, die, ich kann nicht, wobei die klingen ja heute wieder alle so. Und wenn sowas in die Hose geht, dann kann man natürlich leid sein, hey, guck mal, hat nicht geklappt und so. Aber das ist so genau der Punkt, davor hatte ich ja noch nie Angst, dass jemand sagt, es hat nicht geklappt oder das, was nicht klappt, weil ich finde ja, das finde ich ja immer überhaupt nicht schlimm, wenn Dinge nicht funktionieren.
Das ist tatsächlich ein Satz, den ich von dir gelernt habe, oder es ist mir aufgefallen in der Zeit bei Spreeblick. Du machst ja eigentlich, oder ja, hast immer schon sehr, sehr viel gemacht. Und wenn ich bei irgendjemand anders Feedback einhole, dann war die Frage immer, ist das gut? Und dann kriegt man irgendwie Kritik. Die einzige Frage, die du immer gestellt hast, kann man machen, oder?
Das stimmt.
Und die Antwort ist eigentlich immer, ja, kann man machen.
Das stimmt. Das ist ja hübsch. Das freut mich gerade, weil das ist
kann man machen. Ja,
und das ist so, das probiere ich mir seitdem, also es fällt mir nach wie vor schwer, aber probiere ich mir seitdem so ein bisschen angewöhnt. Weil wenn man immer nur darauf achtet, ist es perfekt, also ist es gut, dann ja, aber machen, also.
Du kriegst da sowieso, also.
Hast du das vergessen zu fragen, als du die letzten beiden Folgen von deinem Podcast, die du aufgenommen hast? Also, hast du wahrscheinlich irgendwie, ist das gut gefragt? Zufällig aus Versehen? Genau, aus Versehen. Und dann ja, nicht genau. Irgendwie, kann man das machen?
Kann man machen. Ich habe
keiner von diesen Podcasts würde jemals hier live gehen, wenn wir tatsächlich nach Qualität fragen würden.
Genau. Ja, die ist ja auch, weiß ich nicht, die ist ja dann auch immer subjektiv.
Ja, eben.
Aber ich meine jetzt wirklich,
am Ende
scheitern. Ist er, also wirklich, ja, dass du sagst, hey, ich habe eine neue Website online mit einem total geilen Service und dann haben nach 3 Monaten aber immer noch sich erst 2 Leute eingetragen. Dann kann man von Scheitern sprechen.
Klar, irgendwie. Natürlich.
Und dann ist man halt gescheitert, meine Güte. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding in Deutschland, dass dieses Scheitern immer stärker bewertet wird, als wenn jemand erfolgreich ist. Wobei, wenn jemand dann erfolgreich ist, dann wird er ja auch gerne schnell gehasst. Also es ist irgendwie schwierig. Aber
Ja, man soll bei VW arbeiten und
genau.
Die Amis sagen ja irgendwie fail early, fail cheap oder sowas.
Ne? Sowas. Ja. Ja, kann also, man machen, ist lustig.
Ja.
Ist gut. Ich freue mich darüber, dass das ist, was sich bei dir von mir festgesetzt hat und nicht irgendein anderer dummer Spruch ist.
Aber Sascha hat ja heute auch so eine schöne Kolumne geschrieben, irgendwie, wo er. Das ist geil, was er da rausgefunden hat wieder, ja.
Okay.
Also er hat dann irgendwie über Social Media und sowas wollte er schreiben. Und dann meinte er, er hat eigentlich den Leitspruch von Social Media, hätte ja einer der Tatort-Autoren, die bei den 51 Tatort-Autoren Brief dabei gewesen wären.
Xaus Sefcik.
Genau, Xaus Sefcik. Du hast es auch gelesen.
Ja, ich kenne Xaus Sefcik von früher, der ist alter Punkrocker im Grunde.
Ja, eben genau. Das ist alter Buddy, also Kollege.
Buddy ist übertrieben. So, ja. Aber also das ist auch so in dieser ganzen Anfangsphase, dass Punk und New Wave in Deutschland ist ein ganz großer Name und hat halt ganz viel getan und bewegt. Und von ihm, ich weiß nicht, ob der Satz wirklich von ihm stammt, aber das Credo war damals halt, war ja nicht saufen und egal, sondern das Credo war, und es kann gut sein, dass er das formuliert hat in Deutschland, das kannst du auch.
Ja.
Ja? Also dieses Punk ist ja unter anderem daraus entstanden, dass man sich diese ganzen Bands angeguckt hat, und da waren immer riesen Bühnen und Feuerwerk und Doppelsalto und alles war teuer und du musstest einen riesen Verstärker
haben. Glamrock so. Damals, ne?
Ja, ja, und diese ganzen Megabands, die jetzt wieder auf Tour sind, also ja. Weiß ich nicht, so Supertramp und so, und dann kam, das ging halt zurück zum wirklich handgemachten Basic Rock'n'Roll und zu sagen irgendwie, ey, du, was kannst du, drei Akkorde, super, kannst eine Band gründen. Und genauso war das bei mir mit 14. Ich konnte zwei und den dritten habe ich auf der Fahrt zum ersten Auftritt irgendwie gelernt. Und,
eine sehr schöne Geschichte, die man auf Spreeblick noch nachlesen kann.
Stimmt. Die vom ersten Auftritt? Nee. Also das, vom allerersten Auftritt nicht, da haben wir in so einem Transvestitenclub gespielt. Ich meine, wir waren 14, was für ein Irrsinn. Meine Eltern hatten keinen Schimmer, was wir tun.
Und das ist auch gut. Hat deine Mutter wahrscheinlich bis heute nicht, oder?
Ich weiß, dass einer der Punks damals auf dem Schoß von einer, wie er dachte, jungen Frau sein. Und irgendwann, und es ist kein Scherz, ich war 14. Ich meine, ich denke da ganz oft heute dran, wo meine
Jungs, sind deine Kinder?
Die sind jetzt 12 und 10.
Ah, okay.
Und ich denk,
das ist ja noch ein paar Jahre. Zwei.
Zwei. Was man, nee, aber es hilft dabei, wenn ich, natürlich waren wir auch naiv und so, aber wir waren nicht blöd. Und,
im Gegensatz zu der, nein.
Nee, aber da muss man ganz oft dran denken, wenn man über junge Menschen redet, dass die auch mit 12, 13, 14 sind die auf alle Fälle schon so weit, dass die ganz viel schnallen und dass man auf jeden Fall davon ausgehen kann. Ich sag natürlich auch, fahr vorsichtig, pass auf, wer dich anquatscht und so diese ganzen Sachen, die man als Eltern sagt. Aber ich glaube, eigentlich sind die schon sehr fit und clever. Und ich bin damals auch, ich war nicht doof, ich habe das schon alles geschnallt, ich habe auch geschnallt.
Im Gegensatz zu deinem Bandkollegen.
Nee, der war kein Bandkollege.
Ach so.
Aber das war schon echt extrem lustig. Da waren also 4, 5 Punkrocker, die da vor der Bühne standen und wir waren ja so total die Amateure und die haben dann immer nur schneller, härter, lauter geschrien. Aber wir konnten weder das eine noch das andere noch das dritte. Und ja,
jedenfalls fand ich den Spin sehr schön, den Sascha dann gemacht hat, dass er dann halt sozusagen dieses das kann ich auch Credo dann sozusagen wieder auf ihn rückübertragen hat, ja, weil in diesem Brief der Tatort-Autoren ging es ja auch tatsächlich so ein bisschen so von Habit von der Attitüde her so ein bisschen von oben herab, so ihr selbsternannten blablabla Netzkiddies und so, was wollt ihr eigentlich und so, ne, also es hatte diese arrogante Attitüde und vor allem die selbsternannt, ja.
Ja, klar.
An dem sich dann Sascha da aufgehangen hat, hey, Moment mal, was ist denn jetzt so schlimm an selbsternannt? Du hast es gesagt, das kann ich auch. Hey, das ist genau die Generation, die jetzt dir gegenübertritt und sagt, hey, das kann ich auch.
Fand ich einen sehr guten Twist da drin. Mich hat ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass Xaus Sefcik Tatort-Autor ist. Vielleicht das ja jetzt nicht so verfolgt. Ich wusste auch gar nicht, dass so viele Leute Tatort-Autoren sind. 51 Menschen, ne?
Mindestens. Und ich glaube, das sind nur die unterschrieben haben. Also sind.
Ich habe ehrlich gesagt, ich kenne den Mann nicht gut und nicht besser. Man hat sich ein, zwei Mal so vor 30 Jahren kurz gesehen, aber mehr nicht. Aber das hat mich auch überrascht, dass er, weil es gibt doch über der ganzen Diskussion, was jetzt richtig ist und was rechtens ist und was moralisch richtig ist, ethisch, was arbeitstechnisch und sozial richtig ist und so, gibt es doch auch noch einen ganz wichtigen Punkt. File-Sharing ist verdammt nochmal wahnsinnig cool und das ist echt Punkrock. Mhm. Also den ganzen Kram einfach übers Netz weltweit mal eben rauszudonnern. Und das sage ich als Urheber, das sage ich als jemand, der pro Urheberrecht ist, sage ich als jemand, der glaubt, dass man nicht alles nur, weil es technisch möglich ist, auch machen muss, sondern dass das Netz genau das ist, was wir daraus machen und deswegen muss man darüber reden. Aber natürlich ist das eine Form von Rock'n'Roll und ich finde, junge Menschen haben kaum noch Möglichkeiten, ansonsten sich frei zu entfalten und auch mal Scheiße zu bauen und keine Ahnung, das findet alles im Rechner statt.
Nee, und in welchem Rahmen ist das Scheiße bauen? Also ich meine,
das ist nicht. Das kommt ja auch noch dazu, wobei, egal. Lass uns mal ausklammern. Damit meine ich natürlich nicht jemanden, der mal irgendwie 10 Songs hin und her schickt oder so ein Quatsch.
Lass es 20 Gigabyte sein, ist im Endeffekt auch trotzdem nicht so schlimm wie eine Scheibe einschmeißen.
Ja. Es ist nicht so schlimm wie jemand aus dem Maul hauen, sagen wir mal so.
Ja, aber
Scheibe einschmeißen finde ich mich auch nicht schlimm.
Aber, okay.
Also wo sind denn diese Freiräume? Die haben alle diese Helikoptereltern, ja, also die ganze Zeit über die Wachen schon seit dem Spielplatz, Vorsicht und nein, und wenn der deine Schaufel haben will, dann musst du sie ihm aber auch mal geben und bla bla, dieser ganze hyperverständnisvolle Quatsch und dann aber auch, es steht eigentlich schon, wenn die 4 sind, steht fest, was die mal werden sollen. Und ich finde es, und ich bin selber Eltern, also
älter,
die Hälfte davon. Älter und älter.
Ist geil, eine Eltern-Einzahl, das ist so.
Komisch, ne? Ja, Eltern gibt's
ja. Gibt halt Vater und Mutter.
Ne? Ja, und das sind ja Eltern. Und ich ertappe mich auch dabei und ich bin da bestimmt auch ein bisschen so, aber ich habe versucht, mir das abzugewöhnen.
Ich bin hier übrigens Geschwister. Also, ne?
Von Geschwister.
Ein Geschwister.
Ich bin ein Geschwister.
Geschwister im Geschwistersten.
Wisst ihr, was ich sagen
will? Ja, nee, ich verstehe.
Das
ja,
ist
ja,
einfach
ja,
auch
ja,
eine Form von, ey, leck mich doch. Leck mich doch, Gesellschaft. So.
Ja, das
muss man einfach auch mal verstehen. Und dagegen kannst du dann auch nicht mehr viel tun. Und vor allen Dingen ist es ja total lächerlich, dann einem 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen zu sagen, ist aber nicht erlaubt. Da habe ich habe früher auch, wenn mir zu mir jemand gesagt hat, das ist aber nicht erlaubt, habe ich gesagt, also ja, so what? Also solange ich den Eindruck hatte, ich tue nichts, was anderen schadet, und da sind wir ja beim Thema, habe ich es trotzdem gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe da gar kein Beispiel für, aber...
Und fällt jetzt so spontan plötzlich dann doch ganz mehr ein.
Ganz kurz, wir haben gestern, haben wir ja hier schon gesessen, irgendwie bei Max, und haben diesen Wir müssen Fernsehen-Podcast aufgenommen.
Genau, MS Pro war nämlich gestern auf Sat.1.
Ja. Ach. Aber jedenfalls am Ende haben wir darüber diskutiert, ja, ob du die schärfere Urheberrechtsposition einnimmst. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau diese Frage, ich würde die sozusagen als, habe ich auch in dem Artikel als Gretchenfrage des Urheberrechts gesinnt. Also wärst du für Legalisierung oder sagen wir mal Entkriminalisierung von File-Sharing und du, wie steht ihr dazu?
Ich war, bevor ich antworte, total überrascht, dass du so eine Pro-Urheberrechts-Haltung hattest.
Also was heißt Pro-Urheberrecht? Ich habe mir halt lange Gedanken gemacht, also ich finde, das haben wir jetzt schon 100 Mal hier durchgekaut, eigentlich das Thema, aber ich finde diesen Apple App Store geil. Und zwar, weil es einfach eine Möglichkeit ist, und ich erlebe mich selber gerade, ich habe mein ganzes Leben lang schon Softwareprojekte gemacht und habe immer wieder was gestartet und immer was auf die, so. Und es ist, im besten Fall ist es so gewesen, dass es, also, was ist das, was passieren kann? Man macht ein Webprojekt und niemand nutzt es, dann hat man kein Geld verloren. Oder man hat ein Webprojekt und jeder nutzt es, dann hat man viel Geld verloren, weil dann explodiert der Server und die Kosten explodieren. Mhm. Und plötzlich gibt es da diesen App Store und es ist, pack dein Zeug rein mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat, aber prinzipielle Aussage, mach eine geile App und du kannst damit reich werden, kannst damit eventuell, also das ist sehr unwahrscheinlich, kannst aber vielleicht dein Leben finanzieren oder kannst vielleicht mal einen Urlaub finanzieren, aber auf jeden Fall, du kannst der Welt was geben, ohne gleich daran pleite zu gehen.
Das ist fantastisch.
Das ist was, wo ich dann gedacht habe, warum geht das nicht mit Texten, warum geht das nicht mit Musik, warum geht das nicht mit Film? Stell's rein, mach einen Zahlen-Button unten dran. Oder kann ja auch eine Spende sein, weiß der Teufel was. lass dich nicht von anderen verarschen und verdiene damit ein bisschen Geld oder viel Geld oder verdammt viel Geld.
So. Du kannst im App Store, den kannst du natürlich auch umgehen, indem du das iPhone dem auf
machen auch genug.
Also genau, so. Und es gibt immer die Möglichkeit, das auch zu umgehen und vor allen Dingen, du musst es auch nicht machen. Es gibt natürlich viele Kritikpunkte, die kennst du total besser als ich, ja, also Walled Gardens und so weiter. Aber ich finde das auch. Also ich finde alle Programmierer, mit denen ich rede, die sich halbwegs mit diesem Thema beschäftigen, sind heilfroh. Und das ist auch der Grund, warum viele Sachen, es kommen auch auf Android natürlich viele Sachen raus, aber Android-Bezahlsystem zum Beispiel ist ein Krampf, finde ich furchtbar. Ja, bin ich bei dir. Aber du hast eine Frage gestellt, nämlich
Legalisierung beziehungsweise Entkriminalisierung. Also es gibt ja noch so diese Vorstufe der Legalisierung, ja, dass man sagt irgendwie, es ist zwar immer noch illegal, aber es wird halt eben nicht mehr strafrechtlich belangt.
Oder? Naja, das funktioniert ja nicht. Also entweder...
Das ist eigentlich dasselbe, ja.
Das funktioniert nicht.
Aber es gibt tatsächlich diese feine juristische
Unterscheidung. Ich bin für legale File-Sharing-Plattformen, absolut, natürlich. Aber ich bin nicht dafür, dass man diejenigen, die nicht legal sind, plötzlich legal macht.
Moment mal, also legale File-Sharing-Plattformen, aber dann schon so sehr konzeptionell geschlossene Systeme, die du dir so, also jetzt nicht BitTorrent, ja, also sagen wir mal BitTorrent
zum Beispiel, okay. Ja, ich finde,
also BitTorrent, richtige Peer-to-Peer so Dinger, ja.
Ob BitTorrent jetzt das super System ist, also für mich funktioniert das sehr gut, aber das liegt halt auch daran, dass ich irgendwie die ganze Zeit vor dieser Kiste sitze und ungefähr weiß, wie der Krempel funktioniert. Das muss ja alles noch viel leichter sein, das muss eine Art App-Store sein eigentlich. Mhm. Und ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen, also auch den Rechner des einzelnen Nutzers mit einzubeziehen, also File-Sharing, Peer-to-Peer, BitTorrent. Und das aber auf eine legale Art zu machen. Ich glaube zum Beispiel, dass es ganz viele Menschen gibt, die Musik noch bei sich haben oder auch Filme, die es nicht digital gibt. Also ich denke an riesen Reggae-Archive, Jazz-Archive und weiß ich nicht was. Ich kann mir vorstellen, dass du irgendwelche Punktesysteme einbaust und keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann halt von mir aus auch 2 Euro im Monat kostet, das benutzen zu können. Ich halte die Nutzung von einem Dienst, für den ich ein bisschen Geld bezahle, für fairer als eine Kultur-Flatrate. Und vor allen Dingen für leichter zu verwalten. Ich glaube, bei der Kultur-Flatrate, wo, glaube ich, auch ganz viele unterschiedliche Meinungen bestehen, was die überhaupt sein soll, habe ich nämlich neulich eine ganz spannende Definition von gehört, wo ich gedacht habe, na, ob das die anderen aussehen. Ich glaube, bei der Flatrate ist das große Problem, dass du A, dann im Grunde genommen wieder eine Art GEZ hast. Und das allein zu verwalten, damit es nämlich auch fair verteilt wird nachher, ich glaube, dagegen ist die GEMA ein Kegelverein. Für den Verein, den wir dafür brauchen, um das zu verwalten.
Klar, das wird eine ganz andere Macht sein, die haben und ganz andere...
Sorry, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du da jetzt wirklich auf die Frage geantwortet hast, weil dass du dir eine Plattform vorstellen kannst, auf der irgendwie Content geshared werden kann und die dann halt nach irgendwelchen Kriterien eingerichtet werden, ist jetzt keine Antwort auf die Frage, weil wir haben da draußen sozusagen viele Leute, die Dinge entwickeln und Sharing-Dienste und Sharing-Plattformen entwickeln und die erst einmal so miteinander konkurrieren. Und die Frage ist halt irgendwie, die meisten davon sind natürlich sozusagen, ohne jetzt ein Vergütungssystem daran angeschlossen zu haben und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben, dass das bei den meisten so ist und da werden auch viele Leute sich tummeln und sich dort ihren Content herkriegen und diese Leute, Moment, das ist die Frage, was ist man mit diesen Leuten macht, die das halt machen, also das heißt, die File-Sharer, sollte man sie bestrafen oder sollte man sie nicht bestrafen?
Ich finde, dass es in den meisten Fällen als Nutzer nicht bestrafen, weil es in den, glaube ich, überwiegenden Fällen Bagatellen sind. Und diese ganze Abmahnindustrie, die ja jetzt eingedämmt wird, das muss man ja auch mal sagen, dass da einiges passiert ist. Aber die ist absolut tödlich gewesen und das geht überhaupt nicht. Also ich finde, Leute, die ein paar Dateien teilen, irgendwie kann man nicht behandeln wie, weiß ich nicht, wie Großkriminelle. Was anderes ist es allerdings, wenn jemand da irgendwie terabyteweise neueste Filme rippt und die auch aus bestimmten Quellen kriegt und so. Also zum Beispiel bei so Geschichten wie Kino.to und so habe ich das schon verstanden, dass man dagegen vorgeht. Aber das sind nicht die Nutzer. Also ich würde einen Kino.to-Nutzer zum Beispiel irgendwie abzumahnen, finde ich schon echt eine harte Sache, weil man muss ja auch mal dazu sagen, woher wir erkennen das. Wir kommen auf eine Seite und denken, na, da ist aber nicht alles ganz sauber. Vielleicht auch nicht. Aber bei einem Angebot wie Kino.to, entschuldige, woher soll denn wirklich jemand sehen, dass das nicht legal ist? Da ist Werbung, also verdienen die irgendwelches Geld. Ja. So, also Nutzer deswegen irgendwie strafrechtlich zu
belangen. Aber das ist überhaupt nicht abwegig, weil wir haben genau in dieser Sendung gestern, da war es nämlich auch, dass irgendwelche Teenager da im Publikum saßen. Und Michael hat das noch erzählt, also neben ihm die eine, die saß, die haben da so eine TED-Abstimmung gemacht, so vorher, nachher. Findet ihr, dass es zu viele Diebe im Internet gibt? Und die hat beide Male ja gesagt, es gibt zu viele Diebe im Internet. Mhm. Und zwischendurch hat sie mal ein Mikro in die Hand gekriegt und hat gesagt, ja, ich wollte da nur dieses eine Video sehen und plötzlich war das gesperrt. Die hat überhaupt nicht, und wie sollte sie das tatsächlich auch hinkriegen, auf die Reihe gekriegt, dass sie jetzt mit diesen Dieben gemeint ist. Also dass sie da unter diese genau. Diebe fällt. Und
ich wollte es mir nur ich wollte es mir ja nicht downloaden, ich wollte es mir nur ansehen.
Ja, und das ist doch totaler Irrsinn. Ich meine, weiß ich nicht, meine Jungs kriegen das natürlich teilweise am Rand mit, aber ich finde es völlig wahnsinnig, dass sich ein 10, 11, 12-Jähriger damit beschäftigen muss. Und das, weißt du, natürlich findet er raus, wie er ein YouTube-Video, wie er den Song da rauskriegt als Sound. Gleichzeitig kauft er aber von seinem Taschengeld jeden Monat eine iTunes-Karte und donnert das für Apps und auch Musik raus. So. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so, ich glaube schon, dass es Kids gibt, die keine Ahnung haben, dass Musik jemals was gekostet hat. Das glaube ich. Also ich glaube, das ist einfach immer da. Mhm. So, und da gibt es jetzt zwei Seiten. Die eine ist, ob ich das toll finde. Nein, finde ich nicht toll, weil ich finde, das wäre schon auch cool, wenn die wissen, dass man ab und zu mal einen Song für 99 Cent kauft oder auch 1,29, mir wurscht. Andererseits kann ich es ihnen aber einfach nicht vorwerfen. Das ist das Medium, mit dem die aufwachsen. Hm. Das ist genauso, als würdest du unserer Generation, als hättest du mir gesagt, als ich 25 war, sag mal, das Fernsehen, bezahlst du das denn gar nicht, jetzt mal abgesehen von GEZ? Ja. Da musst du doch pro Sendung einen Euro überweisen. Und ich sage, hey, was? Das ist einfach völlig falsch. Das ist alles so verkorkst. Und das liegt daran, unter anderem, ich kann immer mehr über die Musikindustrie reden, Filmindustrie kenne ich nicht so. Die Musikindustrie hat noch nie Ahnung vom Kunden gehabt, noch nie.
Das ist ihr großes Problem.
Die haben auch noch nie damit zu tun gehabt, die haben an Plattenläden geliefert. Mhm. Die hatten immer Ahnung von der Vermarktung von Musik. Und da muss man auch dann immer mal wieder dazu sagen, weil ja immer die bösen, bösen Verwerter, die machen einen Job und der ist wichtig und der ist auch für Künstler wichtig.
Ja.
Ob die das jetzt, ob dann die Verteilung und so, das muss dann auch ein bisschen der Künstler selber aushandeln und so. Und auch da hat sich ganz viel getan übrigens, wie ich jetzt gerade selber feststelle. Aber diese Industrie hat noch nie vom Kunden Ahnung gehabt. Und dass die sich an den Kunden gewandt haben, schon mehrfach, ja schon zu unserer Zeit mit dieser Copy Kills Music Kampagne und Home Taping is Killing Music und so, das gab es ja alles schon mal. Das war einfach fataler Fehler. Die hätten sich schön, die hätten schön die Klappe halten sollen und das andere Leute machen sollen, lassen sollen.
Wie ist das eigentlich? Also ihr seid jetzt bei einem Label unter Vertrag?
Irgendwie? Nee, wir sind, und damit fühle ich mich gerade unfassbar toll, wir sind außer einem Verlagsvertrag, den zumindest für die alten Sachen, den wir noch haben, sind wir, und der Verlag ist aber cool, mit dem verstehen wir uns auch seit Jahrzehnten sehr gut, dass wir sind vertragsfrei. Also wir haben keinen Plattenvertrag mehr. Wir sind gerade dabei, jetzt muss ich so ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber wir sind in den Verhandlungen, dass wir die Rechte an den alten Sachen zu uns kriegen. Mhm. Das bedeutet aber, ich glaube, das kann ich sagen, dass da Geld fließt, und zwar von uns. Also wir müssen ja was abkaufen. Aber wenn das funktioniert, und es sieht so aus, als würde es funktionieren, weil es gibt, das ist das Absurde, es gibt ja Rechtsnachfolger. Unser Label von damals gibt es ja nicht mehr, aber Rechtsnachfolger. Das
heißt, so aufgekauft waren oder was, oder?
Ja, die sind gemerged. Also okay. Wir waren bei Ariola und die sind dann irgendwann mit Sony gemerged und dann hat sie Sony übernommen. Das heißt, wir verhandeln gerade mit Sony, mit denen wir vorher nie zu tun hatten.
Ach du Scheiße.
Okay.
Um eure eigenen Sachen zurückzukaufen.
Ausgerechnet genau. Mit Sony.
Oh je. Ach naja, da ist kein Unterschied. Also ob du da mit Sony oder... Ja,
und wieso kein Label? Also,
A, wollen wir natürlich mal gucken. Mhm. Grundsätzlich, der digitale Vertrieb ist in Anführungsstrichen alleine machbar, beziehungsweise es gibt Dienstleister, die das übernehmen. Mhm. Also die halt sich einfach darum kümmern, dass das überall verfügbar ist und so, weil das ist einfach zeitaufwendig. So, und die kriegen ein paar Prozent ab. Das ist halt ein ganz normaler Dienstleister. Aber was ich natürlich auch feststelle, ist... am Ende, weil ja alle immer sagen, der Künstler hat dann nicht genug Geld übrig. Wenn ich diese ganzen PR-Firmen, die du brauchst und die Marketing-Firmen und alles bezahle, dann bleibt genauso wenig Geld, wenn nicht weniger übrig. Also Es ist echt aber nicht
brauchst
so.
Du, das ist ja interessant, also weil brauchst du denn PR-Leute? Weil ich meine, du hast ja sozusagen über deinen Plan B hinaus, hast du ja einen Namen, hast du auch eine Reichweite, hast du Kanäle, hast du auch vielleicht sogar Kontakte zu Journalisten und so weiter und so fort. Brauchst du PR? Also natürlich eine PR-Agentur, eine externe?
Aber natürlich brauchst du die. Ich sitze den ganzen Tag und schreibe Mails. Ich will Musik machen.
Klar, aber die machst also, du dann selber, diese Mails. Also,
ja, die mache mach ich selber, dann habe ich aber gerade mal die PR gemacht. Ich muss aber auch noch mich darum kümmern, dass die Technik beim Auftritt stimmt, dass wir einen Lichtmann haben, der versteht, was wir wollen, dass wir ein Lichtkonzept machen, müssen ein Video drehen, das muss geschnitten werden, wir müssen den Song aufnehmen, der muss engineert werden, der muss produziert werden, der muss gemischt werden, der muss gemastert werden, dann wird geremastert für die alten Alben gerade nochmal. Dann kommt, also, du hast.
Machen wir bei jedem Podcast auf, oder?
Ja. Besonders das Licht. Ihr könnt das ja nicht sehen, ist schade, aber.
Also wir haben jetzt 2-3 Stunden an dem Lichtkonzept jetzt hier an dem Podcast gearbeitet.
Aber es hat sich gelohnt.
Ja, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Warte mal aufs Feuerwerk.
Vielleicht geht die Bühnenshow los hier.
Ich finde das teilweise sogar ätzend, dass Bands sich selber darum kümmern. Weil ich eigentlich. Finde ich das manchmal möchte ich einfach nur die Band als Künstler betrachten und nicht, dass die mir auch die Mail schreiben und sagen, hör doch mal in unsere Platte rein. Manchmal finde ich das doof. Ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl. Ich kann das nicht genauer beschreiben, aber diese Do-it-yourself-Geschichte ist super. Und wir machen ja jetzt gerade ganz viel selber. Aber ich merke schon, dass das auch anfängt schwierig zu werden, weil natürlich Leute auch erwarten, dass du ihnen antwortest.
Klar.
Das ist okay bei 10 Mails am Tag, es ist aber nicht mehr möglich bei 500 am Tag.
Ja.
Und dann musst du dich auf dein Künstlerdasein zurückziehen können, glaube ich, und dann brauchst du eine PR-Agentur, auch weil du es gar nicht koordinieren kannst, du drehst durch, also so.
Ja.
Und das ist alles Geld, was du erstmal investierst natürlich. Und was man nicht dadurch wieder reinkriegt, dass man einen Song verschenkt. Aber das ist ja jetzt auch Anschub. Aber weil du gerade sagst, du hast einen Namen, den haben ja auch nicht alle.
Ja, ja, also, klar. Jetzt also mag man, das war jetzt dann deine konkrete Situation.
Jetzt mag man sagen, ich habe einen Namen. Aber jetzt lass uns mal wirklich mal faktisch darüber reden, was das alles nützt. Also ich habe seit 10 Jahren einen Blog, was in der Blogwelt...
10 Jahre, Alter.
Ja, Wahnsinn. Tatsächlich haben wir, glaube ich, dieses Jahr 10-Jähriges gehabt am 1. April.
Das hast du nicht gefeiert?
Was ist denn,
2012? Am 1. April hast du es geschafft, ja.
10 Jahre Spreeblick, Alter.
Dann stoßen wir aber nochmal an, dann hole ich hier nochmal so ein richtiges zu trinken.
Ach, du hast noch andere Sachen.
Ich kann mal gucken. Also ich hoffe.
Hast du Wodka?
Ja, der muss auch dringend weg. Ich hole mal den Wodka.
Hast du guten Wodka? Mal gucken. Dringend weg.
Ich weiß nicht.
Das ist bestimmt den ich mal geschenkt habe, oder?
Dann gehe ich mal eine rauchen und dann kann MS Pro alleine machen.
Was? Wie? Was?
Geht das oder ist das doof? Das ist doof, ne?
Nee, mach ruhig. Also wir machen hier auch irgendwie, ich muss nachher auch nochmal aufs Klo und so, dann kannst du dann einfach mal übernehmen.
Oh Gott, nee, dann lass dich jetzt nicht alleine. Ganz alleine ist doof.
Ja, zumindest bis Max wieder da ist oder so.
Warte mal, 2012, wie macht man das in so einem Blog? Kann ich da nicht? Ach Quatsch, 2012.
2002. Genau. 2002 machst du das?
Ich glaube ja.
Das ist echt krass. Also,
das ist echt krass, ja. Das habe ich mir letztes Jahr halt auch gesagt, deswegen habe ich, das ist ja Quatsch, jetzt sucht er nach 2002.
Ach so, das ist jetzt die Suche, ne?
Warte mal, das mache ich wahrscheinlich eher am Backend, ne?
Ja,
jetzt siehst du gleich die ganzen Titel meiner Entwürfe.
Ja.
MS Pro, fuck off.
Es wird das hier geleakt.
Genau, Foto gleich auf Instagram. Instagram. Guck mal, ich fang schon an, mich schlecht dazu artizukulieren.
Ja, das kenne ich. Das ist aber tatsächlich systemimmanent in unserem Podcast, weil das natürlich immer mit Bier verbunden ist. Und weil das immer mit Bier verbunden ist, wird sozusagen die Sprachqualität...
Das macht nichts, weil...
Ich also die kriegen wir jetzt nicht alle weg, oder?
Oh, 3 Flaschen Wodka, das ist mutig.
Ja.
Wobei, da muss man auch Wasser dazu trinken. Warum sag ich eigentlich Wodka? Ich bin so bescheuert, echt. Mann.
Wir haben hier guten Grasovka.
Ja, den habe ich geschickt, glaube ich.
Ernsthaft?
Ja, ich glaube, den habe ich mal mitgebracht.
Ja, dann ist ja nur gerecht, wenn du Wasser dazu trinkst noch. Dann kann ich gerne noch Wasser holen, dann muss ich allerdings... wir müssen jetzt auch nicht Wodka trinken. Ich wollte jetzt nur mal demonstrieren, was wer mit dem Feuer spielt, der wird Wodka ernten oder so.
Genau. Sag mal, warte mal. Genau, ich habe nämlich neu zum ersten Mal auf ZDF Neo oder ZDF Kultur diese Talkshow mit Charlotte Roche gesehen.
Hm. Ich habe die auch noch nie gesehen.
Roche und Böhmermann.
Genau, und das Tolle war, dass man, dass mir aufgefallen ist, dass man ganz lange schon keine Menschen mehr gesehen hat im Fernsehen, die sich miteinander unterhalten. Weil du gerade gesagt hast, Alkohol, die haben halt auch Alkohol da und die rauchen.
Die haben Whisky, so einen ganz teuren
nicht,
Whisky.
Ja, das ist aber nicht das Wichtige, sondern die reden miteinander. Und das passiert einfach nicht mehr im Fernsehen. Du hast diese Talkshows, ich finde es jedes Mal, ich mache das total aggressiv, weil ich genau sehe, wie da die Positionen abgecheckt werden, was man wartet auf das Statement von dem und dann kommen wir auch schon zum nächsten und jetzt ist leider die Zeit abgelaufen. Die Leute reden nicht miteinander und das ist total krank.
Dafür gibt es Podcasts und die sind jetzt echt, glaube ich, das, und die füllen diese Lücke, glaube ich, auch so ein bisschen durchaus.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja.
Hier, erster Eintrag ist vom 6. April 2002.
Na dann, herzlichen Glückwunsch.
6. April. Herzlichen Glückwunsch, Spreeblick, zum 10-Jährigen.
Wenn wir hier dazu gratulieren, dann machen wir jetzt wirklich so ein...
Ja. So ein geil, geil, geil. Alter, 10 Jahre Spreeblick.
Mensch, ins Kind, Alter,
oder? Unglaublich. Wann war denn die Jamba-Geschichte? Wann war die Jamba-Geschichte?
Ich muss es nicht austrinken.
War die 2005?
Die war 2004.
Upsa. 2004 war die. Das war das erste Mal, wo ich so mit Blogs richtig hin... Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Bloggen angefangen 2000.
Guck mal, Musikindustrie. Oh. Hier ist ein Eintrag vom 10.10.2002 mit dem Titel Twitter. Musikindustrie.
Einfach mal auf Post klicken. Einfach mal
nee, Update. Ne? Also okay. Warte mal. Heute Morgen habe ich in einer Radiowerbung gehört, dass die neue Crystal... Voll der Blog-Eintrag, oder? Ja. Heute Morgen habe ich in einer Radiowerbung gehört,
genau,
dass die
neue... Liebes Tagebuch.
Genau. Ja. Dass die neue Christy Burke-CD jeder Mancherie-Packung beiliegt. Da wächst zusammen, was zusammengehört.
Die Umsonstkultur, ich sag eher.
Immer wieder fantastisch, mit welcher Kreativität die Musikindustrie die Milliarden von illegalen Christy Burke-CD-Raubkopierern... Vor 10 Jahren.
Ah, siehst du? Damals war das schon Thema.
Dazu bringt, das Produkt doch zu kaufen, statt zu brennen, weil damals war Brennen das Problem.
Stimmt, man hat ja damals irgendwie alle seine CDs verbrannt. Nee, nicht, wie war das?
Der letzte Satz ist, schreibt man Christy Burke überhaupt so? Es ist mir nicht wichtig genug, um Google damit zu
benutzen. Oh.
Das war
du warst, ey, ich mach mal ohne Scheiß, du warst auch mal viel polemischer. Als ich angefangen habe, dich zu lesen, warst du sehr viel aggressiver und polemischer. Ja, und du wirst mit der Zeit, wurdest immer mit der Zeit immer versöhnlicher.
Das so, jetzt lass uns hier mal auf 10 Jahre vor fünf, ein bisschen anstoßen.
Vor, nee, gib mir mal einen Klärer.
Das ist
auch nicht weniger.
Ich habe jetzt, muss ja, cheers. Cheers.
Jetzt wird's, also wenn ihr gerade zuhört,
ihr müsst nicht sofort austrinken. Also das muss jetzt nicht Ex oder so.
Also jetzt nur mal gegebenenfalls. Ja. Könnte ich dich morgen anrufen und sagen, dass du die letzte halbe Stunde noch mal rausnimmst?
Das ist jetzt live, ne?
Das weiß ich. Aber naja, also könnte ich hinterher zensieren.
Das kannst du gerne versuchen, das Internet vergisst aber nicht, wie du weißt.
Ja, das stimmt.
Also
das
wir haben hier so der E-Pirat, der
E-Pirat meint schon, nö.
der nimmt tatsächlich immer unseren Livestream auf und veröffentlicht den nochmal extra. Das ist sozusagen direkt nach der Sendung, ist er dann okay, sozusagen Download.
Der ist schneller drauf als wir, das hilft gar nicht.
Ja, also Kontrollverlust hier, ne? Absolut.
Ja, ich bin auch...
Es ist auch nicht schlimm.
Es kann sein, dass wenn ich betrunken bin, dass ich dann Dinge sage, die vielleicht blöd sind oder so, aber ich
das ist Malte auch Leuten passiert. Er hat dann einen Entschuldigungs also, Blog-Eintrag geschrieben.
Malte, der hatte so den ersten richtigen Shitstorm abgekriegt.
Echt?
Abgemahnt sind wir bisher noch nicht geworden obwohl wir uns davor schon mal so im Nachhinein so, uiuiui, da haben wir aber wirklich ganz schön über die Stränge geschlagen.
Ja, also,
und über bekannte Abmahner ein bisschen zu hetzen.
Also unser Alkohol öffentlich reden ist schon riskant.
Also, ja. Ich würde ja auch sagen, also wenn ich diesen Podcast nochmal benennen wollte, dann würde ich ihn auch nennen Um Kopf und Kragen. Weil das eigentlich...
Okay. Nicht Urhebergestein. Nee, Urgestein.
Nein, also nee, nicht diese Folge, sondern tatsächlich den Podcast. Also statt Wir müssen reden, Um Kopf und Kragen. Das ist ein bisschen das Konzept. Max und ich haben uns sozusagen an diese Situation längst gewöhnt. Wir betrinken uns und reden dann halt immer total zunehmenden Quatsch halt, je länger die Folge wird. Und dann laden wir uns jetzt halt mittlerweile immer Gäste ein und mehr oder weniger schaffen sie es tatsächlich, in dieses Konzept auch reinzugrätschen. Also Malte halt das irre gut hingekriegt. Bei Julia habe ich das eigentlich erwartet, hat sie aber tatsächlich abgewendet. Sie ist halt mit zunehmenden, ich glaube, sie ist mit zunehmendem Alkoholpegel, genau, ist sie immer leiser geworden. Sie hat immer weniger gesagt, so am Ende. Und das war, glaube ich, echt gut für sie.
Ja, sie war da schon sehr Politikerin, das muss man echt sagen. Also
habt, habt ihr Wasser?
Ja, wir können auch gerne Wasser holen.
Weil wenn ich Wasser zu einem Wodka trinke, dann halte ich länger durch.
Das ist gar kein Problem.
Ist das okay, wenn ich kurz eine rauchen gehe?
Ja, gut. Ja.
Dann.
Dann muss ich jetzt, dann rede ich jetzt hier so ein bisschen. Du musst jetzt noch, ja. Genau. Genau. Ich, du musst jetzt doch alleine machen. Ja, passt schon. Aber kommt bald wieder, ja? Ich muss dann sowieso später dann auch sowieso noch MS Pro pullen gehen. Hey Leute, ich bin jetzt hier gerade mit euch alleine. Oh Gott, das ist ja echt peinlich. Ja, das ist hier aber irgendwie auch echt eine gemütliche Runde. Ich merke aber auch, dass tatsächlich, hier so eine gewisse Vorspannung sich aufbaut. Also diese Urheberrechtsdiskussion, die steht irgendwie so im Raum und sie wird irgendwie von allen Seiten so irgendwie befühlt und geschrammt und dann gibt es dann wieder 2 Minuten darum und dann traut sich dann aber doch nicht so richtig. Und ich merke auch tatsächlich, dass gerade bei Johnny so ein bisschen dass da schon auf jeden Fall auch so ein Bedürfnis da ist. Und das hat man ja, glaube ich, auch jetzt auch schon gemerkt, dass immer wieder sozusagen das angesprochen hat. Ah, Max ist wieder da. Schön. Der bringt Wasser mit. Das ist natürlich total super für meine Blase. Ne? Das wird das wird dann nochmal einige MS Pro pullen.
Ah, nach all den Jahren endlich mal wieder.
Nach all den Jahren mal wieder ein Wasser trinken.
Ja, aber was Johnny eben gerade meinte, so diese Alkoholsituation, also oder diese Alkoholsituation, das finde ich ja schon, das ist ja schon eine Lernerfahrung, weil ich weiß nicht, wie dir das so geht. Also ich halte hier so schon so ein bisschen so ein, also irgendwie bin ich mir auch der Tatsache bewusst, dass hier Hörer dabei sind und so, das ist kein Gespräch unter 4 Augen. Aber es gibt so diese Momente, und ich glaube, für die Hörer sind die sehr spannend, für mich sind die sehr furchtbar, wo das dann doch so durchslippt. Wo man so einfach, wo man diese dünne Schale, was ist hier gerade?
Ah, ja. Zivilisation nennst du diese dünne Schicht.
Diese dünne Schicht, Medienzivilisation, ja. so weg und man einfach mehr von sich durchscheinen lässt, als man eigentlich möchte. Das ist mir mal bei Mobile Max passiert, da bin ich so wirklich, da hat
hatte ich Tim wieder getriggert.
Dann, ja, da hat mich Tim, da war ich irgendwie im Streit mit Tim und das war irgendwie das. Und ich bin dann wirklich, da lagen bei mir die Nerven blank und im Chat, da sind ja wesentlich mehr Leute, also obwohl wesentlich mehr vielleicht gar nicht, aber es sind ja schon ein paar mehr Leute im Chat und dann ging es wirklich so, Max, bist du jetzt etwa wirklich beleidigt? Und dann und du kriegst sofort auch das Feedback, so dieses, das hat man gerade wirklich gemerkt. Und
es muss ja nicht immer negativ sein. Es kann ja tatsächlich, also im Bestfall erscheinen dann halt Dinge durch, die eben auch menschlich sind,
was aber ich nicht toller Mensch bin.
Ja, was heißt toller Mensch? Ja, oder dass man halt einfach irgendwie, ja, vielleicht auch durchaus eine Schwäche, aber das kann ja durchaus eine Schwäche sein. Aber es kann auch wahnsinnig sympathisch wirken, total dann authentisch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was das schaffen ja Texte nicht. Ne? Und das schaffen ja auch tatsächlich nur Podcasts, weil es halt tatsächlich diese Unmittelbarkeit hat.
Und das finde ich auch bei Maltes Podcast jetzt so lustig, weil Malte hat ja in seinen Texten hat er immer unglaublich auf die Fresse gekriegt. Der ist ja angegriffen worden für die harmlosesten Texte. Und dann haben wir 3-mal diese Podcasts gemacht. Und wo das Feedback immer so bam, positiv war. So wirklich so richtig so, oh und toll. Und egal, worüber man geredet hat. Dann kommt er zu uns und ich glaube, er hat das sogar erzählt, dass ein Podcast immer so gut wegkommt und kriegt so wirklich voll auf die Fresse
danach. Ach ja, ich weiß nicht, also ich fand ja tatsächlich, also Malte, der Podcast mit Malte, der kam auf jeden Fall, das wäre der populärste Podcast, den wir hatten bisher.
Das kann durchaus sein.
Und das war ja absolut zweigeteilt. Also es gab durchaus auch das war so geil, der Podcast, und alle sind total fröhlich und manche Leute, die sich wieder beruhigt haben, jetzt wieder mit mir reden seitdem. so ungefähr, ja. Also das ist schon sehr unterschiedlich wahrgenommen worden.
Das stimmt. Also ich muss auch sagen, wobei ich habe einen, wie heißt der, Annette Schrumm?
Nee. Schrupp.
Schrupp.
Antje Schrupp.
Antje Schrupp.
Nicht
Antje
Annette Schrupp. Annette Schrumm. Ah. Du, wir haben sie bald als Gast. Oh, das habe ich jetzt vorgeplackt. Ne? Bis dahin solltest du den Namen kennen.
Ja, sie kriegt wie alle Gäste ein Namensschildchen, dann kann ich.
So, hier, mach jetzt mal. Wie heißt nochmal unser Gast hier? Ist ja wieder weg, jetzt hat er wieder das Namensschildchen schon vergessen. So. Irgendwas mit J irgendwie.
Und bei der habe ich neulich einen Artikel gelesen über dieses ganze.
Das ganze was?
Na, über was ist. Über das Buch von hier, sie hat über das Buch von Christina Schröder geschrieben. Und sie meinte,
das Buch auch nicht.
Und sie meinte, naja, sie hat ja schon recht. Also es gibt Frauen, die das zu dogmatisch sehen, es gibt bla 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 bla. Es ist einfach bloß, es ist der Kontext, in dem man es sieht. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, der Diskurs ist allgemein zu verschwurbelt. Oder ob man sagt, ich nehme das Ganze, und dann hat sich explizit auf Malte bezogen. Und es ist was anderes, als ob Malte jetzt sagt, wenn Feministinnen darüber reden, dann verstehe ich das nicht und damit ist es so verschwurbelt. Und da habe ich verstanden, worüber sich da alle aufgeregt haben. Nämlich, dass er das doch relativ pauschalisiert hat. Und oder was? Ich weiß gar nicht, ob es das war. Aber wir haben Wasser. Ich hab mal mit dem Kopf und Kragen reden angefangen.
Genau.
Da steht da eine Gitarre, Max.
Da steht eine Gitarre. Nee, die gehört Diana. Ach. Ja, ja.
Und jetzt muss ich mal.
So ein bisschen. Ich hab ihr mal so ein Keyboard geschenkt, was seitdem hier steht. Diana hatte eine Band. Unter anderem mit Thorsten, den du ja auch noch kennst.
Ach.
Genau.
Wie hießen die
denn? Asia Shop.
Cooler Name.
Ja, fand ich auch. Die hatten halt
super Name.
Die hatten so, es gab genau einen Auftritt bei Diana im Wohnzimmer, also in der alten Wohnung.
Cool.
Der war sehr, sehr geil. Den fand ich wirklich extrem gut. Und die Band ist leider so ein bisschen daran gescheitert, dass zwei Bandmitglieder gesagt haben, hey, wir wollen Bühne. Und zwei Mitglieder haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich, dass das mehr so ein Hobby ist und mehr so hier Probenraum. Und daran ist das Ganze jetzt gescheitert.
Ja, da geht das dann los, dass du halt auch irgendwie je nach Bandgröße 4-5 Leute unter einen Hut kriegen musst. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, warum so das Musikmachen am Rechner oder alleine zu Hause oder als DJ oder so, ich glaube, da hat man es leichter, da ist man halt sein eigener Herr. Und dann wiederum vermisst man natürlich die Gruppendynamik. Ich habe bei der, um nochmal auf deine Frage einzugehen, warum ich das wieder mache, fiel mir nach vielen Überlegungen fiel mir auf, was ich eigentlich am Musikmachen so vermisst habe. Und zwar war das so, dass diese ganze Blog-Geschichte und so, wir haben ja mit Spreeblick auch zwischenzeitlich, ihr hattet ja auch schon mal drüber gesprochen, haben wir ja auch versucht, das größer zu machen, beziehungsweise mit mehreren Autoren zu arbeiten und so. Und obwohl auch da zu der Zeit mit all den verschiedenen Autoren, mit denen wir gearbeitet haben, immer zwischenzeitlich so das Gefühl war, wir machen das zusammen. Das war es nie das Gefühl, und darin ist keiner schuld, sondern das lag auch an mir oder an uns, an Tanja und mir oder so. Aber es war nie dieses Band-Ding. Ich hätte zum Beispiel, das weißt du ja auch, ich hätte jederzeit bei Spreeblick gesagt, ey, wenn hier jemand mindestens die gleiche Arbeit reindonnert wie ich, dann lass uns das auch teilen. Dann lass uns das auch zusammen machen. Ganz am Ende kam aber doch immer so ein bisschen raus, ich würde es schon gerne eher so in so einer Art Angestelltenposition machen. So, das ist nicht böse gemeint, das verstehe ich auch. Aber so, und bei einer Band hast du einfach, grundsätzlich sind da vier Leute, die zusammen versuchen, was Geiles auf die Beine zu stellen. Das ist vielleicht auch eine andere Ausgangssituation. Wenn wir bei Spreeblick mit vier Leuten angefangen hätten, wäre es
so. Du sitzt gerade auf deinem Telefon. Das geht noch kaputt als.
Das stimmt. Das ist ganz kaputt.
Ja, das ist der Vintage-Style.
Aber es funktioniert noch?
Ja, funktioniert noch.
Dann ist es cool. Ja. Das finde ich ja so schade an diesem ganzen digitalen Quatsch, dass der so selten, genau, Vintage wird. Also wirklich ein Gerät zu haben, was nur die Hülle ist und dabei, wo du die Technik wirklich auch immer updaten kannst, sodass du halt nach 5 Jahren das Ding auch noch benutzen kannst, wäre schon schick.
Das erste iPhone. Meine Mutter hat jetzt mein erstes iPhone aussortiert. Mhm. Und das will ich unbedingt wieder haben, weil das war so richtig, das war schon sehr cool.
Ich sehe immer noch Leute mit dem iPhone 1, also das ist echt krass.
Das reicht auch vielen, glaube ich.
Ja. Das ist schon sehr langsam.
Ja, also mit der 90.
Ja, ach,
und
der Chip.
Oh, ja. Und die Kamera. Ach so,
das ist Speicher. Dann hat er das mit Kamera.
Stimmt, das hatte keine Kamera, oder?
Doch, das hatte Kamera,
aber die war ganz schrecklich.
Die war ganz schlimm.
Nee, das Schlimmste ist, dass du dann natürlich irgendwie dieses Phänomen hast, dass du einfach bestimmte Sachen nicht mehr installieren kannst. Also mein älterer Sohn hatte das irgendwann geerbt.
Ja.
Und der war dann schon zwischenzeitlich frustriert, dass natürlich die neuesten Games und so nicht laufen.
Nie laufen, ja. Wobei ich glaube, das wird sich auch ändern. Also meine Hoffnung ist ja, dass die irgendwann mal umschwenken auf ein, das hält auch mal 3-4 Jahre durch, so wie...
Warum sollten sie?
Nee, glaube ich nicht, weil das ist...
Weil du dann mehr Geld für Apps ausgeben kannst und das nicht in Hardware investieren
brauchst. Wenn Apps die Hardware ablösen vom tatsächlichen Gewinn, dann ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so ist.
Wobei nee,
die Hardware ist ja subventioniert, oder? Also ich meine, ein iPhone müsste oder ein Android-Gerät müsste wahrscheinlich mehr kosten, oder?
Nee, die haben eine dicke Marge haben die doch beim iPhone.
Nee, Apple hat natürlich eine Marge, aber wenn du so zur Telekom gehst und dein iPhone holst für 20 Euro, so, dann übersteigt das die
tatsächlich Produktionspreise. Ja, aber das ist ja das Normale über den Tarif halt.
Ne? Das ist so schlimm. Wenn ich trinke, dann will ich auch rauchen. Furchtbar. Wenn ich trinke, rede und dann will ich auch rauchen. Naja, gut, geht
das leider nicht. Also, hattest du nicht mit dem Rauchen aufgehört?
Ich hatte zwischenzeitlich mal für 3 Wochen aufgehört, aber das
für 3 Wochen.
Ist so lächerlich, dass man es...
Ah, nach 3 Wochen hat man es doch hinter sich.
Ich nicht.
Ja.
Ja, schlimm. Irgendjemand ist Meister geworden, lese ich gerade auf Twitter.
Aber ich dachte, das ist schon ein Meister.
Ich dachte, sind schon alle Meister.
Matthias Riechel hat übrigens geschrieben, dass ich meinen ersten Beitrag an seinem 21. Geburtstag geschrieben hätte. Jetzt weiß ich nicht, ob er tatsächlich mitbekommen
am hat. Am 6.
Was, Matthias Riechel ist schon
doch, älter doch, als 21? Am 6. Er hat am selben Tag Geburtstag wie meine Freundin.
Ach so, okay. Warte, dann war das der 6. April tatsächlich. Okay, weil er dann noch irgendwas mit Christe Burke geschrieben hat, deswegen. Okay, dann mache ich mal kurz als Antwort. Korrigiere.
Genau, ich wollte auch nochmal erzählen, ich habe 2000 mit dem Bloggen angefangen.
Stimmt. Vor Mr.
Spreeblick. Ich war irgendwie im zweiten Semester oder so, Kulturwissenschaften, habe noch studiert. Und dann meinte irgendwie ein Kumpel, hier Blogger.com. Und nee, war das Blogger.com?
Ich glaube,
das war damals Blogger.com. Noch bevor Google das gekauft hat. Ne? Cool. Also, und dann irgendwie, da kannst du Texte reinschreiben. Und ich so, okay, geil. Guck mir das mal an. Und habe dann halt einfach so einen Text, den ich halt sowieso für die Uni geschrieben habe, einfach reingepastet und dann so auf Veröffentlichen geklickt. Und dann gesehen, alles klar, das ist so eine Webseite, da steht das jetzt. Ah, interessant. Und dann habe ich das aber nicht mehr weiter verfolgt und habe das einfach so, ich wusste auch gar nicht von Bloggen und so, das war jetzt überhaupt als Idee noch gar nicht bei mir angekommen. Und dann irgendwie 5 Jahre später, als ich dann wirklich mit dem Bloggen angefangen habe, also da, wo ich dann irgendwie schon so einige Blogs gelesen habe und dann irgendwie selber mir eins eingerichtet habe, habe ich dann halt bei blogger.com, was ich dann schon wieder längst vergessen hatte, dass ich da irgendwie was hätte, habe ich dann halt so geguckt, so, blogspot.com, das gibt's schon. Da muss ich wohl einen anderen Namen nehmen. Und dann habe ich dann irgendwie habe ich dann MyMSPro genommen. Ne? Ja, genau. Da kommt das her. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Monate gebloggt und so. Und dann meinte so ein Kumpel von mir so, ja, du, ich habe dann natürlich irgendwie allen Leuten Bescheid, ich blogge jetzt.
Ja, okay.
Und dann haben das irgendwie so 3 Leute pro Tag oder so gelesen. Und dann meinte dann irgendwann ein Kumpel halt, so, ich habe da jetzt mal deinen Blog rausgesucht, so, und da steht ja nur ein Text da. Und ich so, okay. Was für ein Text so, wie... Nein, wieso? Was steht da für ein Text? Und dann hat er irgendwie so ein paar Zeilen da rauskopiert und mir vorgelesen. Und dann meinte ich so, den Text kenne ich irgendwoher. Irgendwie so.
Hä? Das war doch meine Doktorarbeit.
Und dann habe ich irgendwie so dann.
Meine abgeschriebene Doktorarbeit.
Genau, welche URL hast du da? Und dann halt so mspro.blogspot.com. Und dann habe ich das dann irgendwie aufgerufen und dann sehe ich dann halt so meinen Text dort so. Und denk mir, ich hab wirklich gar keine Erinnerung mehr gehabt. Das war 5 Jahre her, ja. Und ich lese den Text so, boah, der ist ja wirklich von mir. So, wer hat denn den da eingestellt? Habe ich irgendwie einen Stalker oder was? Also wirklich so. Da bis mir das wieder eingefallen ist, dass es tatsächlich mal irgendwann einfach so aus Ausprobieren-Dingen, ne, irgendwie mal so einen Text reingeschmissen habe.
Da gibt's bestimmt bei mir auch noch ganz viele Leichen.
Ja, genau. So, ne?
So bei irgendwelchen Diensten.
Virtuelle.
Ja, wie viele Social Networks man schon im Suff an Accounts hat. Oh nein, schon wieder bei Facebook angemeldet. Ich habe ja so auf Suff, aber das habe ich hier, glaube ich, schon auch schon mehrfach erzählt, wenn ich ein bisschen betrunken bin, dass ich Freundschaftsanfragen tatsächlich dann sehr großzügig bestätige. Weil ich drücke mich immer davor, ich habe immer diese Freundschaftsanfragen und ich probiere Facebook tatsächlich so zu halten. Jemand, den ich in irgendeiner Form schon mal gesehen habe oder irgendwie so kenne, also auf eine Art. Und ich kriege ja schon so ein paar mehr Freundschaftsanfragen von Leuten, die ich nur noch nicht kenne. Und Weil ich auch teilweise, also ich frage dann regelmäßig mal auch Diana so, wer ist denn das? Und dann sagt die mir, ja, den kennst du von da und daher. Und dann sage ich, ja, wir sind Freunde. Und
Diana, woher kenne ich den?
Ja, exakt so. Also ich gucke dann auch teilweise so gemeinsame Freunde, und wenn da Diana dabei ist, dann frage ich Diana.
Das war dieser nette Typ von neulich auf der Party.
Genau.
Ich beneide ja Menschen.
Dem du auf das Shirt gekotzt hast.
Genau. Ich beneide ja Menschen, die Facebook tatsächlich so in so einem, sagen wir mal, 100 bis 200 Leute Rahmen von Menschen, die sie wirklich kennen, benutzen können. Ich akzeptiere ja jede Freundschaftsanfrage, obwohl ich immer wieder so alle halbe Jahre poste ich dann auf Facebook, hey Leute, so geht das nicht weiter, ich muss das reduzieren. Und dann fange ich an zu reduzieren und denke, wie wahnsinnig muss ich eigentlich sein? Ich kann doch jetzt nicht durch diese ganzen Leute durchgehen und entscheiden, ja, der ist aber eigentlich ganz nett. Okay, ich kenne ihn nicht wirklich, aber irgendwie scheint er sympathisch zu sein. So, totaler Irrsinn. Ich würde mir einen Fake-Account zulegen oder einen gefakten, echten Account.
Aber ich habe das auch mal so gemacht, und dann habe ich dann ein zweites Mal angefangen, weil ich wurde rausgeschmissen bei Facebook, weil ich tatsächlich mit einem falschen Namen unterwegs war. Mhm. Und dann habe ich einen neuen Account gemacht und dann habe ich das halt einfach die Policy geändert. Und es geht eigentlich.
Aber wie haben die denn rausgefunden, dass das nicht dein richtiger Name ist?
Ich glaube, irgendjemand hat mich verpfiffen.
Bei Facebook gepetzt,
Ja, ist echt eklig, ne?
Boah, das ist aber wirklich, das ist wirklich
das Letzte. Das gibt echt, das ist echt eklig, ne?
Bei Google Plus kann man auch petzen.
Ja, ja.
Da gibt es so eine Petz-Funktion. So. Hä, er ist hier nicht unter seinem echten Namen.
Ich meine, ich kann dir mal hier zeigen, hier so, das sind auch so hier diese ganzen Freundschaftsanfragen. Und
aber so viele habe ich gar nicht.
Ja, also das ist, ja, weil du die immer gleich confirmst.
Stimmt. Ne? Stimmt auch wieder.
Bei mir liegen dann auch so, man will ja auch nicht, bei Foursquare ist das so gemein, da muss man die irgendwie 5-mal ablehnen, bevor man sie wirklich abgelehnt hat.
Echt?
So. Ja, ganz furchtbar.
Ja, ich bei Foursquare bin ich momentan noch bei einer Accept All Policy. Oh, und weißt du warum? Weil mir Formspring ist mir einfach nicht offen genug.
Formspring?
Ja, nicht Formspring.
Gibt's das noch?
Foursquare. Nee, Foursquare meine ich. Foursquare.
Formspring gibt's noch, ja.
Foursquare ist mir nicht offen genug.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen betrunkenen Tool. Das einzige betrunkene Social Network.
Also es gibt keinen RSS-Feed, das heißt also, Leute können nicht einfach so irgendwie meinen Check-Ins folgen, und deswegen denke ich mir halt, warum soll ich denn da Leute ausschließen von der Information, wo ich mich einchecke? So.
Aber ich finde, also Facebook, das war bei mir so, ich logge mich da ein und es ist...
Gründe dafür gibt es schon. Aber...
Ja, nicht, also mich hier ist doch hier Post-Privacy galore und...
Ja, ich also mich nervt das halt eigentlich, dass das so geschlossen ist. Ich habe ja jetzt ist an meinen Blog reingetan, so zu meinen letzten Check-ins, und das ist echt ein relativer Akt. Du musst halt deinen Account, also musst halt mit so einem Plugin, dass ich dann sozusagen, das ist ganz witzig, also, aber das ist ganz geil eigentlich, dieses Plugin, das meldet sich als Application bei Foursquare an, ne? Ja, so dass es sozusagen so ein, aber eine eigene Application, also pro Blog sozusagen eine eigene Application ist.
Ja,
so, ne?
Klar.
Und dann kriegst du einen API-Key und dann kannst du halt die Sachen einbinden.
So. Bist du schon mal zusammengeschlagen worden?
Ich?
Ja.
Nein. Ah, doch, na klar, bin ich, also als Jugendlicher.
Als Jugendlicher, okay, aber richtig böse. Weil ich gerade ich hatte gerade so einen Gedankenblitz, ich sage absichtlich nicht Geistesblitz, weil ich noch nicht weiß, ob es intelligent ist, aber. Dieser ganze, weil du sagtest gerade, MS Pro wäre ja so ein Post-Privacy und bla und so, das funktioniert ja nur auf einer, meiner Meinung nach funktioniert das alles in einer sehr abgegrenzten Welt. Also gerade Foursquare zum Beispiel, ich finde, das aus verschiedenen Gründen nutze ich das nicht mehr, ich habe es mal eine Zeit lang benutzt. Und ich glaube, dass das alles, wir leben,
Wasser.
Dass dieses Digitale angeht, in einer sehr abgegrenzten und abgeschlossenen Welt. Gerade was so Tools wie Foursquare angeht und so. Das mag in Amerika vielleicht anders sein, weiß ich gar nicht, aber hierzulande schon. Und ich frage mich immer, ob du das tatsächlich, oder gar nicht du, das sollte gar nicht jetzt über oder gegen dich gehen, aber ich frage mich, ob das alles funktionieren würde, wenn es wirklich
jeder machen würde.
Mainstream wäre. Ja. Also das ist ja die Post-Privacy Advokaten, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube ja, grundsätzlich stimmt das ja alles. Wenn die Welt so funktionieren würde, wäre sie wahrscheinlich eine bessere. Aber Menschen sind nicht grundsätzlich gut. Also sind grundsätzlich gut, glaube ich. Aber
also das ist, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich glaube, dass die Person das selber noch nicht geoutet hat sozusagen. Aber ich kenne jemanden, der ist mal böse vor einer Kneipe zusammengeschlagen worden und er wusste nicht von wem. Mhm. Und er hat diese Person per Facebook recherchiert und es hat ihm keine Stunde gekostet. Mhm. Der hat einfach, der hat sich einen Facebook-Account zugelegt, natürlich nicht unter einem Namen, sondern als hübsche Blondine. die Kneipe hatte eine Facebook-Seite. Und dann hat er geguckt, wer ist denn hier Fan von der Facebook-Seite? Hat allen Freundschaftsanfragen geschickt, die natürlich dann, geile Blondine, auch beantwortet haben. Dann sich in deren Freundeskreis umgeguckt und er hat innerhalb von einer Stunde hatte der die Person rausgekriegt, die, ah, der war das doch.
Der, also der hat den wiedererkannt.
Der den wiedererkannt,
der also ihn zusammengeschlagen. Der zusammengeschlagen wurde, hat den, der ihn zusammengeschlagen hat, erkannt.
Was aber hat er gemacht dann? Erstens seinen Anwalt geschickt, zweitens der Polizei geschickt und das Verfahren Anzeige. Läuft jetzt. Genau. Und hofft jetzt auf Schmerzensgeld, weil der hat ja echt darunter zu leiden. Aber das würde in der anderen Richtung wahrscheinlich ähnlich gut funktionieren.
Das würde in der anderen Richtung genauso funktionieren und dann frag mal bitte, dann red mal, unterhalte ich mal mit Frauen darüber.
Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, also du hast total recht, ja, also in dieser Hinsicht. Und wie gesagt, man muss nur Frauen fragen. Also ich kenne halt echt auch einige Mädels, die auch einfach Stalker hatten dann, ne? Also ich meine, und wenn du so einen Stalker hast, das ist dann schon echt nicht mal angenehm. Und dann musst du tatsächlich aufpassen, was du halt irgendwie öffentlich machst und dann musst du irgendwie etc. Ne?
Wollt ihr eine lustige
Geschichte hören? Aber dann
ja, lustige Geschichte. Ja,
her damit.
Hat mir, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich die erzählen darf. Oh.
Doch, ja.
Ah, nee, das muss man sich vorher überlegen, bevor man sowas
das teasert. Stimmt. Ja, ja. Nein, aber ich habe mich nur gefragt, ob ich Namen nennen muss, muss ich aber nicht. Aber es hat mir neulich jemand die Geschichte erzählt. Ich kann den Wahrheitsgehalt natürlich nicht überprüfen. Aber Französischunterricht an einer Schule in einer anderen Stadt als Berlin übrigens.
Pierre Gilbert.
Und die Französischlehrerin hätte angeblich, ich weiß nicht welche Klasse, aber so, ich würde schätzen, 7., 8. oder so, hätte gesagt, heute können wir mal den Französischunterricht, machen wir den Französischunterricht so, wie ihr das wollt. Das heißt, ihr könnt euch wünschen, was ihr jetzt so, und die Kids haben gesagt, wir wollen Schimpfwörter lernen auf Französisch. Total cool.
Merde.
Kann man sagen. Eben nicht.
Klingt alles.
Sondern die haben natürlich, und die Französischlehrerin, weiß ich nicht, Mitte 20, irgendwie jung dabei, und hat gesagt, können wir mal machen, komm, die ist ja auch nicht doof und die Kids sind auch nicht doof, also kommen irgendwie, die Kids haben halt ihre Schimpfwörter gesagt und die hat die tatsächlich, soweit sie dann konnte, an die Tafel geschrieben auf Französisch und Deutsch, wo aber dann schon auch heftigere Sachen dabei waren, also wo dann halt auch Mutterficker und Hurensohn und keine Ahnung dabei waren.
Wir müssen das übrigens alles nachher noch auspiepsen.
Ja. Wo noch Piep und Piep und aus dem Piep nur dabei war.
Und, Piep auch, oh Gott. Das hat sie auch durchgezogen, was ja irgendwie auch cool von ihr ist, auf eine Art. Wenn die
ja, Kids
die Wörter schon auf Deutsch können, so egal. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass die das alle, wenn die das an die Tafel geschrieben haben, natürlich fotografiert haben mit ihren Smartphones und sofort auf Facebook gepackt haben. Allerdings auch nicht sichtbar. Also ich meine, die sind ja auch geschickt. Ich wundere mich immer, dass mein Sohn gar nichts auf Facebook macht.
Weißt du? Komisch.
Für wen ist diese
schon wieder nur Hausaufgaben gemacht den ganzen Tag.
Boah, diese Hausaufgaben. Puh, ich kann nicht mehr. Und
mein Vater ist auch mal so streng.
Die haben das alle auf Facebook gepackt, aber nur natürlich für ihre Freunde und nicht die Eltern und die Lehrer, die da irgendwie noch mit drin hängen.
Ach, dafür ist diese Abstufungsfunktion bei Facebook gut, dass man das vor seinen Eltern
verstecken kann. Natürlich, klar. Und da ist es, das heißt, dadurch ist es nicht rausgekommen, sondern es ist rausgekommen, dass die französischen Austauschschüler das in Frankreich auf Facebook gepackt haben und darüber hat es dann die Schule mitgekriegt und die Frau hat ein Disziplinarverfahren.
Geiler Kontrollverlust, ey.
Das ist Kontrollverlust
par excellence. Ja, dafür auch ein
par excellence, um es auf Französisch zu sagen.
Du Schwein.
Ist das ein Schimpfwort? Nein.
Schwein, ja, par excellence nicht.
Aber da muss man auch mal sagen, dafür ein Disziplinarverfahren, jemand an den Hals zu hängen, ist...
Das ist schon...
Naja, wobei, aber da kommt das eine zum anderen. Also,
kannst du nicht bringen.
Wie es halt so ist. Ach, Mann.
Ach, geil. Das ist echt eine
geile Aber Sache. Sag mal jetzt... Ich weiß, wir sind wahrscheinlich irgendwie schon zu alkoholisiert, um das Thema zu...
Nein, wir zu machen... Wir.
Aber lass uns doch tatsächlich, ich glaube, der Zuhörer wartet doch auch darauf. Und deswegen lass uns doch tatsächlich...
Der Showdown!
Versuchen, das Thema Urheberrecht nicht jetzt in diesen Plattitüden, wie es gerade stattfindet, zu besprechen, sondern...
Ich habe jetzt euch gerade...
Nee, ich glaube, wir müssen es auch nicht diskutieren, weil das ist auch... Irgendwann ist es eine Systemfrage auch und so. Das wird wirklich kompliziert. Ich glaube, man liest und hört so viel darüber gerade, dass es langweilig wird. Aber ich stelle dir mal eine polemische Frage, die aber gar nicht so schlimm ist. was mich interessiert daran ist, also du hast den Artikel bei Spiegel Online, finde ich wirklich tatsächlich mutig, das einfach mal auszusprechen, weil es Leute gibt, die sagen, was soll der Scheiß? Was mich interessiert ist, warum, woher kommt dieses riesen Interesse daran, also und auch der Drang dazu, Leuten, die eigentlich im Vergleich eher zu einer kleineren gesellschaftlichen Gruppe hören, ein Recht wegzunehmen. Das interessiert mich wirklich, weil ich finde die Fragen, ob man zum Beispiel wie man File-Sharing legalisieren kann, wie man dafür sorgen kann, dass Bagatellfälle nicht kriminalisiert werden und so weiter und so fort, die hängen ja alle nicht mit dem Urheberrecht zusammen. Also und da könnte man relativ schnell korrigieren und tut man ja auch. Aber man bekommt ja den Eindruck, dass es dir wirklich ein Anliegen ist, Rechte zu kürzen. Und das ist natürlich immer schwierig und extrem problematisch. Es ist auch in der Diskussion mit der Piratenpartei, die sagt, wir wollen das ja nur ein bisschen ändern und ein bisschen anpassen, was ja grundsätzlich okay ist. Aber warum ist gerade das so wichtig und warum schafft man es nicht, vielleicht anderen Menschen oder es so auszudrücken, dass man den Kids ist so ein Scheißwort, denjenigen, die da in Bagatellfällen belangt werden, eher mehr Rechte zu geben, aber man kommuniziert, man will jemand anders Rechte nehmen.
Ja, also ich meine, okay, also ich kann das sozusagen aus dieser netzpolitischen Brille jetzt betrachtet, kann man sagen, dass die letzten 5 Jahre Netzpolitik davon maßgeblich bestimmt wurden, dass aufgrund von Urheberrechtslobbyisten tatsächlich die schlimmsten Dinge, die das Internet sozusagen bedrohen, ne, an Gesetzesvorlagen und Lobbying, halt, die kamen einfach auch aus dieser Richtung. Und das heißt also, in mir hat sich zumindest ein Eindruck verfestigt, dass die Leute oder die Industrien, die von dem Urheberrecht vor allem leben, der wesentliche Motor derjenigen Kräfte sind, die versuchen, Kontrollstrukturen in das Internet reinzubringen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, und das habe ich ja in dem Artikel versucht, dann ist das auch relativ logisch. Denn tatsächlich ist das Urheberrecht ein Kontrollrecht. Also das Kontrollrecht in jeglicher Hinsicht zu sagen, ich bin der Urheber und ich bestimme zu jeder Zeit, in welchem Kontext, zu welcher Zeit und in welchen Umständen mein Werk irgendwie gebraucht oder veröffentlicht wird. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, genau diese Kontrollstrukturen sind es, die auch tatsächlich gebraucht werden, um im Internet effektiv Urheberrecht durchzusetzen.
Okay, können wir Pause machen kurz?
Ja.
Die Sorge verstehe ich. Die ist an einigen Stellen bestimmt auch berechtigt. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass dieser Kontrollverlust ja schon lange vorher stattgefunden hat. Also auch ohne Internet war es dir natürlich nicht möglich, als Urheber dein Werk zu verfolgen. Das ist mit dem Internet wäre es wahrscheinlich leichter. Aber also eine Kontrollaufgabe hat es da ja schon immer gegeben, weswegen es dann für irgendwelche Sachen die Pauschalen gibt und man sagt, komm, irgendwie wird schon alles irgendwie in Ordnung sein. Was mich aber wundert daran ist, dass ich verstehe die Sorge, ich verstehe aber nicht, warum dich das an anderer Stelle nicht viel, viel mehr sorgt. Das Geld, was Lobbyisten von Google und Facebook in Politik pumpen, ist um ein Vielfaches höher als das der Verwerter oder Entertainment-Industrie. Und wenn irgendjemand uns wirklich Sorge darum machen, also auf einer anderen Ebene auch Sorge machen sollte, dass er das Internet kontrolliert, sind das doch diese Großunternehmen. Also du musst doch, eigentlich müsstest du doch ein großes Interesse oder mindestens genauso großes Interesse daran haben, dass die Einflussnahme von Unternehmen wie Google und Facebook und Twitter, da gibt es einige Geschichten zu, die Google, die direkt mit der CIA arbeiten, die mit der amerikanischen Regierung direkt zusammenarbeiten. Warum sorgt dich das so viel weniger als der im Vergleich minimale Umsatz der Entertainment-Industrie und der minimale lobbyistische Einfluss, der wirklich im Vergleich zu Google und Facebook minimal ist?
Also tatsächlich bewerte ich nicht sozusagen den Einfluss darauf. Ich würde da auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich weiß, dass tatsächlich diese ganze Content-Industrie extrem viel Geld reinpumpt. Und
weißt du, wie viel Geld Google reinpumpt?
Ja, es ist auch eine ganze Menge. Will ich jetzt auch gar nicht sagen.
Aber
das ist genau der Punkt. Weil es geht nicht um die Menge, sondern es geht tatsächlich, in welche Richtung dieser Lobbyismus funktioniert. Also das heißt,
es geht um Interessen.
Es geht natürlich um Interessen. Es geht um Interessen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten.
Und die sind auf beiden Seiten gleich, nämlich Geld verdienen. Möglichst viel.
Ja, natürlich, aber die Interessen, Geld zu verdienen, sind eben unterschiedlich gehandelt. So. Also das heißt mit anderen Worten, weil die Geschäftsmodelle unterschiedlich sind, sind natürlich die Interessen unterschiedlich, also in den konkreten Gesetzgebungen. Ja? Und die eine Gesetzgebung kommt mir wahrscheinlich mehr zugute als die andere Gesetzgebung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich einfach mit der Content-Industrie mehr im Interessenkonflikt als mit Google. Das ist einfach so. Und deswegen kann ich mich tatsächlich an dem, was Google an Lobbying ausgibt, halt bisher nicht so besonders beschweren, weil von Google und von den entsprechenden Web-Startups weniger Initiativen sozusagen in die Politik eingespeist wurden, von denen ich mich bedroht fühle. Und von der Content-Industrie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist fast alles, was die an Lobbying sozusagen bisher rausgemacht haben, extrem bedrohlich bei mir angekommen. Und das heißt also mit anderen Worten, warum soll ich denn jetzt groß Angst haben, dass was Google, also die Summe, ja, dass die eine höhere Summe investieren, so what? Sie agieren nicht gegen meine Interessen.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Tja. Wahrscheinlich, also, aber vielleicht wird es auch nochmal irgendwann sich ändern, das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten, ja, und ich bin auch wachsam, ich gucke, ich bin ja relativ gut informiert, ich bin ja relativ involviert in diese ganze News-Szene, wahrscheinlich mehr als sozusagen ein Durchschnittsmensch in Deutschland, und ich denke schon, dass ich auch so wachsam bin, also ich bin auch immer schnell dabei, wenn Google irgendwelche Dinge tut, die ich kritisierenswürdig finde, dann bin ich auch relativ schnell dabei, das zu kritisieren. Aber wie gesagt, also wenn ich das jetzt gegenüberstelle, was von der Content-Industrie an Lobbyismus und an konkreten Maßnahmen sozusagen vorangebracht wurde und was an Google vorangebracht kam, dann ist ganz klar, wo meine Kritik steht. Also da brauche ich nicht zweimal überlegen.
Okay, ich glaube, das reicht mir als Antwort, und zwar gar nicht wertend, gar nicht irgendwie hilfreich, eine doofe Antwort oder eine gute, sondern ich finde das echt hochinteressant. Also es ist einfach ein spannendes Thema und ich will es nicht aus Feigheit nicht vertiefen, weil diese Urheberrechtsdebatte, die führen wir jetzt alle schon irgendwie auf 30 Kanälen. Aber ich finde das interessant, weil ich bin da echt viel, viel unsicherer als du. Man kann da jetzt flach drauf antworten, indem man sagt, naja klar, Google gibt dir Sachen umsonst, und aber ich weiß, dass du das nicht ganz so einseitig siehst. Aber ich finde das schwierig. Nach wie vor ist, was die Content-Industrie angeht, finde ich auch zwiespältig. Ich finde es vor allen Dingen immer dämlich, wenn man sagt, irgendwie, wir haben hier bestimmte Rechte und Lospolitik, jetzt sorgt mal dafür, dass wir die besser nachverfolgen können, weil auch ich finde, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass man eine komplette Kontrollstruktur einführt, damit man irgendwie rausfinden kann, wer einen Film kopiert. Also das geht einfach nicht, weil du damit einfach viel zu viel mehr Schaden anrichtest, als Gutes tust. Aber ich muss zugeben, dass ich es auch ein bisschen blauäugig finde, wenn du sagst, dass du da Google am Ende ja mehr vertraust.
Nö, das geht doch gar nicht darum, was ich mehr vertraue. Ich sehe erstmal nur, was an Gesetzesinitiativen auf mich zukommt, und das kann ich bewerten. Ja, und dann kann ich gucken, wo kommt das her? Und danach bewerte ich natürlich, also mir ist es erstmal völlig egal, von wem jetzt irgendwie eine Gesetzesinitiative kommt, ob die jetzt von Google oder von Facebook oder von der Musikindustrie kommt. Ich bewerte die konkrete Maßnahme, ja. Und natürlich, also ich habe da natürlich auch eine Metasicht darüber, und das wäre vielleicht so mal die nächste Antwort auf der nächsten Ebene sozusagen. Ich habe so eine Metaebene darauf, wo ich dann einfach feststelle, okay, wir haben halt das Urheberrecht, das eben auf der Kontrolle von Distributionswegen basiert, und deswegen haben wir tatsächlich
momentan... Moment, das ist ja schon mal ein Satz, der nicht stimmt. Also du kannst ja nicht sagen, das Urheberrecht basiert auf der Kontrolle von Vertriebswegen. Das stimmt ja so nicht.
Also wenn man die Vertriebswege nicht kontrollieren kann, dann ist das Urheberrecht einfach nicht durchsetzbar.
Das ist aber schon wieder ein Satz, der sehr schwierig ist. Also das haut ja so auch nicht hin. Ob ein Recht, auf welche Art ein Recht durchsetzbar ist, ist ja irgendwie nochmal eine dritte Ebene.
Nö, das ist jetzt die, auf die ich hinaus wollte.
Naja gut, aber du kannst, weißt du, die Argumentation, die du auch in dem Spon-Artikel gebracht hast, die ist einfach eine komplette Sackgasse, finde ich, weil ansonsten müsstest du eine Vorratsdatenspeicherung okay finden, in letzter Konsequenz.
Wieso okay? Nö, finde ich nicht.
Nee, findest du nicht.
Du argumentierst danach,
was du okay findest und was nicht und nicht.
Naja, ich finde, um jetzt vielleicht mal das Ganze probieren, hier ein bisschen aufzulösen, also ich glaube, Michi ist einfach sehr stark der Überzeugung, es gibt, dass es nur diese zwei Pole gibt. Es gibt dieses, es muss entweder überwacht werden, damit diese Urheberrechtsgesetze weiterhin funktionieren, oder wir haben freies Netz. Und dass er vor diese Wahl gestellt, dann sagt, dann hätte ich lieber das freie Netz. Und jetzt kann man sagen, dass seine Argumentation, die nicht total von der Hand zu weisen ist, also ich glaube schon, dass es einen Zwischenweg geht, aber er probiert auch ein bisschen zu begründen, warum er meint, dass ein Zwischenweg nicht machbar ist. Und dann aufgrund dessen kann man zu einem Ergebnis kommen. Und das ist ja auch ein Problem. Also, und ich sehe auch natürlich, also das ist der Grund, warum ich das nicht ganz so kritisch sehe, weil ich sage, es ist in diesem Spannungsfeld zwischen totaler Kontrolle und totaler Anarchie bewegt sich jede Gesellschaft eigentlich immer. Und es ist ein ständiger Verhandlungsprozess, wie weit kann man gehen, wie weit kann man nicht gehen.
Absolut.
Und ich glaube, dass wir auch im Netz in der Lage sein werden, diesen Spagat irgendwie hinzukriegen.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist so meine Hoffnung. Aber wenn man sagt, das ist nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer, dann man glaubt, dass nur diese beiden Pole existieren, dann kann ich Michis Standpunkt nachvollziehen.
Ich kann ihn auch nachvollziehen, aber ich halte ihn für irgendwie für eine nette Vermutungen.
Ja, aber ist ja.
Also vor allen Dingen glaube ich, dass das eine Gesellschaft so nicht funktioniert. Ich meine, es geht doch bei Gesetzen und Rechten, die einzelne Bereiche haben oder wahrnehmen können, geht es doch nicht immer nur um die komplette und hundertprozentige Durchsetzungsmöglichkeit. Das kann ja gar nicht gehen.
Nö, das darum
also nicht, geht wir können das uns jetzt hier nicht, irgendwie eine Line Koks legen und das wird wahrscheinlich ungeahndet bleiben. Wir können irgendwie.
Aber genau auf diese Argumentation gehe ich ja im Artikel ein, ne?
Na, worauf du hauptsächlich eingehst, ist, dass du sagst, dass das ist ja auch so ein sehr altes und nur im Teil, finde ich, richtiges Argument, dass du sagst, das Netz ist einfach ein ständiger Kopiervorgang. Ja, so what?
Das war der erste Absatz.
Das Netz sind aber auch lauter Datenbankeinträge, also die auch gar nicht dann immer so viel mit Kopien zu tun haben, sondern die du ausliest und dann...
Auslesen ist eine Kopie, aber.
Ja, aber das ist trotzdem technische Haarspalterei, weil vor allen Dingen ist es total unwichtig. Das Netz ist nicht, was das Netz kann, weil eine Gesellschaft auch nicht das ist, was sie kann, sondern eine Gesellschaft ist das, worauf man sich einigt und was man vor allen Dingen möchte, dass es ist. Irgendwie. Das ist einfach ein ständiger Prozess. Und genauso ist das Netz. Das Netz ist nur, was wir wollen, dass es ist. Und wenn wir wollen, dass es, das Netz, wenn man so sagt, irgendwie, das ist doch im Großen und Ganzen einfach nichts anderes als großartig. Trotzdem stellt es einfach neue Fragen oder neue Herausforderungen. Ich finde, die sind alle zu bewerkstelligen, da muss man drüber reden und da findet man neue Kompromisse. Aber es ist immer eine gesellschaftliche Verhandlung. Ich bin relativ sicher, das ist jetzt ganz gefährliches Halbvermuten, aber ich bin relativ sicher, dass wenn du heute bestimmte Punkte in Sachen Internet abstimmen würdest, würde das freie Netz, wie du es kennst, wäre tot. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ein Großteil der Bevölkerung dafür stimmen würde, hier und da Kontrollen, da und da dicht machen, ist mir egal, Hauptsache ich habe mein eBay, Amazon, weiß ich nicht was. Und deswegen ist es ja gut, dass es auch Maximalforderungen gibt, das ist auch ein politisches Handeln übrigens, einfach zu sagen, ich will, tötet das Urheberrecht und am Ende kommt vielleicht eine Veränderung raus, mit der alle leben können, dann ist gut.
Ja genau, also ich wollte gerade sagen, ich kann dir zwei Antworten anbieten. Also ich kann so eine philosophische Perspektive geben oder sagen wir mal eine theoretische Perspektive und ich kann eine strategische Perspektive geben.
Gib mir die philosophische.
Okay, also Christoph Kappes hat einen schönen Beitrag geschrieben letztens. Der hat völlig heterogene Dinge miteinander vermischt. Unter anderem Netzneutralität, Buyout-Verträge und eben Urheberrecht. Also diese drei Dinge. Er hat angefangen mit Netzneutralität. Er meinte, er hätte die Netzneutralitätsforderung und den ganzen Diskurs hätte er nie verstanden. Da hat er erstmal gesagt, okay, er hat erstmal, was soll daran falsch sein, dass man irgendwie da einen Markt hat, der irgendwie dann daraus aushandelt, welche Daten wie priorisiert werden und durchgeleitet werden, was ist das Problem daran? Ja? Und dann hat er so ein bisschen recherchiert und hat dann irgendwann ist er auf
die frühen Eisenbahngesellschaften gestoßen, die sich auch relativ schnell auf Netzneutralität geeinigt haben, weil sie halt, das waren ja auch private Anbieter, die diese Strecken gebaut haben, und dann konnte halt die eine Strecke hat dann so und so viel gekostet, sozusagen, wenn du sie mit deiner Bahn durchfahren wolltest, und die andere so und so viel, und sie haben sich dann relativ schnell darauf geeinigt, nein, wir machen ein großes gemeinsames Netz, alles andere ist Quatsch, und das hat alles einen Preis, und dann ist alles gut, ja. Das war so eine Art frühe Netzneutralität.
Aber Moment, Eisenbahnschienen muss ja erstmal jemand verlegen und bauen.
Genau, die waren, ne, also, aber da ist dann halt verschiedene Trail.
Wobei Datenleitung muss auch jemand verlegen.
Genau, und bauen, ja, eben, ja. Und auf jeden Fall haben sie sich relativ schnell darauf geeinigt, dass halt es Quatsch ist, halt für verschiedene Strecken verschiedene Preise zu nehmen und so weiter und so fort, und sich auf so eine Netzneutralitätsgeschichte auch eingeschossen. Und er hat das dann begründet, okay, das lag daran, dass dadurch natürlich Transaktionskosten gespart werden. Das heißt also, diese ganze Überlegung, fahre ich jetzt diese Strecke oder fahre ich jetzt jene Strecke, und dann muss ich hier wieder abkassieren, und dann muss ich dort wieder abkassieren und so weiter und so fort. Das alles sparst du dir ein, wenn du dir sagst, okay, wir haben ein Streckennetz und eine Strecke von A nach B kostet einfach so und so viel kostet. Ja? Das heißt, es ist einfach ökonomisch für alle sinnvoller, wenn man sich irgendwie sozusagen auf eine Struktur einigt. Und das ist auch der Grund, warum die Netzneutralität eine sinnvolle Sache ist. Das hat er erstmal so begründet. Dann hat er gesagt, okay, jetzt haben wir diese Total-Buyout-Verträge. Und die Total-Buyout-Verträge kann man jetzt sehen als, und das wird ja immer ganz gerne gesehen, oh, die armen Urheber werden von den Verlagen dort komplett enteignet und so weiter und so fort und kriegen da keine richtige Gegenleistung für. Man kann aber auch sehen, für einen Verlag, es ist eine unglaubliche Ersparnis von Transaktionskosten, wenn sie sagen, pass mal auf, Urheber, gib uns doch einfach alle scheiß Rechner, dann brauchen wir uns intern nicht mehr drum zu kümmern. Ja, dann brauchen wir nicht, wenn wir irgendwie die Idee haben, mal mit dem Text XY zu tun, sofort wieder die Rechtsabteilung zu bemühen, die dann wiederum Briefe schreiben muss und so weiter und so fort, sondern gib uns einfach alle Rechte, dann können wir einfach damit, ne, dann brauchen wir uns einfach um diesen Posten einfach keinen Kopf mehr machen. So, ja, dann haben wir wieder Transaktionskosten reduziert. Und dann kommt er auf die Idee, und sagt, okay, aus dieser Hinsicht her macht es natürlich auch Sinn, komplett über die Abschaffung von Urheberrechten zu reden, weil natürlich dann sozusagen die Gesellschaft sozusagen als volkswirtschaftliche Gesamtheit in der Informationsflussdynamität diese Transaktionskosten jeglicher Art des darf ich XY mit Information Z machen, in der Gesamtheit rausgestrichen wird und damit natürlich eine unglaubliche Transaktionskostenersparnis in volkswirtschaftlicher Ebene sozusagen passiert.
Also das ist alles spannend. Okay, die Frage ist halt, am Ende müsste man sich fragen, wie kriegt man es einfach hin, dass man sich darauf verlassen kann, dass das alles legal ist. Aber das ist wahrscheinlich unmöglich, weil die, also ich finde ja die gefährlichsten, zum Beispiel, weil ich gerade dieses Buch schreibe mit Tanja, die gefährlichsten Sachen für Kinder im Netz sind ja nicht das, was immer kommt, sondern das sind diese ganzen Fallen. Also wie du übers Handy plötzlich auch Sachen abgebucht kriegst und so nach wie vor. Mhm. Aber um nochmal auf diese den Vergleich Netzneutralität und Urheberrecht und was war das in der Mitte?
Buyout, Total Buyout.
Zurückzukommen.
Hast gerade du nochmal so ein Feuerzeug nochmal?
Ja, gerade diese Total Buyout-Sachen sind ja auch so eine Frage. Das wäre ja alles in Ordnung, so ein Total Buyout, wenn es dafür sehr gut bezahlt wäre.
Ich glaube, das wird schon ein bisschen besser bezahlt.
Nee, das wird nicht besser bezahlt.
Entschuldigung. Nee, glaube ich auch nicht.
Also, ich weiß nicht, ich habe für die großen Medien ganz wenig geschrieben, aber ich weiß, dass zum Beispiel viele Medien gar nicht mehr bezahlen, als Spreeblick immer bezahlt hat für die Artikel. Ja. Was mich immer wieder überrascht hat, weil ich dachte immer so, wir zahlen so unterirdisch. Also wir haben für die langen Artikel, glaube ich, zwischen 60 und 80 Euro gezahlt und für so mittelkurze 50 und so und für kurze Einträge bla, in der Zeit, als wir die Sachen bezahlt haben. Und da war man immer so ein bisschen so, ja, ich weiß, ist nicht so viel und so, aber dann habe ich mal geguckt, was denn so eine City, ein Tipp, eine Taz, keine Ahnung, für so Artikel zahlt, und dann war auch nicht mehr. Insofern habe ich dann gedacht, und ich weiß, dass Große manchmal für eine Kolumne auch nur 100 Euro zahlen oder so. Der Total Buyout mag dann die Transaktionskosten für alles andere senken, aber vielleicht können sie ja auch einfach nicht mehr zahlen, weil sie auch gar nicht mehr so viel auswerten können. Also man kann sich ja auch fragen, sind diese Total Buyout-Geschichten, die zu Recht kritisiert werden, nicht auch ein Effekt davon, dass man zum Beispiel im Netz einfach nicht zusätzlich das Geld, dass dann irgendwie die Transaktionskosten von Werbung und so weiter irgendwie viel zu hoch wären. Dass da
Also ich glaube, das würde funktionieren. Also ich meine, sie sollen sich nicht auf ein Geschäft einlassen, an dem sie nicht verdienen können. Das ist ja nun albern. Also ich meine, dafür sind sie da. Und dass das ein eventuell ein Zukunftsgeschäft ist, das ist ja ungenommen. Aber sie könnten diese Transaktionskosten, also dieses, wir müssen es mit jedem Einzelnen aushandeln, könnten es natürlich machen, indem sie sagen, wir machen Buyout-Verträge. Aber wenn dann ein neues Medium hinzukommt, dann verhandeln wir mit einer kleineren Gruppe ein gemeinsames Modell aus und an dem wirst du dann auch beteiligt. Die Variante zu sagen, egal was Neues kommt, du kriegst gar nichts davon ab, ist natürlich die für die Verlage bequemste und auch profitabelste Variante. Das ist das, was ich weiß. Also ich weiß, dass Journalisten im Printbereich, die ich kenne, die regen sich darüber furchtbar auf. Ich kenne jetzt Freunde von mir, machen eine Fernsehserie, irgendwie für einen kleinen Fernsehsender, vermutlich sind da gerade in der Verhandlungsphase. Und die haben auch erzählt, die haben eigentlich relativ viel Flexibilität. Also die können sich selber aussuchen, also das ist deren Verhandlungsgeschick, ob sie jetzt sagen, nö, wir wollen jetzt mehr Geld haben und dafür, wenn das ein Erfolg wird, ist das alles euer Ding. Oder ob sie sagen, nee, wenn es Merchandising gibt, hätten wir daran gerne, würden wir gerne so und so viel verdienen. Und das ist bei denen auch eine Diskussion sozusagen, wie fahren sie am besten? Die probieren so, hoffen, ihren Gewinn zu maximieren. Und was bei Fernsehserien offensichtlich noch relativ praktisch ist, ist, Fernsehserien werden immer nur für eine Staffel die Verträge gemacht. Damit der damit der Fernsehsender leicht rauskommt, wenn es ein Misserfolg wird, aber auf der anderen Seite, wenn das natürlich nach einer Staffel ein totaler Erfolg war, dann ist deine Verhandlungsposition deutlich besser. Und dann kannst du es ist nicht so, als ob die sich dann die nächsten Staffeln gleich alle mitholen. Ja. So, das ist so das, was ich jetzt
glaube. Deswegen gibt es überhaupt nur Staffeln.
Was ich nicht verstehe, wenn jetzt diese Total Buyout-Geschichten zum Beispiel so ein Thema sind, und ja auch diejenigen, die sich mit Urheberrecht und Post-Privacy und allem Möglichen beschäftigen. Warum interessiert euch zum Beispiel in den Verwerterketten bei der Musik zum Beispiel nicht, dass es da einzelne Bereiche gibt, die auch ganz klar abgesteckt sind und die deswegen, finde ich, auf eine Art auch fairer gehandelt wurden? Also zum Beispiel eine Plattenfirma hatte immer nur die Rechte an den Aufnahmen, die sie finanziert hat. Wir haben gerade im Fall von Plan B, das ist toll in dem Fall.
Ja.
Die haben, also Grab It, nehmen wir mal diesen Song, den haben wir, weiß ich nicht, 1991, 92 irgendwie aufgenommen. Diese Aufnahme wurde damals von der Plattenfirma bezahlt und die Rechte an der Aufnahme zur Verwertung dieser Aufnahme haben die. Mhm. Außer, dass wir jetzt gerade versuchen und mit ihnen verhandeln, ihnen das abzukaufen. So, das haben die. Jetzt gehe ich aber ins Studio und nehme diesen Song, Grab It, nochmal neu auf und davon hat dieses Label nichts. Wir haben auch keinerlei Rechte daran. Das ist auch fair, weil sie haben nur damals den Vertrag gehabt über diese Aufnahmen und das war's. Sie haben keine Rechte an dem Song, also an der kompositorischen Leistung oder an dem Text oder so, sondern sie hatten nur die Rechte an dem, was sie auch finanziert haben und was sie damals beworben haben.
Diese eine Aufnahme.
Genau, in dieser einen Aufnahme. Und das ist ziemlich klasse, weil ich kann jetzt Grab It aufnehmen und den auf Facebook und weiß ich nicht wo verschenken. Da kommt dann die GEMA ins Spiel, dass ich das eigentlich so nicht machen dürfte, aber da werden, glaube ich, 8 Augen zugekniffen.
Aber solange du noch nicht erfolgreich bist.
Ich glaube, auch wenn Madonna das macht, dann
meinst du?
Ja, die hat dann einfach nochmal andere Möglichkeiten.
Also wenn der Künzel jetzt hier unseren Podcast hört, dann sind wir echt alle geliefert. Ne? Künzel ist ja Künzel der von den Prinzen, der Sänger, der ist nämlich jetzt Aufsichtsrat bei der GEMA.
Ja. Sitzt im Aufsichtsrat mit. Ja.
Ich würde denken, auch dann würde er mir wahrscheinlich erstmal eine Mail schreiben oder mich anrufen. Das ist ja alles nicht so. Aber lass uns nur mal kurz bei dem Label bleiben, ohne GEMA, also ohne diese Seite der ganzen Kette. So, das Label hat jedenfalls kein Recht daran. Ich kann diesen Song neu aufnehmen und ich habe alle Rechte daran. Mhm. Erstmal. Und das ist ziemlich cool. Da gibt's eben diesen Total Buyout nicht. Den gibt es aber inzwischen fast. Weil nämlich inzwischen ein Label mit diesen Aufnahmen fast nichts mehr anfangen kann. Stattdessen sagt ein Label
heute... Die Produktionskosten sind einfach gering genug.
Nein, die Produktionskosten sind überhaupt nicht geringer, weil du heutzutage... Was denkt ihr denn? Du musst heute viel mehr Geld ausgeben für Marketing und PR.
Nee, aber für eine Aufnahme. Internet. Die Produktion, also die Aufnahme Produktion, ist Produktion also nochmal ins Studio zu gehen und die Produktion, also das gleiche
Stück nochmal... Was kostet denn ein Tag Studio in einem guten Studio? 1.000 Euro.
Ja, 1.000 hätte ich jetzt auch geschafft. Ja,
das ist doch nicht billiger geworden.
Ist, also ich dachte, die Technik, also ich meine, wir haben hier brauchbares Aufnahmeequipment für Podcast für 1.000 Euro uns geholt. Das ist jetzt.
Max, du nimmst hier keine vierköpfige Band und Bläsersätze und keine Ahnung auf. Also es ist einfach echt ein anderes Thema. Aber egal, insgesamt ist das Studio auch billiger geworden. Stimmt. Also Produktionskosten
sind billiger geworden. Also nicht beliebig viel billiger, aber.
Und für moderne Musik ist es wahrscheinlich auch günstiger. Wie auch immer, lass uns da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber grundsätzlich kostet ein gutes Studio schon auch immer noch viel Geld.
Es kostet Geld, klar.
Und da brauchst du auch mehr Equipment als für 1.000 Euro. Aber egal, was ich sagen will ist, wo war ich? Genau, ich habe die Rechte an diesem Song. Genau, aber diese Total Buyout-Sachen gibt es halt inzwischen auch bei Labels. Das heißt, wenn ich jetzt als junge Band irgendwo hinkomme und überhaupt einen Plattenvertrag kriege, gehört das ist nichts. Einfach, dann sagen die nicht nur, okay, wir wollen aber was von den Aufnahmen, von der Verwertung der Aufnahmen abhaben, sondern von euren T-Shirt-Verkäufen. Mhm. Wir wollen auch was davon abhaben, wenn ihr live spielt, weil das Geld wird über live verdient.
Tun sie denn irgendwas für diese T-Shirt-Verkäufe? Oder?
Natürlich nicht.
Also es ist, dein Privatvergnügen, aber sie nehmen sich trotzdem einen Teil davon
natürlich,
ab.
Natürlich, okay. Weil sie an den Aufnahmen nichts mehr verdienen können. Also nicht mehr so viel, dass es sich rechnet. Das ist tatsächlich so. Das sind Fakten, denen muss man aber auch ins Gesicht gucken, dass die, weiß ich nicht, vielleicht geben sie dir sogar einen Vorschuss, dass du die T-Shirts herstellst oder so. Mag auch noch sein. Vielleicht zahlen sie dir einen Tour-Support. Die Labels haben früher, wenn du, du hast das Album gemacht und es war klar, du musst auf Tour gehen, um das zu promoten, damit die Leute überhaupt wissen, dass es dich gibt und weil Tourneen verkaufen Platten. So, dann haben sie dir einen Tour-Support gezahlt, der war zu 50% verrechenbar. Mit anderen Worten, die haben gesagt, okay, was braucht ihr? Ihr seid 2 Wochen unterwegs, kriegt aber nur geringe Gagen und da ist eine Lücke von 5.000 D-Mark oder Euro, wie auch immer. Geben wir euch dazu, die Hälfte davon wollen wir aber von den Plattenverkäufen zurückhaben. So, das haben die gemacht. Und die haben aber an deiner Gage nichts verdient, sondern die haben dir Geld geliehen sozusagen und die Hälfte musstest du durch deine Plattenverkäufe wieder einspielen. Was irgendwie auch ein okayer Deal ist. Also du musstest als Band natürlich trotzdem entscheiden, ob du das machen willst. Aber ich verstehe nicht, dass du heute zum Beispiel, du hast Startups, da feiert halb Twitter, wenn irgendwie fucking Startup irgendwie 30 Trilliarden Euro Kapital kriegt und die verkaufen wirklich ihre Seele, weil diese Leute haben nur das Ziel, wieder auszusteigen mit Gewinn und danach sind denen die einzelnen Leute, die da arbeiten, scheißegal.
Investorengeld ist vergiftetes Geld.
Also Investorengeld funktioniert genauso. Die wollen, es ist nur Exit. Das wird aber gefeiert. Wow, die haben schon wieder 3 Millionen gekriegt und wie geil und so. Das sind junge Menschen, die irgendwie auch mit Leidenschaft Software entwickeln und die irgendwie an ihr Produkt glauben und die werden mit Füßen getreten, wenn die Leute sehen, dass sie ihr Geld nicht wieder reinkriegen. Und ich habe viel schlechte Erfahrungen gemacht mit der Musikindustrie, aber es geht mir total auf den Keks, dass da gesagt wird, die Verwerter dürfen nicht so viel verdienen und die Schweine und so. Ey, warum wird das auf der einen Seite gefeiert bei Startups, wenn da Geld reinfließt und das ist auch nur geliehenes Geld mehr oder weniger? Und wenn aber eine Band jemanden findet, der sie unterstützt mit einem Label und der sagt, pass auf, okay, ich gebe euch irgendwie 20.000 Euro Vorschuss, ich gebe euch 5.000 Euro für die Tour dazu und ich finanziere die Aufnahme eurer Platte. Ich will aber auch, dass ich dieses Geld irgendwann vielleicht wieder zurückkriege, dann sind das Arschlöcher. Und das verstehe ich einfach
nicht. Also was ich jetzt nicht verstehe, ist irgendwie, also das, diese Argumentation, die kenne ich auch, übrigens auch von den vielen Piraten, so kommt dann immer irgendwie, ja, man muss die Urheber und die Verwerter trennen, ne? Und man muss halt irgendwie sagen, ja, die Urheber sind ja die Guten und die Verwerter sind die Bösen. Also man hat immer so im Kopf diese bösen Plattenbosse mit der dicken Zigarre im Mund und so, ne? Und ja, jedenfalls, also so richtig ganz verstehen kann ich das nicht, weil es wird immer so getan, als sei das Problem der Urheber gegenüber den Verwertern, ne? Das ja durchaus ein Problem ist, das will ich jetzt gar nicht sagen, also was die Total Buyout-Geschichten und dass halt viele Leute, die schreiben, nicht davon leben können und dass viele Leute, die Musik machen, nicht davon leben können und so weiter und so fort. Ja genau, und weißt du warum? Es wird dann immer so getan, als wäre das eine rechtliche Situation. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es geht gar nicht in dieser Hinsicht um rechtliche Situationen und nicht um einschränken und diese ganze Idee, wir schränken jetzt irgendwie Total Buyout ein, irgendwie gesetzlich und so weiter, das wird nicht funktionieren, weil was wir momentan haben, ist halt einfach eine Machtsituation, die einfach aus dem Markt heraus entsteht. Ja? Also das heißt, wir haben halt einen Markt und Angebot und Nachfrage, wir haben halt irgendwie Künstler und wir haben halt Verwerter und die handeln halt einfach aus, was sie für Verträge machen. Das ist, die haben eine Vertragsfreiheit, wie man das ja schön sagt, im rechtlichen Bereich. Und dann wenn wir jetzt sehr gesetzlich sagen, okay, wir verbieten Total Buyout-Verträge, zum Beispiel können wir sagen, irgendwie der Künstler darf nicht mehr, das wäre so eine von den Forderungen, ja, der Künstler kann gar nicht mehr exklusiv irgendwelche Rechte an Verwerter geben. Dann sagt der Verwerter, alles klar, wenn ich sie nicht mehr exklusiv bekomme, dann kriegst du auch nur noch ein Drittel.
Wie viel kriegt eigentlich der Bauer von der Butter im Supermarkt?
Scheiße wenig. Scheiße wenig.
Ja, aber warum, ich meine, das wirklich, manchmal frage ich mich irgendwie, warum, es ist doch am Ende nur deswegen so ein Riesenthema, weil es um fucking Musik und Filme im Internet geht.
Nein.
Und das ist nein, doch
natürlich. Für Bauern ist es auch ein Thema. Also ich meine, Bauern gehen auch, regelmäßig auf die Straße.
Ja, ohne Scheiß. Und ich habe jetzt auch.
Ja, aber wo sind denn da die ganzen, ganzen Leute, die sich so stark machen für.
Eine ganze Menge gibt es da. Aber die nur
also die Netz Bauern halt, schon eine starke, haben schon eine starke Lobby. Das ist, also
können sie nicht, die können sie nicht beschweren.
Nein, natürlich nicht im Netz, aber Netz die haben Traktoren, die so oft. Also das ist wirklich, das habe ich gelernt. So, meine Freundin ist ja nun in der Politik und so Bauern, die mit Traktoren vorfahren, das macht echt Angst. Das ist kein Witz. Also das ist so, die kriegen Leute auf die Straße, das ist für die kein Problem und ja, da kommt man denen gut entgegen.
50% des gesamten EU-Budgets geht für Landwirtschaft drauf. 50%. Was also die können sich nicht beschweren.
An Förderung oder was?
Ja, an Subventionen. An Subventionen.
Also ist das jetzt gut oder schlecht?
Weiß ich nicht. Das kann man je nach wie man sieht. Also das Argument ist ja immer irgendwie Europa soll sich selbst ernähren können. Ja, irgendwie wir wollen halt irgendwie, dass die lokale Landwirtschaft, die Agrikultur erhalten bleibt. A, also sowohl als Kulturlandschaft. Ja. B, irgendwie wir wollen auch nicht abhängig sein als Europa von Exportländern, sonst verhungern wir vielleicht in irgendwelchen Kriegssituationen oder was weiß ich. Ja. Mhm. Ja, das sind halt verschiedene Argumente. Ich glaube, ehrlich gesagt, 50% ist übertrieben. Aber jetzt reden wir über EU-Subventionen für Bauern.
Ich habe davon keine Ahnung.
Das ist durchaus ein Thema. Also,
fehlt noch der Nazi-Vergleich.
Nur nicht im Netz. Ne? Und im
der
Netz.
Aufstieg von Spreeblick war. Oh, Entschuldigung. Ich entschuldige.
Nee, was ich einfach sagen will, ist halt tatsächlich, wir haben eine Marktsituation und die wird sich nicht verändern, wenn wir irgendwie die Gesetze verändern. Also jedenfalls nicht groß und weitreichend. Und was ich halt immer sozusagen an dieser ganzen Argumentation oder überhaupt an dieser ganzen, ja, an diesem Versuch der Argumentation kritisiere, oder insgesamt auch bei der Urheberrechtsdebatte, aber nicht nur dort kritisiere, ist diese Annahme oder diese. Dieser versucht, die Moral in den Markt zu tragen. Ja? Und weil das ist ja immer sozusagen dieser Aufschrei der Urheber, ja, aber wovon sollen denn die Leute leben? Und das ist ja so, dass tatsächlich heutzutage vom Urheberrecht die wenigsten leben können. Ja, also wirklich die wenigsten, die irgendwie kreativ sind, können vom Urheberrecht leben. Und diese ganze Illusion, dass der Markt eine Gerechtigkeit herstellt, ich glaube, die müssen wir komplett ablehnen.
Da bin ich erstaunlicherweise total bei dir, weil das Argument finde ich auch eins der schwächsten. Also, ja. Dass man sagt, weil das Urheberrecht sichert dir überhaupt keinen Verdienst. Das ist einfach, da bin ich wirklich bei dir.
Ja, genau. Und das ist aber nicht nur eine Frage des Urheberrechts, sondern das ist eine Frage des Allgemeinen. Also wir sind irgendwie mit so einer Marktideologie aufgewachsen irgendwie oder die wurde halt die letzten Jahre propagiert, dass halt irgendwie der Markt halt irgendwie alles regeln würde.
Außer die Banken gehen pleite.
Außer die Banken gehen pleite. Aber vor allem die Frage ist halt, wenn wir sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Gesellschaft gestalten, ja, und das ist ja da bin ich, ne, dann müssen wir halt nicht irgendwie sagen. Dann müssen wir bestimmte Dinge einfach sagen, dann überlassen wir die einfach nicht dem Markt.
Punkt. Nee, aber wir dürfen sie auch nicht der Technik überlassen. Und das auch ist meine Meinung. Ja,
klar.
Und da sind wir halt an dem Punkt, wo wir uns dann streiten könnten. Weil das Urheberrecht sichert dir natürlich kein Einkommen als Künstler. Aber es sichert dir, es gibt dir eine Chance und es sichert dir, es gibt dir die Rechte irgendwie, zumindest in den Bereichen, wo es irgendwie geht, dass da ein Kontrollverlust stattfindet, ist klar. Aber dass du wenigstens irgendwie sagen kannst, es ist mein Werk und da möchte ich hier und da einen Finger drauf haben. Und zwar genauso wie in Creative Commons. Ich meine, wir haben überhaupt noch keine Creative Commons-Fälle, wo jemand gesagt hat, das ist Creative Commons 2.0. Das ist, glaube ich, Weitergabe unter Namensnennung okay, aber keine kommerzielle Verwendung, ne?
Ich dachte, das wären immer die verschiedenen Creative Commons Lizenzen, dass man sich das selber ausnimmt.
So, genau. Ja,
von welche,
genau.
Ich dachte, gibt es da nicht wirklich Versionsnummern, also dass die weiterentwickelt worden ist? Also es gibt die CC BY SA.
Ja, genau, du musst diese Buchstaben nennen.
Genau.
Okay, aber sagen wir mal, die. Oder machen wir mal ein extremes Beispiel.
Ich mag ja die Creative Commons, mag ich ja gar nicht. Aber gut.
Okay, dann.
Aber gut, aber
ich ruhig will da seit Wochen drüber schreiben, mal, dass ich mich wirklich gefragt habe, nach 10 Jahren Spreeblick, was Creative Commons eigentlich gebracht hat. Für Spreeblick. Weil jeder, der wirklich was mit den Texten machen wollte, der sie gesamt veröffentlichen wollte, hat vorher gefragt. Der hat dann gesagt, irgendwie gut, kann ich den Text übernehmen? Ich schreibe deinen Namen drunter, ja, und setze einen Link drauf. Und dann habe ich gesagt, super, kannst du sowieso, weil ist ja unter Creative Commons XYZ. Ja. Aber na klar, mach gerne. Die Einzigen, die es immer genommen haben, ohne zu fragen, waren auch diese ganzen SEO-Arschlöcher, die halt irgendwelche Aggregationsportale bauen. Und das gibt es relativ häufig im Netz, dass sie halt irgendwie, klar, weiß ich nicht, die 50 Blogs aus irgendeiner Liste nehmen, die RSS-Feeds einlesen, Werbung drumherum packen und dann hoffen, dass irgendjemand draufkommt, ein bisschen SEO machen und fertig. Und die haben nie gefragt und die reagieren auch nicht, wenn du sie anmeldest und sagst, Jungs, bei dem Haufen Werbung, den ihr da drumherum habt und irgendwie ohne irgendeinen Kommentar, bitte nicht. Das ist denen scheißegal. Das heißt, und das alles wäre, da hätte ich ein C im Kreis drunter setzen können, da hätte sich prinzipiell nichts geändert. Bei Fotos wiederum ist das was ganz anderes.
Bei Fotos ist es, also bei der Märchenstunde, hier diesem anderen Podcast, den ich mit Björn Grau mache, der sucht da jedes Mal Fotos für raus, bei Flickr, und das sind natürlich dann immer nur entsprechend Creative Commons Bilder, genau, um die Lizenz nicht zu verletzen. Da funktioniert das Ganze ganz hervorragend.
Bei Fotos ist das ganz super und ich glaube ja sowieso, dass wir Urheberrecht vielleicht so eine Basis brauchen und dann verschiedene Versionen für verschiedene Kreationsformen oder so. Also ob das jetzt Fotos und Texte sein müssen, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass soweit ich es bis jetzt alles durchblicke, das ist ja auch einfach Hölle kompliziert, aber ich glaube, viele Sachen sind ganz schwierig, sowohl für einen Blogtext als auch für ein Foto.
Mach mal dein Mikrofon ein bisschen besser hier hin, weil ansonsten hören dich gerade. Es gibt gerade kleine Beschwerden, dass du zu leise seist.
Ist jetzt wieder besser.
Also jetzt bist du. Okay.
Hey.
Okay, also ich bin der Meinung, dass.
Da fällt mir ein, soll die Pornoindustrie eigentlich von der Kulturflatrate bezahlt werden?
Gute Frage. Ist ja, glaube ich, sowieso eine der Industrien, wo sich keine Arsch drum schert, wie scheiße das denen geht. Also ich glaube, die haben kaum eine Chance.
Die Ärsche scheren sich da schon drum, aber
die treiben die Technologie voran ohne Ende. Und gleichzeitig aber, da möchte ich mal den Aufschrei sehen, wenn die Pornoindustrie
das sagt. Das ist bei der Kulturflatrate tatsächlich ein großer Streitpunkt. Soll da die Pornoindustrie mit rein oder nicht?
Und rede ich eigentlich schon totalen Scheiß, weil ich getrunken
habe? Nö, überhaupt nicht. Ich finde das so, okay. Alles noch. Du kannst dich morgen entschuldigen, das ist okay. Wir haben kein Wort über dich gewechselt.
Ich habe keinen Strom mehr. Ich kann jetzt kein Twitter mehr lesen, aber es ist ja auch nicht so viel. Wobei Björn Grau, danke, gerade gesagt hat, dass die Einflussnahme der Verwerterindustrie, zumindest in Berlin, wesentlich höher wäre als die von Google. Auch das, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wo seine Quellen sitzen. Und er kennt meine nicht.
Also er ist verdammt nah an den Quellen, das kann ich sagen.
Aber vielleicht an den falschen.
Nee, an den Berliner Quellen ist er schon verdammt nah dran.
Was das angeht, da kann man wahrscheinlich vortrefflich drüber streiten. Aber es ist doch völlig klar, wir sind nochmal bei dem Punkt, wer lobbyiert eigentlich, wer steckt mehr in Lobbyismus. Lobbyismus, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, ist ja auch nichts per se Schlechtes.
Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ja.
Leute Bescheid wissen, worum es geht. Aber natürlich ist es am Ende eine Geldfrage, wer wie viel Energie wo reinstecken kann. Oh Gott. Jetzt komme ich hier auf diese ganzen komischen Seiten, die ich offen habe. Übrigens, dass da in diesem Tab oben was mit Porno steht, falls du dich gewundert hast.
Ich sehe nicht mal deinen Bildschirm, aber...
Das, Nee, MS Pro. Das liegt also daran, dass ich gerade in diesem Kapitel bin, wo es um Pornografie geht.
Okay. Also, erzähl doch mal ein bisschen über das Buch, oder kannst du da noch nichts erzählen?
Du schreibst gerade ein Pornobuch.
Ich schreibe gerade ein Pornobuch, oder
für Teenager.
Das wird der Pornobuch für Teenager, das wird der Kracher.
Ein Markt, der bisher komplett ungebogen ist. Genau.
Teenager-Pornografie.
Naja, schreibt mal über Pornografie und die Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen im Netz und so, bla. Wobei, ich glaube, das ist, kann man alles mit.
Aber das ist tatsächlich, ich frage mich das auch, weil ich bin ja auch mal Kind gewesen. So. Ich bin ja auch mal Jugendlicher gewesen und ich hatte relativ frühzeitig, glaube ich, ein Desire dafür. Relativ spät
für
dann
Kindsein irgendwie oder für Pornografie?
Für Pornografie.
Was heißt denn relativ früh?
Weiß ich nicht. Ich denke mal, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so mit 12 hätte ich, oder so 13 oder so, hätte ich damit angefangen.
Ja.
Und, aber es gab dann erst irgendwie so ab, wo ich dann so 15 war, gab es dann so RTL 2 und dann irgendwie es jodelt in der Lederhose und so, ne? Mhm. Also diese komischen Softporno-Komödien, die dann irgendwie auf RTL 2 um 12:30 Uhr nachts irgendwie losging. Und das waren dann so meine ersten Porno-Erlebnisse so. Und die waren wirklich irgendwie, da musste man natürlich drauf warten, da musste man natürlich sich irgendwie heimlich irgendwie an einen Fernseher schleichen, da musste man irgendwie etc. Und ich denke mir, ich frage mich wirklich so, wie das ja irgendwie heutzutage ist, wenn man heutzutage aufwächst, wo man halt irgendwie, wo wirklich so die große, weite Porno-Welt, alles, was du haben willst, wirklich so on the fingertip, ja, irgendwie verfügbar ist. Also das muss ein ganz anderes Erwachsenwerden sein.
Ja, ist das, glaube ich, auch. Ich habe so ein bisschen natürlich auch diese romantische Vorstellung, dass das so schrittweise passiert. Also dass man so nach und nach einen Eindruck kriegt, oh, okay, da gibt's dies und dann das. Und dann sagt man vielleicht auch mal, oh, das brauche ich jetzt nicht, aber das andere oder so.
Ist das eklig. Die erste wirkliche Hardcore-Porno, das habe ich irgendwie mit 15 oder 16 oder so gesehen, das war mein Kumpel, der das gesagt hat. Das war aber wirklich der geilste Spruch, den ich je gehört habe. Also er hat das gesehen und meinte, ist das geil.
Ja. Genau, aber ihr wart 15, jetzt sind sie 12. Und ich weiß es auch nicht. Ich finde schon, dass das so ein bisschen, dass da zum Beispiel das Netz auch scheitert. Also nehmen wir mal an, du hättest einen hochreflektierten 12-Jährigen, ja, und der setzt sich jetzt ans Internet und sagt, irgendwie so nackte Körper und vielleicht auch mal Sex angucken, wäre irgendwie interessant. Der hat es aber vorher schon mal versucht und hat vielleicht irgendwas gesehen, was ihn eher an Spartakus erinnert hat, irgendwie, keine Ahnung. Du kannst ja nicht in Google eintippen, Pornos für 12-Jährige. Ich meine, was ist, also.
Aber scheitert das vielleicht genau an solchen Sachen?
Was?
Naja, ich meine, es wird so total verbannt und damit immer nur wenigen überlassen, anstatt einfach damit zu leben, dass 12-Jährige nach sowas suchen und ihnen dann erstmal. Also, ich finde es mal bei Google Pornos. Ich weiß, ich habe es.
Ja. Safe Search off und dann findest du Pornos.
Das stimmt, das ist. Ich habe da neulich mal versehentlich. Ich habe da wirklich irgendeinen total harmlosen Begriff eingegeben und irgendwie das zweite Bild.
Ich habe da so aus dem bekannten Elternkreis schon einige Geschichten, wo tatsächlich was ganz Harmloses gesucht wurde am Rechner von Mama, irgendwie wirklich harmlos und dann. Weiß ich nicht. Speziell, wenn du dann mal auf Englisch versuchst, bestimmte Lessons zu finden oder so, dann bist du ganz schnell, wenn der Rechner dann nicht auf Safe Search ist, bist du ganz schnell irgendwo, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest. Aber das ist ja gar nicht so das Problem. Aber ich glaube, die Frage, die du gerade gestellt hast, ganz klar ist, dass die schneller dazu Zugang kriegen, weil sie ihn oft auch suchen. Das ist auch okay. Also man sucht ab einem bestimmten Alter. Und die stelle ich mir halt auch. Also wie das eigentlich ist. Es gibt von The King Blues, die sich gerade aufgelöst haben, eine britische Band, die alle relativ jung sind, also auch Anfang 20, und die erste Band, die darüber gesungen hat. Die haben einen Song, der heißt Sex Education, und der singt über dieses Phänomen Two Girls, One Cup und bla, dass die mit dem Internet aufgewachsen sind. Der Refrain ist irgendwie, ob ihr es mögt oder nicht, das ist unsere Sex Education. Damit wachsen wir auf, und das bedeutet auch, dass wir dann, wenn wir zum ersten Mal irgendwie Sex haben, irgendwie glauben, wir müssten irgendwelche Dinge tun, die wir gar nicht auf die Reihe kriegen.
Ich habe neulich so einen TEDx-Vortrag gesehen von einer älteren, also oder Frau im besten Alter, die meinte, sie hat öfters Sex mit jüngeren Männern.
Das ist, die ist auf der Republika.
Ah, ja. Wie heißt sie gleich?
Mann, ach.
Und dann kann ich ja, solange die, während du den Namen raussuchst, kann ich ja noch eine Geschichte erzählen. Mhm. Und dass sie das Problem hat, dass
ich weiß den Namen sehr genau.
Dass diese Männer einfach.
Das ist der Alkohol.
Total.
Dass diese Männer einfach nicht in der Lage, also dass die mit Erwartungen sowohl an sie als auch an sich selbst in Sexsituationen hineingehen, die sie einfach nur aufgrund von Pornografie gelernt haben. Mhm. Und sie hat darum eine Webseite aufgebaut, das ist jetzt das nächste Recherchethema, wo man sozusagen so einfach mal. In Porno passiert das, in der Realität ist es eher so. Und
die Zeit ist leider noch nicht so gut, die macht das gerade, glaube ich, neu oder launcht das in der Republika. Die Zeit ist leider noch nicht so der Kracher gewesen bisher. Warum nicht kein Netz?
Oh, das ist das. Ach so, dann musst du nochmal oben hier. Das ist Lion und die Fritzbox. Geh nochmal einfach.
Deaktivieren und nochmal aktivieren?
Nee, hätte eigentlich. Achso, gar kein Netz. Warte mal. Dann im Zweifelsfall das Ding da hinten nochmal, also diesen WLAN-Repeater rausziehen, der spinnt manchmal.
Super, dass das bei dir auch so ist.
Ja. Aber nee, das mit dem rausziehen, das wäre vielleicht nicht so gut, weil dann könnte es sein, dass hier unser Stream weg ist. Ich kann das.
Lass mal, ich krieg das hier schon
irgendwie. Wir kriegen das auch schon irgendwie raus. Und das fand ich ganz interessant. Also es gibt offensichtlich eine Situation, die sie zumindest da bemerkt hat, dass früher haben sich Männer eher so verhalten, heute verhalten sich junge Männer eher so und dass das offensichtlich ein Unterschied ist, den sie auf den frühen Umgang mit Pornografie zurückführen.
Aber ist das nicht auch irgendwie Mode? Ich meine, wie alles halt auch irgendwie Mode ist, also das heißt also Kultur, ne? Es spielt sich Kultur ab, also sozusagen soziale Aushandlungsprozesse, die natürlich medial auch mit determiniert sind. Und dann verändert sich halt einfach sozusagen der Geschmack, ja, wie das sich der Geschmack immer verändert. Und dann frage ich mich immer irgendwie, ist das jetzt halt wirklich irgendwie in einer Form neu, die war Sex jemals etwas Natürliches? Das ist jetzt die Frage
eigentlich. Ja,
Grundfrage, ja?
Natürlich. Also du als Nerd weißt das nicht, aber es gab schon mal Zeiten, als Sex was Natürliches war. Ja.
Nein. Ich meine das durchaus ernst gemeint. Also das ist halt schon immer irgendwie kulturelle Überlieferungen und kulturelle Überformungen von Sexualität gab, ist, glaube ich, relativ unbestritten, oder? Also dass halt irgendwie es sozusagen Ideen davon gab, wie Sex zu funktionieren hat.
Merkt euch mal, wo ihr seid, ich muss aufs Klo. Ja.
Okay.
Ein MS-Propol nennt man das in der Podcast-Szene.
Ja, das ist tatsächlich so ein... Ja,
das Blöde ist, wenn man damit erstmal nach Bier trinken angefangen hat, dann...
Ja, ich trinke mehr Wodka.
Ich weiß.
Und Wasser.
Ja, dann bring mal noch ein bisschen Wasser mit hier.
Ihr könnt ja weiter über Sex
reden. Ja, wir probieren das mal hier. Du hast auch noch keinen gehabt, oder?
Nee, ich habe aber tatsächlich schon einige Vorbereitungskurse.
Ah, sehr gut.
Ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das geht und es war ganz interessant. Ich weiß jetzt auch, was ein Kitzler ist.
Ach. Das ist dieses unter den Arm.
Genau, da kann man Leute kitzeln.
Also du meinst, solange Menschen leben, war Sex schon überhöht?
Nee, nicht was heißt überhöht? Es war halt einfach es gab kulturelle Vorstellungen und Moden darüber, wie Sexualität funktionieren sollte und was es sein sollte und was es für Stellungen geben sollte und wie man Sexualität haben sollte, ja.
Also du meinst sozusagen, Sex war schon immer kulturell normiert und wahrscheinlich gab es auch so Idealbilder, die einfach schon immer
existieren. Und auch Moden.
Moden. Also ich erinnere mich, ich war mal in Pompeji, ausgegrabene Stadt unter dem Vesuv und da waren prominent an Hauswänden schönste Bilder von Männern mit zwei Penissen, was jetzt vermutlich auch eine eher...
Also das ist halt ja bei mir so und das ist ja auch sonst...
Hast du nicht drei?
Das waren nur zwei.
Zwei. Du Armer. Sozusagen.
Das war eine ganz lustige Lehmann-Geschichte, weil ich habe mal irgendwann getwittert, ich glaube, das war auf dem Kongress, irgendwie vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Ich glaube, ich werde den Vortrag in Saal 2 schwänzen. Und dann hat irgendwie Lehmann war halt total getriggert von diesen zwei Schwänzen.
Oh Gott.
Und hat dann halt immer bei Krautschalen so ein Meme gepostet mit meinem Bild, irgendwie zwei Schwänze.
Okay. Jetzt, ich habe da Teile dieser Geschichte irgendwann mal von gehört und ich habe es nie verstanden, aber ja, genau. Jetzt.
Genau, okay. Zwei Schwänze.
Du hast den Vortrag in Saal 2 geschwänzt. Okay.
Genau. Ich, ja.
Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Da sind sicherlich auch Kinder an den zwei Schwänzen in Pompeji vorbeigekommen. Die hatten auch kein erst ab 18 Schild davor hängen, zumindest vermutlich nicht. Und
das Mädel wird dann wahrscheinlich nie wieder mit einem Jungen schlafen, der nicht mindestens zwei Schwänze hat.
Ja, und darum sind die Pompeier auch ausgestorben. Siehst du, das ist also ist eigentlich auch alles ganz, ganz logisch. Und dann kam noch irgendwann ein Vulkan dazu. Ich meine, man kann das, man ist natürlich mal wieder der alte Versuch da, man probiert von sich selber auf andere, aber man hat ja auch keine andere Chance. Was will man denn auch anderes machen als von sich selber? Also zu gucken, wie war es in der eigenen Jugend, und das war ja offensichtlich nicht so total verkehrt, weil wir sind ja doch irgendwie mehr oder weniger erwachsen geworden.
Man muss ja überlegen, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Elterngeneration nehmen, wir hatten auf jeden Fall eine wesentlich höhere Penetration mit Pornografie in unserer Jugend, als es unsere Eltern hatten.
Ja.
Das kann man offenbar
sagen. Also meine Eltern sind im Osten groß geworden. Also
und wenn man das vergleicht, ich weiß nicht, also ich glaube, die Zunahme, also sozusagen so die erste Ableitung, ne, der Zunahme, also die Steigerung, die wir gegenüber unserer Elterngeneration an Pornografie konsumiert haben, ist vielleicht auch tatsächlich die Steigerung, die wir in Pornografie zu der jetzigen Generation, die jetzt jung ist und Pornografie konsumiert. Ja? Weil, also könnte ich mir vorstellen, weil,
Du meinst, dass die übernächste Generation eigentlich wirklich...
Die wird in Pornos aufwachsen.
Die wird nicht mehr zum Schlafen kommen, weil sie so viel wichst.
Genau. Die wird praktisch schon in einem einzigen Wichstraum leben. Die
werden wieder Teenager im eigenen Sperma ersuchen.
Rote Pille oder grüne? Rote oder blaue Pille heißt es dann, ja. Und dann lebst du nur noch in so einer reinen Orgie. So, wächst du dann auf.
Ah, okay.
So 3D-Hologramme, ja, die dann halt irgendwie die ganze Zeit nur auf dir drauf sitzen.
Also schon quasi bei Geburt so direkt so ein Facial.
Genau. Ja. Und dann kann man ja vielleicht überlegen, ob man vielleicht tatsächlich aus Sperma irgendwie Energie gewinnt. Und dann hätten wir so diese Matrix-Fantasie.
Ja, damit hätten wir. Ja. Ach, meinst du, das war das, was wir geharvestet haben die ganze Zeit über?
Ich glaube auch. Das war.
Okay. Gutes Eiweiß.
Ja, oder ich meine, auch Genmaterial einfach, ne? Also,
GEMA-Material?
Genmaterial.
Da fällt mir gerade dazu was ein. Also ich kenne jemanden, der beim Fernsehen arbeitet. Also ich kenne mehrere Leute, die beim Fernsehen arbeiten. Aber jemand erzählte mir neulich, und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt an dieser ganzen GEMA-Debatte. Also wir neigen ja immer dazu, so sehr die GEMA ist böse, weil sie gibt YouTube zum Beispiel nicht die entsprechenden Rechte oder sowas. Nun ist das aber so, dass die bei den Fernsehsendern, auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn die irgendwelche Beiträge schneiden, werden die, also nicht dazu aufgefordert, sondern dazu verpflichtet, ihr dürft keine GEMA-Musik mehr nehmen. So bei den Dritten und sowas.
Echt?
Das
ist ja geil.
Weil der Grund dafür ist halt, naja, dann, wenn sie GEMA-freie Musik nehmen, dann sind die Rechte einmal geklärt, dann können sie es in ihre Archive packen, dann können sie es überall hinpacken, bla bla bla. Also genau die gleichen Gründe, wie diese Buyout-Verträge funktionieren. Und das könnte natürlich über kurz oder lang und wahrscheinlich eher über kurz für die GEMA zu einem echten Problem werden. Insbesondere, weil wir im Augenblick in Deutschland noch, und ich glaube, die GEMA profitiert...
Sind wir schon wieder bei der UE?
Ja, jetzt sind wir schon wieder dabei. Na, von Porno kommen wir direkt auf GEMA. Hallo?
Ja klar, natürlich. Ja.
Hast du das jemals anders erlebt?
Wie viel muss man eigentlich für bei der GEMA für ein Porno zahlen? Für Stöhnen? Für so eine Stöhnen...
Für die Aufführung des Stöhnens gar nichts.
Genau.
Und wir sind gerade bei dem Thema, dass Johnny kommt mit dem Wasser zurück. Sehr gut, danke.
Ja, bei GEMA-Pornografie.
Wir sind schon beim nächsten Thema, bei Urheberrecht.
Wir sind über Porno auf Sperma, von Sperma auf GEMA gekommen.
Genmaterial, dann waren wir bei GEMA-Material, das ist ja okay, eigentlich... Okay.
Ich hab mir gerade schon Sorgen um euch gemacht, wenn ihr bei GEMA-Pornografie seid.
Nee, was ich gerade erzählt habe...
Es gibt Komponisten, die davon leben, für Pornos die Musik zu komponieren.
Apropos, wir
und
brauchen...
Und den willst du also ihr Recht nehmen?
Nee, das ist ja eine der großen Debatten auch bei der Kultur-Flatrate, ne? Weil die Frage
das
ist
hat
ja...
Das hat man schon das Thema.
Nee, haben wir aber in diesem Podcast noch nicht.
Achso, doch, da warst du gerade nicht da.
Achso,
Das ist eine große Frage, das kriegt die Pornoindustrie eigentlich von der Kultur-Flatrate was. Ich sage, Kultur-Flatrate, ich finde es eine großartige Idee, aber es ist GEZ hoch 28.000. Das ist wirklich Irrsinn.
Nee, was ich sagen wollte ist, ein Freund von mir macht Fernsehbeiträge und die dürfen keine GEMA. Die dürfen keine GEMA. Und manchmal Pornos, aber die zeige ich euch erst, wenn. Nee, und die dürfen keine GEMA-Musik mehr nehmen. Es ist ein öffentlich.
Was macht der?
Fernsehbeiträge. So kurze Beiträge, Clips für Fernsehsendungen schneiden, so Unterhaltungsfernsehen im klassischen Sinne.
Also die dürfen vom Auftraggeber aus.
Und die dürfen von den öffentlich-rechtlichen Sendern, für die er arbeitet, dürfen die keine GEMA-Musik mehr verwenden, weil sie weil die nicht mit diesen Konsequenzen leben wollen. Nun ist ja der nächste Schritt, wir haben ja in Deutschland im Augenblick noch diese GEMA-Vermutung. Also es wird immer davon ausgegangen, dass du bist. In der GEMA, außer du kannst explizit beweisen, dass du nicht in der GEMA bist. Es ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit bis dahin mal wieder, weil es basiert ja alles nur auf einer Klage. Es ist ja kein wirkliches geschriebenes Recht, sondern
die
es ist ja...
Die Beweislast echt umkehren. Ne?
So. Das könnte man mittlerweile relativ umkehren. Insbesondere, weil man sagt, nee, Moment mal, YouTube ist komplett GEMA-frei.
Moment, also drei, vier, fünf Sachen. Erstens, das ist total nervig, dass man jedes Recht abklären muss. Ich kann,
total. Da sind wir bei den Transaktionskosten wieder.
Genau. Und, da muss dringend eine Lösung gefunden werden, weil ich hatte so einen Videocast vor und zudem hätte auch gehört, dass man zu bestimmten Dingen, die man erzählt, Fotos einblendet und so und die, dass dann auch um geschichtliche Dinge geht, gibt es da halt keine Creative Commons Flickr-Geschichten, sondern müsste man auf Fotomaterial zurückgreifen, was man im Netz zwar findet, so. Und das grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, das haben wir mit Spreeblick auch schon ganz oft gemacht, dass ich ein Bild finde, wenn der Urheber da ist, also der Fotograf, dass ich ihn anmelde und in 100% der Fälle, die bisher vorgekommen sind, was schon ein paar Dutzend sind, sagt der Fotograf, na klar, nimm. Wenn ich sage, ich schreibe einen Blogpost, würde das gerne das Bild benutzen, wirklich bis jetzt jeder Fotograf, hat noch keiner abgelehnt, also Profis auch, die gesagt haben, klar, kannst du nehmen, schreib meinen Namen drunter, Link auf meine Website oder so.
Ich habe das ja nicht so gut drauf. Oh, gut.
Aber egal, also bei mir funktioniert das, wenn man die Leute anschreibt. Das ist bei einem Foto okay, das ist auch bei zwei Fotos okay. Das ist aber nicht mehr okay, wenn ich einen Videocast mache, bei dem ich vielleicht 20 Fotos habe und dann irgendwie vielleicht auch nicht nur ein Foto, sondern dann sagt der, der muss dann meine Agentur fragen und bla und dann wird es einfach absurd. Oder aber auch zum Beispiel, wenn du für die BBC hat eine gute Doku gedreht, du willst da draus, ich glaube, 30 Sekunden für eine Fernsehproduktion aus einer BBC-Doku, wenn du die übernehmen willst, kostet ungefähr 1500 Pfund. So, und jetzt darf man aber auch nicht vergessen, in dem Moment, wo so Musiker zum Beispiel, für Musiker sind solche Lizenzen unter anderem auch eine Einkommensquelle, weil, klar. Genau, und vor allen Dingen, wenn das für Werbung benutzt werden soll, warum sollen sie dann nicht Geld für nehmen? Da ist übrigens auch sowohl bei Videospielen als auch bei Werbung ganz oft so eine Art Total Buyout gang und gäbe. Einfach um da die Transaktionskosten zu sparen. Das heißt, ich sage, pass auf, nur für diesen Werbeclip für Fernsehen und Internet und Müll geben wir dir jetzt einmal 10.000 Euro für dein
Software. Nochmal ganz kurz reingeworfen, Open Source Software, die basierte nach deutschem Recht komplett auf Rechten, die quasi Total-Buyout-Verträge sind, außer dass kein Geld für gezahlt wird. Also das ist nicht nur die Bösen, die Total-Buyout, sondern sind auch die Guten. Ja, okay.
Genau, so. Und da muss man es auch so machen, weil alles andere wäre der totale Wahnsinn. Das kannst du abrechnungstechnisch gar nicht mehr leisten. Also es gibt einfach in diesem ganzen Geklüngel von Verwertern und Rechten und bla und so, gibt es natürlich ganz viele Grauzonen schon, die auch verhandelt wurden und so. Ja. Und vielleicht müsste man das irgendwann auch mal formulieren, wobei ich gar nicht weiß, ob man das alles formulieren kann. Also ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, alle Fälle abzudecken. Ach, danke. Ich hatte nämlich gerade kein
Cindy
Netz.
Gallup.
Mann, peinlich. Ich wollte es sagen und hatte dann Angst.
Jemand hat auch tatsächlich den Link der Republika-Veranstaltung in den Chat gepostet.
Genau, das, die heißt Make Love Not Porn.
Ich habe kein Netz gehabt, ich kann es nicht schnell nach. Aber Cindy Gallup ist
aber du wusstest es noch.
Da freuen wir uns auch sehr, dass sie dabei ist. Wie gesagt, das Portal bisher finde ich noch nicht so toll. Das ist die, über die wir vorhin geredet haben, die darüber spricht, dass sie gerne Sex mit jüngeren Männern hat.
Das sagt sie auch so direkt.
Es gibt übrigens noch Tickets.
Die Republika, übrigens, da könnt ihr noch alle einchecken. Ich meine, letztes Jahr gab es ja diesen geilen Talk mit dieser Frau, die dann tatsächlich den, wie heißt es, Chat-Roulette-Chat irgendwie.
Ja, das war der Kracher, oder?
Das war der
Kracher.
Das habe ich leider nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht gesehen, aber tatsächlich war es ja so irgendwie, sie hat irgendwie, es ging auch um Sexualität, glaube ich.
Ne? Ja, ja, Cybersex,
bla. Cybersex
und
so.
Cybersex und toller.
Dann hat sie einfach, dann hat sie tatsächlich einfach so inmitten in der Session, also live, irgendwie mit dem Instable WLAN, das da gab, ist gewagt, irgendwie dieses Chatroulette anzuwerfen und dann so ein bisschen rumgeklickt und dann tatsächlich auch sofort auf, wie das halt bei Chatroulette zu der Zeit dann schon war, irgendwie halt auf einen Penis zu stoßen. Also das heißt, jemand, so ein männlicher etc., der sich dort...
Penis,
halt,
wir kennen das.
Der sich
ein männlicher Penis.
Vor der Kamera einen runterholt und dann hat sie halt mit dem gechattet. Und ihm dann irgendwie versucht, per Chat klarzumachen, dass jetzt gerade, das war im großen Saal, ne, das war irgendwie relativ voll, ich weiß nicht, wie viele Leute das fasst, irgendwie bestimmt irgendwie mehrere tausend.
Also ich glaube, da waren schon so 1200 oder 1500
Leute. 1500 Leute oder so waren im Publikum und dann versuchte sie ihm das klarzumachen, dass er jetzt gerade seinen Penis sozusagen in die Gesichter von 1500 Leuten hält, so an die großen Leinwand und dann nur so, haha, ja, so guter Witz. Und dann drehte sie das Notebook um, sodass sie ihre Kamera dann sozusagen auf das Publikum zeigte und dann war sofort die Übertragung einfach beendet.
Sowas ist erschreckend genug, auch wenn man gerade nicht seinen Penis draußen hat.
Also ich meine, legendär. Ich glaube, aber die Gallup ist auch toll auf der Bühne, zumindest alles, was ich jetzt im Netz sehen konnte. Und das ist schon sehr spannend. Aber auch die halt irgendwie super offen mit dem ganzen Kram umgeht und so, und die sagt, ja, ich finde, die Frage ist gar nicht so sehr, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, wo ja Pornografie jetzt nur so ein kleiner Teil ist. Also grundsätzlich wird dieses Buch, was Netzgemüse heißen wird,
das Pornobuch.
Das Pornobuch für die Teenager-Generation, nein.
Netzgemüse ist ein schöner Name.
Netzgemüse, Untertitel ist Aufzucht und Pflege der digitalen Generation, hatten wir erst. Und jetzt wird es nämlich auch spannend, wie das Internet uns nämlich bevormundet, wie die Technik uns bevormundet. Wir mussten irgendwann in Absprache mit dem Verlag, mussten wir das Wort Internet reinnehmen. Weil ansonsten, wenn du bei Amazon ein Buch suchst zum Thema Eltern, Internet, dann muss eigentlich Eltern und Internet im Titel vorkommen.
SEO 1x1.
Das ist ganz furchtbar und das finde ich wirklich schlimm, weil das hemmt Kreativität. Ich finde Aufzucht und Pflege der digitalen Generation viel schöner, runder und nicht ganz so abgenutzt wie Internetgeneration. Aber du kommst nicht dran vorbei. Und tatsächlich, ich habe die Stichprobe gemacht. Zum Thema Stichproben können wir auch nochmal über Sven Regner reden nachher. Aber als Künstler, als Autor ärgert mich das, dass ich den Titel von Amazon diktieren lassen muss, mehr oder weniger.
Sind es von Google eigentlich, ne?
Oder von Google, ja. Aber nein, das Buch ist, es schlägt, das ist ein Buch, das braucht ihr nicht lesen, weil ihr wisst das alles, was da drin steht, aber es richtet sich an die vielen Eltern, die wir im Verlauf unserer Elternkarriere kennengelernt haben, an Schulen und Kindergärten und so weiter, für die das Internet A ein großes Mysterium ist und in erster Linie eine wahnsinnige Bedrohung für ihre Kinder. Und in erster Linie stellt sich das Buch auf die Seite dieser jungen Generation, um zu sagen, das ist alles, in erster Linie ist das erstmal alles echt extrem cool und die machen total tolle Sachen und da gibt es total viel tolle Sachen und es ist trotzdem natürlich, haben die Eltern eine hohe Verantwortung, nicht die Eltern alleine, es gibt auch eine staatliche Verantwortung, es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, wie immer, wenn es um Kinder geht, aber es gibt eine Verantwortung und wir versuchen halt zu sagen, dass es einfach ein Thema sein muss. Wir haben mit unseren Jungs, gibt es auch Streit, Diskussionen um Internet und Videospiele und so weiter. Klar. Aber es ist dauernd Thema. Also wir sitzen tatsächlich am Abendbrottisch und ich lache mich schlapp, weil die Jungs mir irgendwelche neuen YouTube-Memes zeigen, die ich überhaupt nicht mehr mitkriege. Und das ist total cool, diesen Draht zu haben zu so jungen Leuten, die im Netz quasi mit aufwachsen und diesen Kram mitzukriegen. Und mir macht das Spaß. Und genauso profitieren die davon, wenn wir wissen, wo sie ihre Sachen raubkopieren können. Nein.
Wenn ihr Tipps geben könnt. Genau.
Aber du kommst natürlich, wenn du so ein Buch schreibst, kommst du natürlich schon an Punkte, wo du sagen musst, ja, aber es ist totaler, es wäre genauso falsch zu sagen, ey, alles super und easy. Weil klar, ist es nicht. Und in erster Linie ist es ein positives Buch, um Eltern eigentlich Internetkultur beizubringen und ihnen auch zu sagen, es geht nicht um Technik. Es geht nicht darum, dass ihr, weil die meisten, viele Eltern haben Angst davor, weil sie sagen, ich kenne mich mit der Technik nicht aus. Und sie geben vor allen Dingen auch auf vor dem Rechner und trauen sich auch nicht mehr Nein zu sagen. Also ich wirklich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, naja, ach, und der Ältere, der kommt gar nicht mehr mit zu Familienausflügen, weil er sitzt immer nur am Computer, wo ich so sage, naja, im Moment, aber immerhin, solange dein Laptop noch auf meinem Tisch steht. Also was, ich meine, du kannst auch Nein sagen. Du sagst ja auch.
Das ist auch eine geile Umwandlung des Spruches. Also, oder? Also, solange du deine Beine unter meinen Tisch streckst, genau. So, solange dein Laptop auf meinem Schreibtisch.
Und ich, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ja, wir müssen das auch auskämpfen. Wir müssen auch sagen, pass auf, Jungs, heute ist mal spielfreier Tag und morgen auch, weil offenbar hapert es hier gerade an der Schule oder so, das musst du dann halt auch einfach mal sagen und das ist natürlich anstrengend, aber Nein sagen ist immer anstrengend als Eltern.
Aber das ist irgendwie, ich finde das ganz interessant, weil weil du bist ja tatsächlich, gehörst sicherlich zu den 1% netzaffinsten und digital affinsten Eltern, die es momentan so gibt, ja? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, so pauschal. Das ist ja auch eine spezielle Perspektive und ein spezielles Wissen, dass du und auch eine spezielle Kultur, die du schon sozusagen als Vater einfach durch auch vorlebst, ja. Die wahrscheinlich nicht irgendwie Mainstream ist. So. Mhm. Und das ist ja irgendwie natürlich aber auch mit dann auch einen Wissensvorsprung, den du dann natürlich auch dann hast, den viele Eltern ja nicht haben und so. Deswegen übrigens super gute Idee, das mit dem Buch. Das ist, glaube ich, genau das, was halt echt viele Leute. Viele Eltern brauchen genau von jemandem, der in ihrer Situation ist, aber halt tatsächlich irgendwie diesen Wissensvorsprung hat. Ja?
Das hoffen wir.
Ja, genau. Und das ist ja.
Und dass wir es dann auch noch gut rüberkriegen.
Genau, genau. Und aber das ist dann ja irgendwie auch. Ja, das ist, ich finde das eine interessante Perspektive, weil normalerweise ist ja immer diese Idee, es gibt diese Digital Natives, die irgendwie alles so mit der Muttermilch aufgesogen haben so und irgendwie in Bits und Bytes denken und dann irgendwie in das Internet ihrem und sich so gut auskennen. Und das ist ja irgendwie halt, das ist bei dir ja überhaupt nicht so. Ne? Also du hast wahrscheinlich auch immer noch irgendwie so einen Wissensvorsprung gegenüber deinen Jungs. Wahrscheinlich nicht in allen Gebieten, klar. Also mittlerweile ist ja sozusagen.
Das ist das Spannende.
Die Digitalkultur ist ja mittlerweile auch so breit geworden, einfach, dass halt es niemanden mehr gibt, der da irgendwie einen Überblick hat. Ja.
Nee, und das ist natürlich, ich glaube, ich hoffe auch, dass das spannend genug ist, weil wir halt noch zu dieser letzten Generation gehören, die beides kennen. Also ich bin halt noch mit, mein Vater hatte ein großes Tonband und ich dann Kassette und Vinyl und CD.
Für die Jungs gehört auch noch dazu praktisch. Also.
Ja. Was? Ja. Für die Jungs gibt es das alles nicht mehr. Das ist einfach komplett digital. Das ist alles auf dem Telefon. Und es gibt in mir auch dieses Herz, was dafür schlägt, dass man sagt, ach man, schade eigentlich. Das ist dieser Akt, dass so eine Platte auflegens und so, das war schon auch toll. Aber es ist total falsch, da irgendeine sich da irgendeine Nostalgie hinzugeben, weil die finden andere Sachen toll und cool. Am Ende, was aber schon irgendwie echt anstrengend ist an dieser ganzen digitalen Kultur, ist, dass das alles auf einem Bildschirm verschmilzt. Ich finde das schon schade, dass es keine unterschiedlichen haptischen Kulturformen mehr gibt. Und also gibt es natürlich noch, aber.
Ich kann mich erinnern, du hast mal einen Artikel darüber geschrieben auf Spreeblick.
Das Kultur das, verschwindet.
Also, genau. Also das heißt also, früher du irgendwie das Plattenregal und das Bücherregal deiner Eltern und die Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen und so weiter und so fort, also diese wahrnehmbare, im Alltag verstreute Kultur. Und ich glaube, ich habe darunter auch kommentiert.
Kann sein.
Ja. Und ich habe halt gesagt, ja, aber es ist ja so, dass wir die Öffentlichkeitmachung dessen, was wir an Kultur konsumieren, das machen wir ja, ne? Das gibt es ja immer noch. Das passiert nur auf anderen Kanälen. Also es passiert halt irgendwie im Internet mittlerweile. Ich sage halt, hey, ich habe den und den Artikel gelesen, ich habe den und den Song gehört, ich habe den und den
genau.
Etc. Und das heißt, mit anderen Worten, man muss sich ja, also das wäre jetzt so plump gesagt, ja, man muss sich einfach sozusagen mit seinen Kindern auf Facebook befrienden und irgendwie dieses frictionless Sharing irgendwie reinpacken. Und
dann hoffen, dass sie das auch alles auch für einen zugänglich machen.
Genau.
Ja, aber das ist natürlich, und ich werte das echt nicht, weil das ist der Gang der Dinge. Und
das ist auch eine Sichtbarmachen-Sorgen von Kultur.
Irgendwie. Ja, aber es ist eine andere Form. Also,
ja, schon, ja.
Ich finde auch dieses zufällige Entdecken zum Beispiel, wie gesagt, ich werte das nicht. Ich meine, ich liebe das Netz, ich finde das großartig, aber ich bin auch trotzdem vorsichtig damit, man kann es trotzdem nicht alles einfach blind positiv sehen, weil das ist schon eine andere Form von Sichtbarkeit der Kultur, wenn du alles sharest über Links und so, weil der zufällig da rumliegende Artikel in der Zeitung, die auf dem Tisch liegt und so, ist einfach was anderes. Das ist genauso, wo wir vorhin bei dem Thema waren, Pornografie und Kinder bzw. Jugendliche oder Heranwachsende. Dieses Stöbern, die Eltern sind abends auf einer Party, man ist alt genug, um alleine zu Hause zu sein und stöbert im Bücherregal und so, ist einfach was anderes. Wenn du dich an den Rechner setzt und Porno eingibst, dann hast du, es ist schon eine andere Qualität, ohne die jetzt als
Kunde. Kann man nicht anders sagen.
Und dann kann man nicht, und das ist doch, es wäre doch absurd, wenn ich mich mit meinen Kindern über Facebook denen irgendwelche Newslinks zuschicke. Wobei ansatzweise aber
vielleicht interessieren sich auch einfach für deinen Stream und dann sehen sie halt, okay, also da...
Das passiert tatsächlich schon, ja.
Ja,
das ist
genau,
ein interessanter Aspekt.
Papa hat folgenden Artikel geshared und den finde ich eigentlich auch ganz interessant.
Also das war eine lustige Begegnung, das ist eigentlich eine gute Idee, das ist gut, dass du es erwähnst, das kann man in dem Buch nochmal erwähnen, weil, also wir versuchen das Buch ganz viel auf Anekdoten und selbsterlebten Sachen aufzubauen. Und jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, dass das eigentlich schon passiert und das ist spannend, weil... ich habe zum Beispiel so diesen ganzen Plan B-Kram, die Jungs wissen natürlich, dass ich mal in einer Band gespielt habe und dass ich das jetzt auch wieder mache und so, aber ich mache es nicht zu so einem Riesending, weil die haben ihre eigene Musik, die hören ihren eigenen
Kram. Ganz normal mit einem Plan B-T-Shirt durch
genau, den Wohnung. Ich zwinge die halt dazu, die Songs auswendig zu lernen und so.
Normal.
Weihnachten. Sing jetzt.
Super. Sing zu Weihnachten. Du hast so die ganze Familie so total scheiße in dem kompletten Merchandise.
Es gab so eine Situation,
okay, wo ich wollte dich gar nicht ablenken.
Wo ich echt wirklich Mitleid gehabt mit Kindern, ne? Wo dann irgendwie da als der Matusek hat ja diese Spiegel Online Kolumne, diese Videogeschichte und dann war er irgendwie auf Skiurlaub mit seinen Kindern und dann mussten sie halt dort seine drei Kinder zusammen irgendwelche Weihnachtsgedichte oder was halt über der Kamera aufsagen. Ich habe gedacht, boah.
Das hat er aber nicht auf Spiegel gesagt.
Doch, auf Spiegel Online. Ja. Alter, diese Kinder müssen doch zum Psychologen, oder?
Naja, das frage ich mich ganz oft, weil ich bin ganz, 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 ganz froh darüber, dass wir die Kinder nie online haben passieren lassen, bis zu dem Punkt, an dem sie es jetzt selber machen. Also weiß ich nicht, die spielen Minecraft und so unter irgendwelchen Namen. Und der Ältere hat auch eine Zeit lang mal so ein paar YouTube-Videos gemacht. Das war auch spannend übrigens, weil er hatte immer so ein paar hundert Views. Hat zu so einem bestimmten Thema irgendwie. Und plötzlich ist eins komischerweise in so einem Forum verlinkt worden und dann ist er auf 40.000 Views hochgegangen. Ui. Und das Geile war aber, darunter natürlich auch so die üblichen YouTube-Kommentare. Nee. Also der hatte, jetzt muss man dazu sagen, der ist blond. Und hatte aber zu dem Zeitpunkt irgendwie so einen leichten Scheitel oder so. Da kam er um so einen Kommentar und meinte, Alter, du Opfer, du siehst aus wie Hitler. Und das Irre fand ich, ich hatte das gelesen und dachte so, muss ich da jetzt mit ihm drüber reden oder so. Und er hat das aber genau so genommen, wie man es nehmen muss. So, was?
What the fuck?
Idiot. So.
Wahrscheinlich, das war mal ein Tweet, der relativ häufig gepafft werden, dass die Kulturtechnik, die unsere Kinder instinktiv verstehen werden, Idioten einfach stehen lassen.
Ja,
das ist ich glaube, da ist echt was dran.
Es kann sein, dass die es besser lernen, ja.
Aber um nochmal wieder den Faden.
Das wäre gut.
Das ist überlebensnotwendig.
Ja, ja. Absolut. Aber vielleicht stimmt das sogar. Durch YouTube-Kommentare lernt man, Idioten zu ignorieren. Interessante These.
Das bildet das Immunsystem des 21. Jahrhunderts.
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme noch richtig was mit hier. Nee, aber genau, also tatsächlich nicht. Ich setze die jetzt nicht vor den Fernseher, hier, guck mal, wie Papa früher oder so. Sondern, was total cool ist, der Ältere hat angefangen...
Meine kleine Farm.
Erzähl.
Der Ältere hat dann irgendwann angefangen, ohne mein Wissen, auf YouTube mal ein bisschen zu gucken, die Videos und so. Und kam dann irgendwann an und meinte, die Dreadlocks sahen echt ganz cool aus früher, wie du hattest. Wo ich so dachte, okay. Wer weiß denn so? Naja, ich habe mal die Videos durchgeguckt. Und das ist dann schon echt sweet. Also da ist man schon echt dann so ein bisschen berührt als Vater auch, dass der dann halt aber auch die Chance hatte, das mal zu recherchieren, in Anführungszeichen.
War das das Merkel-Video?
Ich wollte nicht auf das Merkel-Video. Ich
das Merkel-Video hat mich interessiert, weil das war irgendwie zu absurd und so.
Aber geil.
Ja, er hat so ein paar Live-Videos sich angeguckt und das hat mich echt berührt, weil ich so dachte, ach wie nett, der sitzt da und lässt dann das Spiel mal eine Weile sein, sondern guckt mal irgendwie, was Papa früher gemacht hat. Das fand ich schon echt süß.
Spiel lieber.
Genau. Guck dir das nicht an.
Was war dieses, also es gab ja mal, das hast du bei Spreeblick veröffentlicht, das Video.
Unfassbar.
So eine alte Aufnahme von, was war das, 100 Grad oder irgendwie sowas? Oder?
Nee, nicht mal, das war uns so eine WDR, BR-Sendung oder so, als man noch viel Zeit hatte für Jugendprogramme im Fernsehen.
Und du warst mit Angela Merkel, mit der noch jungen Angela Merkel und ihr wart im Studio. Ja. Und
Angela Merkel war jung?
Naja, sie
was war sie da? Familienministerin, ne? Familie, Jugend, Sport.
War sie da schon? Wahrscheinlich irgendwas auch für Jugend zuständig, ja. Okay. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer von euch blöderes Zeug erzählt hat. Also
bin mir auch nicht sicher.
Das
Na, sie war schon echt Vollblutpolitikerin.
Total.
Ich war
Mit freiem Oberkörper.
Rockmusiker und auf dem Höhenflug. Nein, nicht neben Merkel, da hatte ich ein T-Shirt an.
Ach so,
genau. Okay. Aber auf der Bühne hast du das T-Shirt von dir gerissen.
Ja, das Schlimme war an diesem Video, dass ich mich, und das hatte nichts mit Alkohol oder so oder Drogen oder so zu tun, ich konnte mich nicht daran erinnern. Das hatte mir jemand auf Facebook geschrieben, ich habe noch dieses Video von euch von 1992, du mit Merkel und so, und ich dachte, der bringt da was durcheinander, weil ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich habe Angela Merkel noch nie getroffen. So. Und dann hat er mir so eine Video-CD zugeschickt und das war alles so noch nicht gedemuxt, also die, ist es auch bis heute nicht, aber es ist total wurscht. Also der Ton und Bild ist ja nicht ganz synchron. Und ich habe gedacht, das ist das Schlimmste, ich kann mich nicht dran erinnern. Als ich es gesehen habe, konnte ich mich an das Thema der Sendung, S-Bahn-Surfen.
Ja, genau, S-Bahn-Surfen. Ja, genau.
Was so mal Themen waren.
Ja, aber da sind tatsächlich einige Leute bei drauf.
Du hast gesagt so, Alter, ey.
Genauso wie heute cool. Beim Fallschering.
Ja, insofern hat es sich gebessert.
Genau.
IP-Surfing. Aber ich habe... ich fand das schon so ein bisschen erschütternd, dass man, wobei man dazu sagen muss, dass wir in der Zeit wirklich sehr, sehr viel gemacht haben und dann ist es auch okay, weil man, damals war Merkel ja auch kein Name. Also war halt die Ministerin für Familie, Jugend und Sport und das hat mich in etwa so interessiert wie, wenn ich jetzt toll wäre, hätte ich einen tollen Vergleich, habe ich aber
Ach, das passt
auch. Also du hast das Potenzial nicht sofort erkannt, als du ihr gegenüber trafst.
Ich habe ihr Potenzial nicht sofort erkannt. Ich muss aber zugeben...
Aber du bist definitiv nicht der Einzige, dem es so gegangen ist.
Ich glaube
auch. Ich glaube, das ist Angela Merkels große Stärke, dass niemand ihr Potenzial erkannt hat. Und das meine ich ernst.
Nee, ich weiß nur, dass mich damals schon... Und deswegen... Ich weiß, es ging ums S-Bahn-Surfen und ich habe dann irgendwie so ganz blöd... so... jugendlich irgendwie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool und so... Aber man tut das natürlich auch, wenn man dem was entgegensetzen will. Und so schlau war ich dann damals schon, dass ich gemerkt habe, das ist ja so dieses Aalglatte von Politikern. Das hatte sie ja damals schon und irgendwie, ach ja, und ich finde das sehr schön, wenn Jugendliche sich engagieren und so. was man wahrscheinlich auch nicht anders kann, aber das hat mich damals eigentlich schon aggressiv gemacht. Eigentlich, und dann willst du sagen, S-Bahn-Surfen ist geil, obwohl du es doof findest. Ja. Aber du willst es einfach sagen, um so einen Gegenpunkt zu setzen. Insofern ja. Sind wir dann wieder beim Bloggen.
So war es auch übrigens bei der Urheberrechtsgeschichte.
Glaube ich dir sofort.
Nein, und wirklich ehrlich, wir teilen da sicher nicht die gleiche Meinung, aber zumindest fand ich es echt total cool, einfach mal zu sagen, ich finde Urheberrecht abschaffen. So, das, weil das ist wirklich so, die Piraten haben da gerade ein großes Problem. Weil es ist ja nicht so, dass es gibt da bestimmt ganz viele Leute, die nur wollen, wie ich es vorhin gesagt habe, vielleicht brauchen wir verschiedene Urheberrechte für verschiedene Schaffungsprozesse und Formen und so. Ich glaube, da gibt es ganz viele Piraten, die sagen würden, ja genau, so sehe ich das auch. Es gibt aber auch einfach viele, die sagen, nein, nee, interessiert mich nicht.
Ich will es runterladen.
Ja.
Ja, es ist halt einfach so, also jetzt, um das doch nochmal die strategische Position oder die strategische Begründung rauszunehmen, es ist natürlich so, dass der Piratenpartei wird das immer vorgeworfen, da gibt es diese komische amorphe Masse von Internetnutzern, die das Urheberrecht irgendwie doof finden und irgendwie abschaffen wollen. Und da gehört irgendwie die Piratenpartei rein und so ist die allgemeine Wahrnehmung in dem Diskurs. So, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass halt, wenn jemand sich sozusagen, wie soll ich sagen, links oder rechts oder wie auch immer irgendwie von den Piraten positioniert und zu sagen irgendwie so, ja hier, ich habe jetzt tatsächlich diese Position Urheberrecht abschaffen, dann rückt sozusagen die Position der ganzen Reformer halt weiter in die Mitte. Ne? Einfach, ganz einfach in der allgemeinen Wahrnehmung, in dem Diskurs und damit halt auch in eine ernstzunehmendere
Erzähl mir nicht, dass du den so strategisch geschrieben hast, den Artikel.
Nein, aber es ist durchaus ein Element dabei.
Ja, ich glaube auch, ich glaube
wirklich, also A, ist es wirklich so, dass ich diese Position für vertretbar halte. Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Position ist, die man haben kann und die man auch irgendwie begründen kann. Und ich finde es Und das ist durchaus schade, dass ich sie noch nicht bisher irgendwie so in der Form ausformuliert und verargumentiert wurde. Deswegen, es war ein ganz wesentlicher Grund, warum ich das gemacht habe. Und weil ich glaube, dass tatsächlich
zumindest nicht bei Spiegel Online
der Diskurs dadurch irgendwie vorankommt. Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn...
Aber nicht in den Spiegel-Kommentaren.
Nein, die wurden ja tatsächlich geschlossen, weil es so abgegangen
ich
ist.
Ich war drauf und dran, auf einen Tweet von dir zu antworten. Ich habe es mir verkniffen, weil ich dachte, wir sehen uns ja nächste Woche. Aber ich fand ich richtig scheiße, dass du getwittert hast, dass du die Spiegel-Kommentare nicht lesen wirst. Das ist arrogante Scheiße, MS Pro, wirklich. Ich meine, das sind, entschuldige, selbst wenn du, ich meine, wirklich, du schreibst einen Artikel, du kriegst dafür 200 Euro?
Ja.
So, du schreibst in dem Artikel, wo ich auch drauf und dran war, übrigens den 1:1 bei Spreeblick zu bringen, und zwar nur, um zu dokumentieren, was Spiegel unternehmen wird und unternehmen muss, um mir das zu verbieten. Das wäre nämlich eine spannende Diskussion gewesen. Ich habe nur zu dem Zeitpunkt keine Zeit gehabt. Ich hätte mich sicher auch mit dem Spiegel irgendwie einigen können, aber
ich hätte das lustig gefunden.
Du hättest das lustig gefunden, ich weiß. Ich hätte es nicht lustig gefunden, weil das hätte mich wieder 150 Euro Anwaltskosten. und ich hätte ihn runternehmen müssen, weil die hätten nicht reagieren dürfen. Aber egal, kompliziert.
Ja.
Jedenfalls, das fand ich echt scheiße, weil du nämlich den Eindruck hast, bei Twitter hast du da deine Leute und bei Spiegel sind die blöden Spiegel-Online-Leser. Und nein, das sind nicht blöde Spiegel-Online-Leser, sondern es sind die Leute, die bei Spiegel Online kommentieren. Und warum twitterst du, dass dich die Kommentare von denen nicht interessieren? Ich meine, warum schreibst du denn dann für den Spiegel Online doch nicht für 200 Euro, oder?
Nö, also es geht natürlich um die Reichweite, aber ehrlich gesagt...
Aber Moment!
Nein, ich meine, sieh mal, ne, das, genau das Thema hatten wir gerade vor 3 Minuten, was die junge Generation jetzt gerade lernt, ist ignorieren lernen, ist halt irgendwie stehen lassen lernen und das ist genau das. Ich glaube, ohne Scheiß, dass man mit einer bestimmten Reichweite überhaupt nicht mehr klarkommt, wenn man sich tatsächlich mit allen Reaktionen auseinandersetzt. Also ich glaube, man muss selektieren, wenn man irgendwie
seine Psyche einiger... Aber eine Band soll nicht selber promoten. Also ich meine, das haut doch alles nicht hin.
Nee, wieso? Ich finde, es ist auch nicht wirklich schlimm. Also das kann man natürlich arrogant nennen,
ist, vielleicht ist es auch arrogant. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber dann braucht es einfach ab einer bestimmten Reichweite eine gewisse Grundarroganz, um überhaupt mit Öffentlichkeit klarzukommen.
Ich finde dich in ganz vielen Dingen, die du öffentlich tust, extrem arrogant. Finde das aber nicht schlimm, weil Arroganz ist auch eine Form von Punkrock. Insofern.
Ja, nein, ich meine, es geht jetzt auch gar nicht darum. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, sieh mal, ne, das Internet bietet nun mal die Möglichkeit, jeden Menschen mit jedem Menschen zu allem sofort zu verbinden. Das ist eine unglaublich großartige Form von Kommunikation. Aber ich meine, du merkst es ja auch bei dir selber, wie du daran scheiterst auch. Ja, weil wenn du eine bestimmte Reichweite erreicht hast, dann kriegst du einfach mehr Reaktionen zurück, als dass du irgendwie darauf reagieren kannst. Mhm. Ja? Und dann kriegst du auch teilweise Reaktionen zurück von Leuten oder in einer Art, die jetzt nicht mehr wirklich feierlich ist, ja. Und ja, da denke ich mir, irgendwie ist es eine sehr, sehr gesunde Reaktion darauf, irgendwie auch mit einer gewissen Ignoranz darauf zu reagieren.
Genau, das ist genau die Ignoranz, die wir vor 6 Jahren den nicht bloggenden Autoren vorgeworfen haben, weil nichts anderes haben die vor 6, 7 Jahren gesagt. Die haben auch gesagt, das geht nicht mehr, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen und ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Und da haben wir, sage ich mal jetzt, also da haben viele bloggende Menschen gesagt, das ist ja wohl das Letzte, das ist ja total arrogant. Natürlich muss man sich mit den Lesern auseinandersetzen.
Das war auch extrem selbstgerecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war auch extrem selbstgerecht von uns.
Und auch von denen. Und jetzt
es ist war es auch von denen. Ich glaube, der Punkt ist nicht der irgendwie, also die hatten keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten das Gefühl, wir müssten gehört werden. Aber der Punkt ist der.
Jetzt wirst du gehört und jetzt hast du keinen Bock mehr, dich damit auseinanderzusetzen.
Lass mich das anders formulieren, ja. Also ich setze mich damit auseinander und zwar in der Form, dass ich halt mir Filtermechanismen überlege. Also ich weiß, dass es halt sozusagen eine Komplexität gibt, die ich nicht mehr handeln kann, ja. A, es gibt eine Komplexität, die ich nicht mehr handeln kann, aber ich reagiere nicht darauf, ja. Und ignoriere alles, sondern ich gucke halt, wie kann ich Auswahlverfahren sozusagen etablieren, die mir dann sozusagen das Ganze runterbrechen auf eine handelbare Komplexität. Deswegen, ich habe halt einen Blogartikel angelegt bei mir auf dem Blog. Also mein Blog war ja mit verlinkt irgendwie bei meiner Autoreninfo. Ich habe einen Blogartikel, der extra dafür angelegt. So, hier könnt ihr jetzt kommentieren und hier könnt ihr mich jetzt beschimpfen. Und die Leute, die das halt dorthin gefunden haben, das war sozusagen es war ein Selektionskriterium und mit denen habe ich mich dann auch auseinandergesetzt. Also das heißt mit anderen Worten, ich habe nicht nichts gemacht, ich habe nicht einfach irgendwie komplett gesagt, okay, ich ignoriere jetzt einfach alles, sondern ich habe gesagt, ich schaffe jetzt eine Möglichkeit und da kam immer noch genug, ne, rüber so, ja, dass ich halt irgendwie damit auch noch gut zu tun hatte. Aber ich schaffe jetzt hier irgendwie eine Struktur, die jetzt nicht alles zulässt, aber halt genug zulässt, dass ich mich damit auseinandersetzen kann und halt auch eine gewisse Vorauswahl trifft. Einfach, ne, aus dieser Struktur heraus. Das ist zwar immer noch arrogant, das will ich überhaupt nicht wer mir Arroganz vorwirft, dem würde ich jetzt nie entgegenhalten. Das stimmt nicht
so. Das wäre auch wirklich, ja, arrogant.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist halt besser als wenn ich jetzt irgendwie mir diese ganzen Spiegel-Online-Geschichten da durchgelesen hätte, das hätte mir meine Laune verdorben. Ich hätte sowieso nicht darauf antworten können.
Aber dein Artikel hat auch vielen Leuten die Laune verdorben.
Ja, doch, das ist, aber
das ist auch nur gerecht, wenn es umgekehrt genauso ist. Wenn sie die dafür auch die Laune verderben dürfen.
Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt auf meinem Blog jetzt keine Kritik eingesteckt habe. Ja, also es war jetzt,
das wäre auch das erste Mal gewesen.
Ja, genau. Nee, ich
naja.
Also ich klar, also man kann das immer irgendwie verurteilen, man kann das irgendwie scheiße finden, aber ich glaube einfach, wir kommen ab einer bestimmten Reichweite, kommst du nicht mehr darum heraus, irgendwie die Komplexität irgendwie zu reduzieren, sei es, ob du jetzt auf Mark All is Red klickst oder ob du jetzt sagst, irgendwie, du schaffst jetzt irgendwie Strukturen, wo du irgendwie das handeln kannst oder eine Auswahl oder wie auch immer. Du musst irgendwelche Maßnahmen musst du ergreifen und sie müssen definitiv damit zu tun haben, dass du bestimmte Dinge ignorierst. Weil sonst funktioniert das einfach nicht mehr.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist genau das, was so die etwas klassischeren Autoren schon vor vielen, vielen Jahren gesagt haben.
Ja, genau. Ja, vielleicht hatten sie recht. Also vielleicht, ja, wahrscheinlich, ich meine, viel von dem, was wir jetzt gerade so erleben, ist doch eigentlich damit hast du total, das hast du vorhin schon, das ist doch gar keine technische Frage, sondern es ist einfach eine Generationsfrage. Wir sind jetzt an einem bestimmten Punkt, wo wir, also was mir jetzt gerade so auffällt, ist, dass früher gab es immer Leute, die alle möglichen Leute kannten. Ah, oh, ja, den, der ist in der Politik, den kenne ich, und der ist in der Wirtschaft, den kenne ich, und da kenne ich irgendwer. Und plötzlich ist man selber in dieser Situation, dass man irgendwie diese Leute im Laufe seines Lebens kennengelernt hat, die irgendwo an mehr oder wahrscheinlich tendenziell eher weniger einflussreichen Positionen sitzen. Das ist so, und plötzlich sitzt man da und denkt sich, ach, ich habe hier eigentlich eine ganz bequeme Position, warum soll ich dann meinem Stuhl rucken lassen? Und vor 10 Jahren hat man selber noch geruckelt und sagt, ey, beweg dich da oben, du Arschloch. Und
echt, ist das so?
Ein bisschen schon.
Wer ruckelt denn unserem Stuhl?
Der Chat. Der
Chat will uns ablösen.
Der Bosch sagt zum Beispiel, der ist so ein Revoluzer und sagt, so, nun kommt mal langsam zum Schluss.
Ah, okay. Er hat keinen Bock mehr.
Das finde ich gut. Ich stehe nämlich, falls es jemand interessiert, um 6 wieder auf, um 6:10.
Ach du Scheiße.
Ja, ich bin dran diese Woche. Wir teilen uns die Wochen, weil einer der Söhne sehr früh aufstehen muss, weil der Schulweg relativ weit ist. Also ich mache das immer so, wir teilen das immer so auf, eine Woche ich, andere Woche ich nicht.
Aber wäre es da nicht Zeit, dem Sohn einen Wecker zu schenken?
Tatsächlich ist es so, dass der, glaube ich, viel weniger Probleme damit hätte, morgens alleine aufzustehen und den Kram selbst zu handeln, als ich. Ich finde es so ein bisschen, weiß ich nicht, solange es da noch so ein bisschen Kind, Eltern gibt,
ja, finde ich das ist irgendwie, auch nicht total alt,
finde ich das auch ganz, ganz nett, dass man noch zusammen frühstückt und selber noch ein bisschen mitguckt, hast du dein Sportzeug und will. So, okay. Ich glaube, das, aber ich glaube, der wäre total froh, wenn wir endlich mal nicht da total verpennt in der Küche stehen.
Aber dazu muss er erstmal ausziehen.
Nein, das wird alles jetzt mit den nächsten Jahren irgendwie passieren. Aber tatsächlich, meine, kann ich morgen mal alleine aufstehen? Ich so, ey, du kannst jeden Tag eigentlich alleine aufstehen, außer dass ich es so traurig finde, wenn du alleine aus dem Haus gehst.
Willst du das wirklich haben?
Genau. Ach, das ist ja schon nochmal ein anderes Thema.
Also ich habe jetzt nochmal kurz die Liste durchgeguckt, was wir so sagen wollten. Und das Einzige, was ich so ein bisschen unterrepräsentiert fand an Themen, ist halt,
dass ich...
Ja, das Urheberrecht. Spreeblick. Wir haben eigentlich gar nicht über Spreeblick geredet.
So, wir haben auch ganz wenig über die Republika geredet eigentlich.
Ja, genau.
Über die Republika. Die nächste Woche stattfindet und...
Gibt es noch Tickets?
Es gibt noch Tickets, ja.
Es gibt noch Tickets. Kauft Republika-Tickets.
Genau.
Wobei, ich... Wollen wir das auch mal plagen, dass wir
auch dort einen Podcast machen?
Wir probieren dann einen Podcast.
Super. Genau. Ich komme da wieder.
Sehr gut.
Es gibt, wobei, als du es gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel Tickets. Es wird aber auch vor Ort...
Es wird knapp.
Es wird aber auch vor Ort wieder Tickets geben. Allerdings haben wir diesmal das ist ja so ein bisschen enttäuschend, wenn du extra im Vorverkauf kaufst, dann kommst du hin und es ist genauso, dann denkst du dir, okay, kann ich auch, weil wir dieses Jahr ja auch viel Platz haben, viel mehr Platz haben als in den letzten Jahren. Aber es wird Tickets geben, aber die sind teurer. Also wenn du wirklich hinkommst, so als jemand, der so businessmäßig mal einen Tag reingucken will oder so, dann würde dich das auf jeden Fall mehr kosten als mal eben so ein Drittel des Ticketpreises, den andere bezahlt haben. Ich glaube, das finden wir fairer. Und vor allen Dingen, weil das dann wirklich auch so meistens die Leute sind, die so vom Business her eher kommen und nur so einen halben Tag mal reingucken wollen oder so. Und ansonsten wird das wahnsinnig, es wird mega. Also es war auch ein echter Schub für das ganze Team. Das Team ist viel, viel größer gewesen als die letzten Jahre. Und ich weiß, dass es echt richtig, richtig harte Arbeit war, monatelang. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das ankommt. Und ja.
Es wird echt spannend, eine neue Location.
Es ist eigentlich eine erste Republika auf eine gewisse Art. Und es sind nochmal sehr viel mehr Leute als letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon so offiziell Zahlen rausgeben.
Gibt's Streams in allen Räumen, weißt du das? Oder?
Es gibt von der Hauptbühne auf jeden Fall einen Stream.
Ja.
Und wir versuchen so viel wie möglich aufzuzeichnen. War auch so eine Frage, weißt du? Weil,
also Aufzeichnung finde ich ja super schon. Das ist
ja Aufzeichnung ist auch okay, finde ich. Dieses Livestream ist unfassbar teuer. Kostet einfach unglaublich viel Geld. Also man hat keine Vorstellung. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich richtig, richtig viel Abrufe. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber viele tausend Leute, die das online live gucken dann. Und ja, es ist einfach ein mega Aufwand, kostet viel Geld und ich denke dann auch, manchmal ist dann okay, es aufzuzeichnen und hinterher online zu stellen.
Das finde ich absolut, also ich fand es schade die letzten Jahre, dass gerade wenn man einen Vortrag verpasst hat und umso dann fängt es an ärgerlich zu werden, wenn man einen Vortrag verpasst hat, weil man es nicht in den Raum reingeschafft hat, weil der Raum zu klein war und es dann keine Aufzeichnung gibt. Und das finde ich, dann das im Nachhinein sich nochmal anzugucken zu können oder wenn man natürlich auch im Nachhinein erst was davon gehört hat.
Man muss natürlich auch sagen, dass die ganzen Urheber von den Leuten, die einen Vortrag vorbereitet haben, relativ froh sind, dass es dann halt keine Aufzeichnung davon gibt. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich den Vortrag, den ich letztes Jahr bei der Republika gehalten habe.
Den hältst du jetzt dieses Jahr eh wieder.
Den kann ich jetzt immer wieder halten, weil der tatsächlich nicht aufgezeichnet wurde. Ne? Ich wollte nur mal ein bisschen trollen.
Unerwartet ist Michi als Prosts Vortrag rausgefallen.
Ich habe gelernt, sowas zu
ignorieren. Der Raum ist zu diesem Zeitpunkt überflutet.
Nein, ich gehe mal kurz aufs Klo. Nein, ich fand es schade, dass er nicht aufgezeichnet wurde.
Ich wollte jetzt eigentlich gerade hier mal so.
Achso, wollen wir hier direkt irgendwie.
Ja, aber lass uns zum Ende kommen.
Genau,
ja.
das wollte ich jetzt.
Und ist eh alle. Also.
Ich weiß immer nicht, ich kann immer schwer einschätzen, ob das langweilig ist, aber natürlich total gerne. Ich habe ja auch sehr gespannt zugehört, als ihr das schon mal thematisiert hattet.
Ja. Yeah.
Und bin ja bis auf so ein paar Themen, wo ich denke, das hat in der Öffentlichkeit nichts verloren, bin ich da ja auch relativ offen, was Spreeblick angeht. Also ich bin auch, hab ich auch schon in einem Artikel angedeutet, dass man vieles ausprobiert hat. Da gibt es auch ganz viele Geschichten, glaube ich, drumherum, die vielen Leuten vielleicht nicht klar sind und die vielleicht spannend wären zu erzählen. Also so diese Gedanken auf, wie kriegt man sowas eigentlich größer oder kriegt man es größer? Fragezeichen. Ja. Was müsste man dafür tun? Auch da hat man dann zum Beispiel auch durchaus mal mit Investoren geredet und so. Und dann die große Frage, auf was lässt man sich ein? Was kann man noch bringen? Genau die Frage, was du vorhin zitiert hast. Ist das dann, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Die man am Ende des Tages natürlich trotzdem vor sich selber im Spiegel beantworten muss. Und ja, gibt es vielleicht doch noch das ein oder andere Thema.
Ja, also ja, durchaus. Also ich meine, also was du vorhin schon angemerkt hast, als wir über Reichweiten von Podcasts geredet haben, ne? Das ist ja auch eigentlich das eigentliche frustrierende Element bei den Blogs gewesen, finde ich jetzt eigentlich, ne? Gab halt diese, ja, durchaus halt euphorische Stimmung, die so sich so ab 2006, 2007 irgendwie aufgebaut hat, weil tatsächlich auch so Leserzahlen durchaus gewachsen sind. Und Reichweiten gewachsen sind. Und daraus, aus dieser Stimmung heraus, ist ja tatsächlich wahrscheinlich auch dieser ganze Spreeblick-Verlag heraus erschienen. Aber dann gab es halt diese komische, weiß ich nicht, wie soll man sagen, gläserne Decke, irgendwie, wo man irgendwie wo dann tatsächlich das Wachstum stagniert ist, ja. Blogs sind in Deutschland, habe ich das Gefühl, einfach nicht wirklich angekommen. Sind halt immer auf so einem Kinderstadium verblieben, irgendwie. Weil, ich meine, deutschsprachige Grundgesamtheit ist ja eigentlich groß genug, dass man da irgendwie was groß draus machen könnte. Wenn man jetzt mal die französischen Blogs sozusagen, also, oder die Reichweiten irgendwie sozusagen auf pro Kopf irgendwie.
Ja, klar. Die französischen Blogs sind
viel, ja, genau. Also wenn man da ein Prozent, ich meine, Frankreich ist ein kleineres Land, ja. Und
ich kenne die Medienlandschaft in Frankreich nicht. Wie ist denn die Presselandschaft in Frankreich?
Dazu kenne ich
mich auch nicht aus.
Weil die ist in Deutschland, muss man ja immer sagen, relativ gut.
Das ist der Punkt. Also das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Punkt. Aber auf jeden Fall, wie man es auch, ja klar, das ist die Frage. Ne? Woran liegt das? Ja, dass halt irgendwie in Deutschland tatsächlich dieses Bedürfnis anscheinend nicht so da ist, irgendwie an alternativen Medienkonzepten. Oder gibt es das Angebot nicht? Das ist auch eine Interpretation. Ja, die Blogs, die es halt gab, die waren halt einfach scheiße. Ja? Kann man auch sagen irgendwie.
Ganz schwierig, gibt es, glaube ich, tatsächlich Thema auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also da muss man darüber reden, wie ist die vorhandene Medienlandschaft? Reicht die den Leuten? Oder ich glaube zum Beispiel, dass in Amerika das so ist, dass man diese Alternativen auch richtig aktiv sucht. Dann, dass die Amis das zum Beispiel auch gleich nochmal ganz anders angehen, dass es da ganz viele Profi-Journalisten gab, die geblockt haben und das auch dann, aber auch von Anfang an, bei vielen Dingen, die ich persönlich jetzt gemacht habe, habe ich ja mit meiner großen Klappe oder mit auch einer Leidenschaft für Sachen irgendwie mir selbst ein Ei gelegt. Also angefangen mit, wir werden nie Werbung schalten, bis irgendwann dann, ohne Werbung geht es leider nicht.
Bis zu Yahoo-Werbung.
Ähnlich aber zum Beispiel bei der Republika, dass wir gesagt haben, es muss immer super günstig sein, weil da muss jeder hinkommen, bis zu, du kannst nicht eine dreitägige Konferenz mit 3.500 Besuchern und allem, was du dazu machen musst, veranstalten und dafür 130 Euro nehmen. Das geht einfach nicht, das ist rechnerischer Irrsinn. Aber das konnte man damals nicht wissen und das ist alles gut, so wie es ist. Das ist, weil nur dadurch kommen ja so viele Leute, weil es eben kein Konferenzpreis ist, sondern das soll ja so offen wie möglich sein, damit wirklich fast jeder hin kann, der sich dann dieses Geld leisten kann. Was für viele Leute trotzdem viel Geld ist. Und lauter so eine Sachen, und da kann man natürlich auch darüber reden. Ich glaube, es gibt Leute, die leben heute von ihrem Blog total gut. Die haben nämlich angefangen in der Phase, als dieser ganze Irrsinn um Werbung oder nicht und so längst vorbei war. Die sind von Anfang an da reingegangen, haben natürlich suche ich mir Sponsoren, natürlich schalte ich Werbung, weil irgendwie muss sich der Kram ja schließlich finanzieren. Die haben sich von Anfang an klar gemacht, ich muss mich auf ein Thema konzentrieren. Gerade Spreeblick, ganz schwieriges Blog, was die Themen angeht, weil immer viel zu verzweigt. Also viel, ist das jetzt Kultur oder ist es Politik oder ist es Musik? Hätten wir nur einen Musikblog gemacht, wäre es vielleicht anders gelaufen, keine Ahnung.
Modeblogs gehen wohl total ab, das ist wohl sagenhaft.
Ja, das ist so wie der Wedding, der soll auch irgendwann kommen.
Nee, Modeblogs nehmen Schweinegeld.
Ja, glaube ich, die haben ja auch keine Berührung, die schreiben ja auch die ganze Zeit über Produkte.
Ja, klar.
Und die haben auch keine Berührungsängste.
Und natürlich auch.
Warte mal, jetzt muss ich dein Mikro einschalten, damit du das so
gehört wirst. Und natürlich irgendwie Gamesblogs, das ist halt, glaube ich,
auch ganz wichtig. Games bestimmt auch, na klar. Macintosh soll auch ganz gut laufen.
Ja, ja, das ist knallt wie Sau.
Aber weiß nicht, ich habe irgendwann so in den letzten Jahren, habe ich irgendwann gedacht, das ist alles gut. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, hätte ich dann auch wirklich Lust, wir haben das ja so eine Zeit lang probiert, hätte ich denn Lust, so Chefredaktion und Ressortleiter und ich weiß prinzipiell, wie das funktioniert, aber hätte ich da wirklich Lust zu? Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich toll. Wir haben irgendwie eine echt super tolle Nische mit Spreeblick. Also das sind genug Leute, um es weiterzumachen. Mhm. Und es gibt genug Feedback, um zu merken, man brüllt es nicht in den leeren Wald hinaus, sondern es gibt auch Leute, die es lesen und sich damit beschäftigen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ich mochte doch auch nie die Bands, die ganze Zeit in der Top 10 waren, sondern ich mochte doch auch andere Bands. Und dann ist Spreeblick halt eher irgendwas, was vielleicht nicht chartet, aber was man trotzdem irgendwie schätzt, wenn man es macht.
Also den Teil habe ich ja, es ist halt, also daher komme ich halt zu meiner Urheberrechtseinstellung. Es ist halt im Augenblick noch nicht ernsthaft finanzierbar. Also es ist so, du musst Spiegel Online sein, um davon leben zu können. Du musst riesengroß sein, um davon leben zu können. Das ist, oder eben wirklich extrem gut zahlende Sponsoren haben. Aber so dieser Mittelweg, ich mache was Ehrliches und ich mache was jetzt nicht jeden interessiert, aber 20.000 Leute, was ja auch überhaupt, oder 10.000 Leute oder weiß der Teufel was ja auch überhaupt keine kleine Zahl ist, sondern was ja schon eine interessante Summe ist. Und wenn davon jeder 3 Euro im Monat zahlen würde, dann hätte man problemlos eine Redaktion bezahlt oder zumindest.
Du brauchst ja nicht mal 3 Euro, das ist das Schlimme.
Ja, oder wie viel auch immer. Aber auf jeden Fall eine relativ kleine Summe. Und daran mangelt es aber immer noch an solchen Angeboten. Es gibt, und das ist tatsächlich so, dass das, was ich vermisse im Augenblick im Web, es ist, wir haben diese Mittel in die Hand gereicht bekommen, dass jeder publizieren kann und dass jeder jederzeit seine Meinung sagen kann. Wir haben aber nicht das passende Mittel dazu in die Hand bekommen, dass es auch finanzierbar ist. Und es fehlt, nachdem wir das hier pumpe deine Meinung oder pump deine geilen Texte oder pump deine geilen Videos ins Netz haben, dass das Payment-Element so hier und davon finanzierst du das Ganze.
Es geht auch nicht nur ums Payment, finde ich. Ich finde, es geht auch tatsächlich um die Reichweite. Ich will auch tatsächlich gerne es ist ja auch eine politische Relevanz oder eine, sag ich mal, Diskursrelevanz, um die
es hier auch geht.
Ja, also wenn du, ob du jetzt 5 oder 10.000 Leute oder 5 oder 50.000 Leute hast, ja. Und das ist ja auch der Punkt irgendwie. Warum gibt es keine Blogs, die halt tatsächlich irgendwie den Etablierten wirklich Konkurrenz machen, ja?
Aber ich finde, das ist doch gar nicht.
Du bräuchtest dafür einfach wirklich. Da muss sich dann jemand mit den Finanzen auseinandersetzen, und zwar richtig derbe. Da muss sich jemand mit SEO auseinandersetzen. Da muss sich dann jemand ums Marketing kümmern und um Kooperationen und Nebengeschäfte und so. Weiß ich nicht, es gibt gedruckte Zeitungen, die leben von der Druckerei, die ihnen gehört. Weißt du, also das, es ist einfach viel, viel komplexer, als einfach nur gute Artikel zu schreiben. Und dann gibt es natürlich auch ganz schnell eine Erwartungshaltung, und man, es gibt ja Leute, die sagen immer das ehemalige Nachrichtenmagazin und so, aber man kann zu Spiegel Online ja sagen, was man will, aber was die da an Power aufbringen und was da an Menge und verschiedenen Sichtweisen zum Beispiel auf diese Urheberrechtsdebatte jetzt als nur ein Beispiel kommt, was sie sich an Mühe geben mit verschiedenen Kolumnisten.
Ich mag
und
Spiegel
so.
Online schon immer, sag ich mal.
Also da ist zumindest eines der Medien, die am meisten geguckt haben, okay, was an Blogs zum Beispiel ist denn toll und was können wir irgendwie
die
übernehmen?
Haben FAZ holt echt auf jeden Fall auf, aber ehrlich gesagt, ich fand auch immer, also auch, ich meine, bei Spiegel Online merkt man auch einfach, dass dort halt eine wirkliche, echte, professionelle Redaktion ist und nicht nur einfach irgendwelche Leute, die irgendwie aus dem Printbereich abgestellt sind, um irgendwelche Agenturmeldungen mit anderen Titeln zu versehen.
Genau, ja? Das ist halt der Unterschied dann zu so Sachen wie Stern oder so.
Ja, genau.
Aber und auf der anderen Seite haben die natürlich auch immer von diesem großen Namen profitiert von Anfang an. Ganz klar,
aber sie haben sich auch von Anfang an probiert, was komplett anderes zu machen. Also Spiegel Online hat ja mit Spiegel, Spiegel war dieses Wochenmagazin, ja, genau, und bla bla bla. Und Spiegel Online hat es ja sehr stark auf aktuelle, ja, Nachrichten ausgelegt. Da haben sie erkannt, was zählt im Web erstmal vordergründig. Also dass das jetzt irgendwann auch was anderes funktionieren kann, hoffe ich zumindest. Aber haben erkannt, was funktioniert, und haben sich darauf spezialisiert und haben darauf auch getraut.
Hast du noch 2005 oder 2006 oder so, hat der Blumenkron damals irgendwie gesagt, dass Spiegel Online das größte Blog in Deutschland ist.
Ja, und hat er nichts, im Nachhinein hat er, ich weiß nicht, ob ich es damals schon gesagt habe, aber so ein bisschen hat er leider recht damit. Leider, weil man das natürlich nicht gerne zugibt. Aber was ich trotzdem genauso, also bei Spiegel Online als auch bei allen anderen Medien echt immer schwieriger finde, auch gerade jetzt, wo ich bei dem Buch viel recherchiere und viel nochmal ältere Artikel auch lese und so. Und das ist auch ein bisschen Schuld am Internet, oder hat das Internet Schuld, die haben alle keine Haltung mehr, weil sie machen nämlich alles. Im Grunde genommen, du findest auf Zeit oder FAZ oder auf der Süddeutschen oder auch bei Spiegel Online, du findest den Artikel pro Urheberrecht, du findest den Artikel kontra Urheberrecht, du findest den in der Mitte, du findest den Künstler, der was dazu sagt, du findest den Professor von der Universität, der was dazu sagt. Also
den
alle,
durchgeknallten Blogger.
Aber ist das nicht eine Qualität der Zeitung, dass sie alle Meinungen abbildet?
Jein. Ja, auf einerseits schon, aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen, finde ich, fehlt schon irgendwie in vielen Themen, fehlt mir doch irgendwie das Blatt, und damit meine ich jetzt nicht die Taz, selbst die Taz hat es ja nicht mehr, dass du irgendwie eine Grundhaltung zur Gesellschaft oder zur Demokratie oder zu dem, was gerade passiert, mit allem drum und dran, Kultur, Politik und so, hat und die auch vertritt und die vielleicht auch mal gegen andere Meinungen verteidigt. Das finde ich schon echt immer schwieriger. Vielleicht sind die Zeiten so, weiß ich nicht. Vielleicht kann man keine Grundhaltung mehr haben. Weiß ich nicht, wobei ich mir immer einbilde, dass ich die im Prinzip schon habe. Aber das finde ich schon ätzend. Ich meine, wofür steht denn der Spiegel?
Der Spiegel Online.
Wofür stehen die politisch?
Ja, es stimmt, das ist so ein bisschen verfasert, das stimmt schon.
Aber ehrlich gesagt,
braucht man dafür nicht Blogs? Ich meine, oder bringen das nicht Blogs?
Stimmt, offenbar nicht, weil die liest ja keiner.
Also, aber ich finde es gerade, ich bin in letzter Zeit zum FAZ-Leser mutiert, Urheberrecht gut finde, FAZ-Gutfinder. Also ich lese die FAZ online, und zwar gerade.
Du wohnst übrigens auch in Prenzlauer Berg, wenn ich dich daran erinnern darf.
Oh Gott! Und ich habe ein festes monatliches Einkommen.
Das wird immer schlimmer.
Ich sage euch, dass das ein Teil des Problems dieser ganzen Medien ist, die haben keinen Charakter mehr, die haben keine Haltung. Und ich lese weder die FAZ noch die Süddeutsche noch Spiegel Online, sondern ich lese den einzelnen Artikel.
Na, das natürlich sowieso dann irgendwann mal. Aber
ich gehe nicht auf eine Website, um alles oder halbwegs alles, auch nur die Hälfte oder ein Drittel zu lesen, was die schreiben, weil mich interessiert nicht, das gibt's überhaupt nicht mehr. Es gibt nicht mehr, die FAZ schreibt das und das. Die FAZ schreibt alles, was das Volk hören will. Und die Süddeutsche schreibt alles, was das Volk lesen will. Und das macht Spiegel Online genauso. Spiegel Online sucht sich den Pro-Urheberrechtsautor und den Anti- und den Kontra-Urheberrechtsautor.
Aber gerade das ist doch die Qualität. Also das weiß ich, dass das noch vor 10, also oder vielleicht nicht ganz vor 10 Jahren, aber dass das Leute das gelobt haben, dass die FAZ die Position und die Gegenposition in ihrer Zeitung Seite an Seite toleriert, genau, und dass sie damit
interne Pressefreiheit
nennen. In einer gedruckten Zeitung ist, ihr versteht mich richtig, ne? Natürlich, ja. Gerade ich, ja, dem ja. oft vorgeworfen wird, dass er so scheiße ausgeglichen ist. was ich übrigens auch verstehen kann, dass ihm das auf den Keks geht. Aber natürlich ist es grundsätzlich richtig, beide Seiten zu beleuchten und beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Das stimmt ja. Aber im Netz sind sie doch einen Klick voneinander entfernt. In der gedruckten Zeitung, finde ich, ist das was anderes. Da kann man durchaus mal eine Pro-Kontra-Seite zu einem heißen Thema bringen. Kann man auch online. Aber trotzdem fehlt es mir, dass ich, was ist denn die FAZ? Ist die FAZ konservativ? Oder ist sie eher liberal?
Also du musst halt sehen, bei der FAZ ist es ja so, dass es die tatsächlich extrem geteilt ist. Ihre ganze Struktur ist so aufgebaut, dass einzelne Ressorts eigene Herausgeber haben, die sozusagen hauptverantwortlich für diese Ressorts sind. Und diese Herausgeber relativ krass darauf abgestellt sind, diese Ressorts eigen zu besetzen. Und zwar hast du dann halt tatsächlich den Politikteil, der ist extrem konservativ, weil der von einem konservativen Herausgeber halt geleitet wird. Und dann hast du halt irgendwie den Kulturteil, der ist von Schirmacher, der ist dann durchaus auch progressiv in vielerlei Hinsichten. Dann hast du den Wirtschaftsteil, der sehr neoliberal teilweise ist und so weiter und so fort. Also das heißt also mit anderen Worten, die FAZ ist nicht irgendwie ein Gebilde.
Ja, und damit verwässert die Marke. Das ist einfach, sehe ich echt so. Ich finde diese ganzen, das, was die einzelnen Medienmarken mal hatten, nämlich ihre Marke, das lassen sie verwässern. Und dann müssen sie halt nicht wundern, wenn sie nur noch die Klicks kriegen für die Artikel, die dann irgendwie mal verlinkt werden und die, weiß ich nicht, von besonders gut bis besonders polemisch sind oder so. Und dann fängt man aber auch an, in diese Richtung zu schreiben. Ich habe großen Respekt vor diesen ganzen einzelnen Verlagen, Herausgebern und alles. Ich will das wirklich nicht schlecht reden. Aber ich finde, die Marken verwässern.
Okay, ja, das ist so ein bisschen auch die Apple-Idee, ne? Also zu sagen, okay, wir machen jetzt hier wirklich eine streamlinige Marke, die jetzt wirklich eine ganz, ganz klare, einen ganz klaren Fokus und eine ganz klare Ausrichtung.
Ja, aber du hast doch nichts anderes mehr. Die Autoren kann jeder bezahlen. Also, ja, genau. Weißt du, ich meine, die Landschaft besteht ja aus vielen freien Autoren und die sind sofort zur Stelle, wenn man sagt, hier sind 200 Euro oder auch mal 500 Euro. Dann gibt es, entweder du bindest die Leute an dich, dann musst du ihnen auch richtig viel Geld zahlen oder mehr Geld zahlen auf jeden Fall. Aber du musst dir ja auch Stimmen irgendwie geben. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, für ein Medium eine Marke zu,
sein. Aber die Marke muss ja nicht sein, dass du sagst, irgendwie wir haben eine bestimmte politische Ausrichtung, sondern die Marke kann ja durchaus sein, dass du sagst, wir haben die intellektuellen führenden Köpfe, ja? die Diskurse und Debatten bestimmen können oder zumindest mitgestalten können.
Ja. Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, eher das, wo die FAZ sich im Allgemeinen sieht. Auch wenn sie tatsächlich teilweise irgendwelche Ausrichtungen hat, aber sie hat sich, glaube ich, immer verstanden als so auch ein intellektueller Siedepunkt, so, ja, oder also so Kulminationspunkt.
Also ich habe speziell mit der FAZ so ein, zwei Erlebnisse gehabt, wo ich einfach mich extrem schwer tue, da nicht auch ganz klar zu sehen, dass da
stimmt,
auch
noch da ganz, diese Blogger-Artikel
ganz
da,
andere diese Machtkämpfe und unter den verschiedenen Verlagen und was da ja, alles auch, noch ja. an Interessen und politischen Strategien gefahren wird, also verlagspolitischen Strategien gefahren wird und so, weiß ich nicht. Ich kann wirklich von, leider, ich würde wirklich gerne sagen, die FAZ ist meine Zeitung, egal ob jetzt Print oder online, gibt's nicht. Es gibt ganz tolle Artikel in der FAZ, in der Süddeutschen. Ich bewundere Spiegel Online für sehr, sehr viele Sachen, die sie machen. Aber inhaltlich hole ich mir immer so den einen oder anderen Artikel da. Weißt du, was
ja, ich aber das ist die Freiheit, die wir haben, aber das ist auch die Bürde, die wir haben. Wir müssen uns unsere Artikel immer überall zusammensuchen.
Für uns als Leser ist das oder als Konsumenten ist das völlig okay, aber...
Es kann aber auch furchtbar, also ich meine, wenn du jetzt sagst... Also
ich meine nur, dass die ja alle klagen, also die ja alle sagen, oh ja, es ist so schwierig und ich glaube, dass die einfach viel, viel mehr noch auf ihre Marken achten müssen.
Aber wisst ihr, was ich mir letztens überlegt habe?
Was ist denn der Unterschied zwischen der Süddeutschen und der FAZ?
Ich weiß es nicht, ich lese die beide nicht. Also, was ich jetzt meine, ist, was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich Folgendes. Also, wenn wir uns, ich habe mir überlegt, wäre es nicht tatsächlich eine Überlegung wert, als Geschäftsmodell, zu sagen, man nimmt jetzt erstmal echt einen großen Batzen Geld, ne? Also wirklich einen großen Batzen. So
und gründet einen Blogvermarkter.
Mehrere Millionen. wirklich mehrere Millionen, ja. Und sagt, okay, dieses Geld wollen wir jetzt innerhalb eines, sage ich mal, 5-Jahres-Plans, ja, irgendwie in eine geile Online-Webseite oder so etwas investieren.
Und dann Online-Webseite?
Was ich sagen. in so eins von diesen Internet-Blogs, ja. Auf jeden Fall.
Ich bringe das Blog, tu die Millionen.
Nein. Und dann wirklich echt hingehen zu den wirklich geilsten Autoren, die es in Deutschland gibt. Wirklich die nur für die Premium-Geschichten schreiben und denen sagen, pass mal auf, was verdienst du dort? Wir geben dir ein Drittel mehr, ja, wenn du bei uns schreibst. Also wirklich die Leute richtig gut bezahlen und sich dann wirklich aber nur die Crème de la Crème wirklich des Journalismus zusammen konzentrieren.
Ich warte auf den Punkt und das finanzieren wir über...
Ja, halt, indem man halt erst einmal sozusagen wirklich...
Blogvermarkter, ich sag's doch.
Indem man wirklich im Vorfeld halt wirklich sich eine große Investitionssumme erstmal in die Hand nimmt, ja.
Ja gut, und dann, okay. Aber die wollen ja ihr Geld irgendwann mal wiedersehen.
Genau. Und dann denke ich halt irgendwie, dass man da wirklich einen Großteil der gesamten Aufmerksamkeit in Deutschland wirklich auf dieses journalistische Angebot lenken könnte. Und dann kann man dort auch echt Geld verdienen. Weil ich glaube, damit könntest du dann wirklich alle schlagen.
Okay, aber womit verdienst du das Geld?
Ja, durch, weiß nicht, muss man gucken, Werbung?
Werbung?
Werbung oder so, ne?
Ich glaube ja tatsächlich, dass im Bereich Werbung eigentlich noch eine Menge zu holen wäre. Ich will nicht, dass es der einzige Bereich bleibt, aber ich glaube, dass den Weg, der damals mit Edical, Ednation, dass das so dieses... Werbung hochpreisiger zu vermarkten und dafür nicht jeden Scheißdreck zu nehmen, dass der eigentlich nicht so verkehrt ist.
Nein, der Gedanke war nicht verkehrt. Ich glaube auch, dass bei Werbung noch mehr zu holen ist, auch im Blogbereich. Aber es ist eine ganz beschissene Entwicklung, dass sich alles nur noch über Werbung finanziert.
Das ist furchtbar.
Unter anderem nämlich auch Kultur. Und das ist echt ein Problem, weil einerseits finde ich es okay, dass die Werbebranche auch Geld wieder zurücktut, zum Beispiel in Kultur, also dass man sagt irgendwie, hey, wir finanzieren irgendwie eine Techno-Party, da kommt unser Logo drauf und dafür haben wir dann, schließlich verdienen wir ja auch an den Leuten, also geben wir ein bisschen was zurück, die machen Werbung für uns und wir finanzieren ein Event. Auf eine Art finde ich das sogar okay, aber dass es inzwischen nur noch Marken sind, die werben, die uns Kultur und auch Medien finanzieren, finde ich schon echt sehr bedenklich. Mir wäre es echt lieber, ich würde für Facebook Geld bezahlen. Mir wäre das lieber, ich wüsste, dass das irgendwie, dass ich eine Kontrolle über meine Daten habe, soweit das möglich ist, und nicht jeder Scheiß in irgendwelche Statistiken reinfließt und ich irgendwie halbwegs verlässliche AGB hätte und wüsste, dass diese Einstellungen auch tatsächlich funktionieren, dafür würde ich lieber Geld bezahlen, als dass es immer alles nur über diese ganze Vermarktungsstrategie funktioniert. Ich glaube, wir könnten noch 30.000 Milliarden Stunden reden.
Ja, genau, komm. Lass uns das jetzt hier mal
lassen. Ich hau jetzt ab.
Ja. Okay.
So, dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns mal ganz herzlich.
Es war mir ein Vergnügen,
es war ein schönes Gespräch, auf jeden Fall.
Fand ich auch.
Und sogar die Urheberrechtsdebatte ist unblutig aus.
Wir haben es vor allen Dingen geschafft, sie nicht, ich hoffe, sie war dadurch nicht so langweilig, weil wir vermieden haben, wieder das zu machen, was gerade sowieso alle machen.
Das werden wir mal in den Kommentaren erleben, wie langweilig die war.
Aber also auf jeden Fall war es, also das letzte Mal haben wir uns auch blutiger wieder geschlagen.
Ja, also
das war jetzt fast persönlich.
So. Ja, das ist also der Moderator, der Moderator der Blogosphäre hat seinen Job erfüllt.
Du als jahrelanger Radiomoderator, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, stimmt. Das weiß ja auch überhaupt gar nicht jeder, dass Johnny ja auch ein erfahrener Radiomoderator bei Fritz war.
Stimmt. Damals, als Fritz noch gut war. Ich habe heute mal wieder Fritz gehört. weil unsere App da vorgestellt worden ist und das ist ja wirklich sagenhaft schlecht.
Hm. Ist das so? Aber ich kann es nicht.
Das war wirklich so Konservenradio und hoch und diese ganzen Sound-Expander-Effekte oben drüber gelegt, wie man sie so kennt, und das war wirklich nicht gut.
Also, du bist auch nicht Zielgruppe.
Das stimmt. Aber die jungen Leute brauchen auch was Vernünftiges. Okay, gut.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Ja, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank
und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche auf der Republika.
Genau. So sieht's mal aus.
Wo wir dann auch irgendwie live podcasten werden und Johnny wahrscheinlich die Keynote macht mal wieder. Oder auf jeden Fall die Öffnung.
Naja, die Eröffnung.
Die Keynote Eröffnung. Mach ich nicht.
Keynote nicht.
Ja. Nee, das ist ja auch nochmal. Alles klar, dann sehen wir uns vielleicht auch alle auf der Republika und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Winkt nochmal, sagt Hallo.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.